Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Und heute muss ich ein klein wenig ausholen. Ich muss nämlich sagen, ich bin ziemlich stolz darauf, dass wir heute die Folge 400 unseres Computer Club 2 Audiocast produzieren und Sie diese auch hören können. Die 400, das ist schon eine große Zahl. Und ich möchte alle, die uns zuhören, ganz, ganz herzlich dazu begrüßen. Wir haben uns auch mächtig ins Zeug gelegt. Die Kollegen haben also Beiträge auch schon vorproduziert, weil eine solche Mammutsendung direkt und so aus dem Stegreif ist natürlich nicht so einfach möglich. Aber nach meiner Begrüßung, da sind wahrscheinlich noch zwei, die auch begrüßen wollen.
Genau, der eine sitzt in Köln. Und ich muss sagen, die 400. Sendung ist für unsere Telefonzusammenkunft hier nicht das Beste, was dabei technisch rauskommt. Aber ich nehme an, dass die Sendung sehr technisch sehr gut rüberkommt. Denn ich habe so ein paar Wobbler bei dir in deiner Stimme da. Das liegt wohl an dem Konferenzraum, in dem wir sind. Ne? Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, wie wir das machen. Der Heinz, der gleich noch... Ah ja, Heinz, begrüße du auch noch. Das heißt, ich erst noch mal. Ich begrüße alle, die uns zuhören. So, jetzt bist du dran.
Ja, auch ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Jubiläumssendung der 400. Und um das von Wolfgang Back aufzugreifen, wir machen das ziemlich verteilt, nicht Wolfgang?
Ja. Das hat sich so ergeben, ne? Das war, also am Anfang haben wir richtig im Studio gesessen und da saß jemand vor der Scheibe und er hat dann die Regler gedreht und so weiter und so weiter. Ist die klassische Weise gewesen, wie man solche Dinge, wenn drei Leute zusammen etwas machen, technisch zusammenschneidet. Und jetzt machen wir das, ich glaube, ab der 150. Sendung oder sowas, machen wir das sehr, sehr nahezu chaotisch, wenn man so will. Also, wir sprechen unseren Text, diesen A, B, C, was ich jetzt gesagt habe, das geht ins Mikrofon und wird professionell aufgenommen mit einem professionellen Aufzeichnungsgerät. Das Ganze für die Spezialisten in WAV-Qualität, 44,1 Kilohertz. Und das gibt dann Riesendinger, das gibt dann für eine halbe Stunde so um die 350 Megabyte, wenn man das in Stereo macht. Wir machen es im Moment in Mono, weil wir uns ja auch nicht bewegen vor dem Mikrofon hin und her. Ja, und das ist dann anschließend sehr viel Arbeit, Wolfgang. Wie lange hast du denn da Arbeit mit, wenn wir so eine 3-Stunden-Sendung machen oder sowas ähnliches oder eine halbe Stunde?
Ja, bei 3 Stunden kann ich es nicht genau sagen. Ich habe es vergessen, das war jedenfalls viel, was wir bei der 300. gemacht haben. Aber bei der halben Stunde, das geht ja dann damit los, dass ihr erstmal eure Files putzt. Das heißt also, alle Geräusche, die da drauf sind, während jeder den Mund hält, also wie ich jetzt eine Pause, da sind ja immer noch Geräusche drauf und die werden erstmal rausgeputzt, weil in der Zeit in der Regel ja ein anderer spricht und da sollte nun nicht unbedingt das Husten oder Rülpsen oder sonst was eines anderen drauf sein. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass auch Weingläser geklingelt haben in diesen Zwischenpausen. So, wenn diese Files von euch geputzt worden sind, dann werden die auf einen Server geschoben. Und wenn ich Glück habe, dann bekomme ich die Mitteilung, dass sie jetzt da verfügbar sind und dann kann ich sie mir irgendwann herunterladen. Dieses Herunterladen ist natürlich mühsam, wenn man bedenkt, dass ich da, naja, so mit im Schnitt um die 80 Kilobit pro Sekunde herum diese Dateien laden muss. Und die sind immerhin so 160 Megabyte groß. Also es dauert schon eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten pro File. Wenn wir hier Glück haben, dass der Heinz Schmitz und der Wolfgang Back die alleinigen Mitwirkenden sind und nicht noch irgendwelche Gesprächspartner am Telefon, dann bin ich also schon mit einer Dreiviertelstunde fertig mit herunterladen. Dann werden die natürlich ins Schnittprogramm reingeladen. Klar, meine Sachen hole ich mir aus meinem Aufzeichnungsgerät, das übrigens Zoom R16, mit einem professionellen 8-Kanal-Vorverstärker und ein bisschen anderer Technik, einem vernünftigen Mikrofon von Sennheiser, welches verrate ich jetzt nicht, weil ich das ab und zu wechsle, und in einem schalltoten Raum, den ich mir dafür eingerichtet habe. So, dann werde ich diese Sachen, lade ich die in Audacity hinein, also Audacity, dieses Programm, welches auf unterschiedlichen Plattformen läuft und durchaus professionellen Ansprüchen genügt. Ja, und dann wird das zusammengeschoben. In aller Regel geht das, wenn Telefoninterviews dabei sind. Dann wird es schwierig, weil wir haben Laufzeitunterschiede. Am Anfang hat es mir keiner geglaubt. Später haben die Jungs dann selbst gemerkt, aha, wenn man die Dinger parallel aufgenommen, parallel in die Spur einlegt, muss man immer wieder korrigieren. Das heißt, auftrennen und etwas verschieben und korrigieren und so weiter. Und das geht bei einer halben Stunde, na ja, da ist es vielleicht 10-mal. Und das wird natürlich immer mehr. Und dann wieder neu synchronisieren, wirklich hineinzoomen, gucken, wo setze ich an.
Liegt das an der Digitalisierung, an der verschiedenartigen Digitalisierung?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Taktgeneratoren da der Meinung sind, dass sie nicht vollkommen synchron laufen. Und obwohl das gleiche Aufzeichnungsverfahren und die Qualität gewählt ist, gibt es eben Unterschiede.
Ich kann dir dazu noch sagen, wir haben es mit dem gleichen Gerät probiert, und also gleichen Gerätetyp probiert und den gleichen Effekt gehabt.
Es ist also systemimmanent wahrscheinlich. Irgendwann werden die Dinger vielleicht über einen Muttergenerator fernsynchronisieren. Aber okay, wenn wir nur zu dritt quaken, dann geht es ja. Dann ist es ja alles von der relativ einfach. So, jetzt ist das Ding fertig. Da kommt Vorspann davor, Nachspann hinten dran. Das ist ja trivial. Und dann spiele ich das erstmal als WAV aus. Das geht relativ schnell. Da sind wir also in 6, 7, 8 Minuten sowas durch. Haben wir ein Telefoninterview dabei, also mit einer anderen Qualität, mit 16 Kilobit oder sowas, dann dauert das, bis das Programm die Sache nun umgerechnet hat auf 44.1 und das ausgespielt hat, schon mal, je nach Länge des Interviews, eine Stunde bis anderthalbe Stunde. So. Jetzt habe ich es draußen als WAV. Nun müssen wir natürlich aus diesem WAV noch andere Formate machen. Da muss ein MP3 Low gemacht werden, da muss ein MP3 High gemacht werden und da muss ein OGG gemacht werden. Das ist natürlich keine Handarbeit mehr, längst keine Handarbeit mehr. Das erledigt ein Skript. Dem wird gesagt, nimmst du WAV Nummer 400 in dem Fall, und dann fängt das an zu rödeln. Das braucht aber auch für die drei Formate dann so eine halbe Stunde. Und das ist nicht das meiste an Zeit, denn jetzt geht's los. Die Sachen hochzudrücken auf den Server wieder, diese drei Files, da gehe ich da schon mal so anderthalb Stunden irgendwo einer anderen Tätigkeit nach. Und wenn alles klar gegangen ist, aber mit dem GFTP, ist es eigentlich kein Problem, auch wieder anzusetzen, wenn was schiefgegangen ist. Aber wenn alles klar gegangen ist, dann lade ich die nochmal kurz an, guck, ob sie auch alle drauf sind, guck, hör mir den Anfang an, und das war's dann. Und das ist also ein Tag Arbeit mit den ganzen Pausen und Wartezeiten und so weiter dazwischen. Wobei die Arbeit nicht das Schlimmste ist, aber die Wartezeiten. Mit dieser Folge von heute, das wird wahrscheinlich gar nicht so lange dauern tagsüber, weil ich da Nächte dranhängen muss, weil ich nicht die Zeit habe tagsüber. Ich gehe ja noch meiner Arbeit nach und ähnlichen Beschäftigungen. Also denke ich mal, da ich so 2-3 Nächte und 2 halbe Tage dran sitzen werde, dann bin ich urlaubsreif.
Ja, dann fährst du ja auch in Urlaub.
Der ist denn ja auch gegönnt. Ich habe im Gegensatz zu euch beiden noch etwas anderes mir gebastelt. Ich sitze hier mit Kopfhörer an und Mikrofon vor dem Mund, und das, was aus diesem Konferenzraum, diesem Audiokonferenzraum zurückkommt, hängt mit auf dem Kopfhörer und mein Mikrofon hängt da drauf, und alles wird auch direkt aufgenommen.
Also ich habe hier ein Olympus, das übrigens, das ist noch das Endprodukt des Preises, den wir gewonnen haben, den European Excellence Podcast Preis, das war 2009 oder 10 oder sowas. Und dieses Gerät ist eigentlich ganz gut soweit. Es ist kein überprofessionelles Gerät, aber es macht es ordentlich da. Und ich habe ein Headset auf, damit man das Telefon nicht immer am Kopf halten muss für die Konferenz. Und dieses Headset ist im Inneren ein Deck-Telefon. Ich kann mich da mit meiner Deck-Station verbinden und kann das Telefon, das ist vor allen Dingen wichtig bei meiner etwas veralteten Telefontechnik vielleicht, in die Ladestation zurücklegen und brauche nicht ständig da die Akkus zu wechseln, denn das ist ein bisschen mühsam. Der hat nicht allzu viel Power, wenn man das aus der Station herausnimmt. Also die technischen Aufwendungen sind wahrscheinlich sehr viel verschiedener, als man so denkt. Ich habe keinen Schalltonraum und habe auch kein extra Mikrofon, das ich irgendwo auf dem Mikrofonständer vor mir habe, sondern ich spreche, habe zwar mittlerweile eine etwas höheres Stativ, da ist das Gerät dran und oben sind zwei Mikrofone und ich spreche frontal auf die beiden Mikrofone, denn nachher wandle ich das Ganze ja wieder. Ich habe auch kein Audacity, sondern ich habe Cool Edit. Das ist der alte Name noch von der teuren Software, die heute noch verkauft wird, die aber jetzt anders heißt, seitdem es bei Adobe das Ganze geschieht. Und allerdings, die Software ist sehr, sehr schön. Ich habe Audacity auch schon gehabt. Das ist mir alles ein bisschen zu klein. Die Felder sind mir ein bisschen zu klein und so. Also, na gut, okay, wenn man sich daran gewöhnt, kann man natürlich mit allem arbeiten. Ja, und dann, so leben wir jetzt 400 Sendungen lang. Nein. Jetzt die zweite Art, wie wir es so dezentral produzieren, das sind ja dann nur 150 Sendungen. Immerhin.
Also zu dem, was der Herrn Schmitz eben sagte, das mache ich natürlich genauso. Ich habe meine Fritzbox und an dieser Fritzbox hängen ein paar Telefone und es sind auch 6 Decktelefone angemeldet. Eins dieser Decktelefone habe ich speziell hierfür reserviert und da gehe ich an den Kopfhörer, Ohrhörer oder Headset-Ausgang, wie dieses Ding heißt, und gehe mit diesem Headset-Ausgang einmal auf den Mikrofoneingang meines Vorverstärkers und von da aus dann wiederum auf einen extra Eingang von dem Zoom R16. Und der Ausgang von dem Zoom R16 ist einmal ein Kopfhörerausgang. Das ist das Ding, was ich auf den Ohren habe. Und dann hat er noch einen normalen Output, einen weiteren Ausgang. Und dieser Ausgang geht dann wieder zurück zu dem Telefon. Und das heißt also, ich habe diese Sachen hier vorliegen auf einem Kopfhörer. Ich höre also Wolfgang Back, Heinz Schmitz und mich selbst und natürlich auch, wenn jemand im Konferenzraum noch zusätzlich ist, auf meinem einen Kopfhörer. Denn zwei Kopfhörer ist mir ein bisschen zu doof.
Genau. Ja, und das... Obwohl das ja eigentlich Träume gewesen wären, wenn wir da 5 Jahre zurückdenken, dass wir da dezentral produzieren, weil da war ja auch, oder 10 Jahre zurückdenken, da war das Internet ja auch noch nicht so ganz so flügge, obwohl es bei dem Wolfgang Rudolf ja heute noch kurze Beine hat, wie wir gehört haben, mit 80 Kilobit pro Sekunde. Das ist natürlich ein bisschen mehr als ISDN damals eine halbe Leitung hatte. Und da kann ich mich noch dann entsinnen, wie ich da gesessen habe und abgewartet. Wenn da mal ein Megabyte an Download dabei war, oh wei, das hat ja unglaublich lange gedauert. Und ich mir vorstelle, dass der mit 150 Megabyte, da kann er ja in Urlaub fahren zwischendurch, oder wie sieht das aus?
So ungefähr, ja. Ja, gut, also so viel zur Technik. Das, was dann hinten rauskommt, was ich ausspiele, ist auch noch Stereo. Am Anfang haben wir es im Mono gehabt, da war ein Mordsaufruhr, dass man sowas heute nicht mehr macht. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut, Wolfgang Back ist 20% links, ich bin 20% rechts, Heinz Schmitz ist in der Mitte, normalerweise, es sei denn, es sind Gäste dabei, dann wird noch ein bisschen anders verteilt. Ja, und das ist dann eben die MP3-Qualität, die da rüberkommt. da machen wir natürlich einen Kompromiss. Wir könnten natürlich in höherer Qualität, wie gesagt, ich habe ja die Datei als Endergebnis dann als WAV vorliegen, aber wir müssen irgendwo einen Kompromiss machen. Es gibt ja sehr viele Leute, die auch mobil diese Sachen herunterladen und hören, und da die großen Meckerer eigentlich verstummt sind, sind sie wohl alle zufrieden damit, und für Sprache reicht diese Qualität, mit der wir unsere Files, unsere Audiodateien zur Verfügung stellen, offensichtlich aus.
Was ist denn beliebter, 32 Kilobit pro Sekunde oder 128 Kilobit pro Sekunde?
Fragst du mich?
Ja.
Weiß ich nicht. Ich höre immer die WAV-Datei.
So, ja, gut. Ja, die WAV-Datei.
Also für Sprache reicht eine 32 Kilobit-Datei, die ist zu verstehen, die Sprache.
Reicht das aus, ja.
Wenn man Musik oder besseren Sound haben will, nimmt man eben die 128 Kilobit.
Ja, wenn ich irgendwo was verschicke vorab oder sowas, dann mache ich meistens eine 8 Kilobit. Das geht dann ruckzuck, und verstehen tut man es auch noch.
Mhm.
Ja.
So.
War ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Mhm. So geplaudert.
Jetzt haben wir mal unsere Technik erklärt.
Ich muss euch aber noch ein bisschen schocken. Ja. Wir feiern die 400. Sendung, aber keiner von euch hat 400 Sendungen moderiert. Der Wolfgang Back hat mehrfach Urlaub gemacht und der Heinz Schmitz ist später dazugekommen. Ich bin der einzige 400er in der Runde. Was sagt er nun?
Boah. Hey, Glückwunsch.
Cool, man.
Ja. Ja. Ich hab nicht bei einer gefehlt.
Du kannst ja gerne mal auf die Schulter klopfen.
Ja, gut, dann muss ich mich aber vom Spiegel stellen, da habe ich mehr davon. Und insgesamt haben wir bis jetzt deutlich über 200 Stunden produziert. Und das ist, denke ich, eine ganze Menge. Ja? Also wer sich das anhören will, hat doch ein paar Tage zu tun.
Ah, ich habe aber das Gleiche für dich, Wolfgang Rudolf. Ich habe 400 Fernsehsendungen beim WDR moderiert. Und da warst du auch in einigen nicht dabei.
Das wüsste ich aber. 400 Computerclub, WDR Computerclub. Ich habe nicht bei einer gefehlt. Ich war bei der ersten dabei und bei der letzten. Und zwischendurch habe ich bei keiner einzigen gefehlt. Ja, ich weiß, du behauptest sowas ab und zu mal, aber das macht ja nichts. Ich bin da gewesen, wenn ich krank war, wenn ich Fieber hatte, wenn ich Bein kaputt hatte, wenn ich Bänderriss hatte. Es war egal. Ich war immer da. Also was anderes gibt's bei mir nicht. Gut, aber du musstest ja jetzt irgendwas ausgraben, um zu zeigen, wie großartig du bist. Du bist ja auch großartig. Vielleicht reicht dir das jetzt.
Also gut, ich habe also bestimmt 700 Sendungen gemacht. Warst eben bei 300 nicht dabei. Waren dann andere Sendungen außer dem Computerclub.
Gut, ich habe auch andere gemacht außer dem Computerclub. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Thema, was wir hier und heute haben. Sondern wir wollen ja im Grunde genommen diese 400er-Geschichte jetzt als Anlass nehmen und unseren Zuhörern, unseren treuen Zuhörern, ein Geschenk zu machen, dass diese Sendung etwas länger wird. Dazu gehört natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, dazu gehört natürlich dummes Zeug erzählen, dazu gehört natürlich ernsthafte Informationen. Was heute nicht hineingehört, das sind aktuelle Informationen, die haben wir dann nächste Woche wieder, wenn wir Glück haben. So, heute ist der 23. Dezember im Jahre des Herrn 2013. Das heißt, morgen ist der Heilige Abend und dann haben wir die Weihnachtsfeiertage. Und ich denke, da wird der eine oder andere, die eine oder andere, wir haben ja sogar Damen in unserer Hörerschaft, sich doch die Zeit nehmen, um mal reinzuhören, was wir denn hier wieder verbrochen haben. Ich möchte an dieser Stelle gleich ganz am Anfang, damit ich es nicht vergesse, mich bei all denen ganz herzlich bedanken, die uns auch dieses Jahr wieder geholfen haben, mit ihren Spenden unsere Kosten so einigermaßen im Griff zu halten. Es sind nicht mehr so viel Spenden, wie es mal war, aber das Spendenaufkommen geht ja immer und überall zurück. Aber wir haben auch jetzt im Dezember wieder größere Spenden, größere als im zweistelligen Bereich, bekommen. Und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich das sehe. Vor allen Dingen, ich sehe ja nun jeden Namen, und wenn die Namen immer wieder auftauchen, dann ist das schön. Da gibt es natürlich auch Namen, die schreiben dann dazu, monatliche Rundfunkgebühr, 17,98 € oder so etwas. Da gibt es auch welche, die schreiben einfach nur Rundfunkgebühr, 2 €. Aber das ist eben ein Dauerauftrag für jeden Monat. Und das ist einfach nur schön, das immer wieder zu sehen und zu wissen, die sind einfach noch da. Es sind auch viele dabei, die ich aus dem Forum kenne, die mit ihrem Nicknamen da den auch angeben. Und eigentlich so geistig im Geiste winke ich denen jedes Mal zu und bedanke mich bei denen, wenn ich sie wieder treffe.
Tja, hast du denn auch sonst noch was, hast du auch was gespendet? Also ich habe diesmal, wie jedes Jahr, der Wikipedia 50 € gut kommen lassen. Weil ich finde das toll, dass es überhaupt noch was im Internet gibt, wo keine Werbung drin ist. Außer bei uns.
Wir haben ja auf der Homepage auch keine Werbung. Was wir hier an dieser Stelle aber nochmal erwähnen sollten, dass wir alle unsere Fernsehsendungen mittlerweile auf YouTube zur Verfügung stellen. Der Computerclub 2 hat einen eigenen Kanal bei YouTube. Und im Moment haben wir schon ungefähr die Hälfte aller Fernsehsendungen auch filettiert. Filettiert heißt, in einzelne Beiträge geschnitten. Wir machen ja nun mal mehr, mal weniger Beiträge in einer Fernsehsendung. Und damit man die auch finden kann, muss man natürlich die auch mit Kennwörtern, Stichwörtern versehen oder taggen oder wie auch immer man das nennen will. Und wenn wir jetzt nur eine Sendung haben, am Anfang haben wir ja Stundensendungen gemacht, mit 10 Themen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen werden es kleine Stückchen, die daraus gemacht werden. Und wir haben einen Kollegen gefunden, der sich dieser Mühe unterzieht, der das alles macht. Und ich habe heute Abend noch mit ihm telefoniert. Ich habe heute Abend so gegen 5, also waren mehrere Telefonate heute. Und da haben wir nochmal über dieses Thema gesprochen. Also, diese Sendungen werden auseinandergeschnitten in einzelne Themen. Dann kommt eine Art Vorspann und eine Art Nachspann dran. Das ist eigentlich nur unser CC2-Logo. Bisschen Musik dran, der Ton wird angeglichen. Und vor allen Dingen, das wird auch vorher bei den Sendungen schon gemacht, werden sie etwas umformatiert, damit man bei YouTube nicht rechts und links die schwarzen Ränder hat und sieht. So, da sind wir also. Das wollte ich nur noch mal sagen, denn ich habe es letztens in der Fernsehsendung erwähnt und am Tag darauf, nachdem die Sendung online gestellt wurde, gingen plötzlich die Abrufzahlen bei YouTube hoch. Die haben wirklich einen Sprung gemacht. Also Kinders, jetzt, wenn wir fertig sind, wenn ihr das alles gehört habt, gleich wieder an den Rechner und die Abrufzahlen hoch. Warum? Wir hoffen natürlich, dass der liebe Herr Google, der ja nicht immer lieb ist bei uns, dann auch mal Werbung dazu schaltet und dass wir da was bekommen. Wir haben also Mitte Dezember oder Anfang Dezember 9,70 € schon Einnahmen gehabt davon. Aber es wird ja mehr und es wächst ja und es steigt ja. Und wir hoffen,
dass das hast du ja schon in der Sendung erzählt, 9,70 €. Hat sich da nichts mehr getan?
Ich habe noch nicht wieder geguckt, also so massiv kommt das ja nicht.
Und das kennt ja auch noch nicht jeder, ne?
Dass deswegen reden wir darüber. Also ja, deswegen genau, eben. Genau. So, und ich muss jetzt auch nochmal mit dem Michael Joost sprechen, dass wir jetzt endlich auch auf unserer Heimseite, die meisten sagen Homepage dazu, aber ich bin ja etwas zurückgeblieben, wie manch einer meint.
Das hast du ja auch damals, Google hast du aber auch gefressen jetzt, oder sagst du noch Google?
Google. Das kommt immer darauf an, in welcher Stimmung ich bin und was sie gerade wieder angestellt haben. Also wenn ich mir anhöre, was die jetzt mit ihrem Android 4.4.2 machen, dass sie da wieder die Möglichkeit, dass man den einzelnen Applikationen bestimmte Rechte verweigern kann, wieder ausgebaut haben, wieder unsichtbar machen und das auch bewusst und gezielt, da muss ich sagen, das ist so ein blöder Google-Scherz wieder. Wobei es gibt andere Dinge, da ist Google ganz gut. gut, vor allen Dingen, wenn bei uns was dabei übrig bleibt. Man muss das zweckgebunden sehen. So, also, schaut euch das an, wenn ihr nach irgendwelchen Sachen sucht. Und es ist ja nicht nur Selbstzweck, es ist ja nicht nur, dass ihr guckt, was wir da für einen Quark machen, sondern es gibt ja unglaublich viel Informationen, die wir ja mittlerweile in unseren 126 Sendungen, die wir produziert haben, 124 sind allerdings erst online, der Rest kommt im Januar. Und da steckt so viel Information drin und das ist getaggt und danach kann man suchen. Also, wir werden auch so eine Art, hoffe ich mal, Wikipedia im Kleinen, im ganz Kleinen, aber eben zu komplexen Themen. Und das ist eigentlich das Ziel, was dahinter steckt.
Dann spende ich dann uns was.
Das wird ja auch Zeit.
Ja. Ja, wenn wir eine Wikipedia werden... Ja. So was Ähnliches?
Ja.
Ja, das mache ich doch.
So, jetzt haben wir 25 Minuten Dönekens erzählt. Und jetzt sollten wir vielleicht doch mal hören. Du hast ja mit dem Michael Jost gesprochen. Ich habe ihn ja eben schon mal so hintenrum anklingen lassen, weil ich dachte, vielleicht kommst du ja auf die Idee zu sagen, dass du mit ihm ein Interview gemacht hast. Aber jetzt sagen wir mal, du wolltest mit ihm Interview führen, unseren Webmaster. Ja. Warum? Was wolltest du?
Ja, was mich da so gewundert hat, das war, ich habe das angesprochen bei ihm in einem Skype-Gespräch. Wir skypen öfter zusammen, wir haben schon die tollsten Sachen gemacht da. Also er kennt meinen Rechner, glaube ich, besser, als ich den selber kenne. Und ich kenne sein Equipment komplett, was er alles so hat. Und das macht manchmal richtigen Spaß. Und dabei habe ich gesagt, sag mal, wir machen jetzt die 400. Sendung. Und da sollten wir ja auch was über unser, ich wollte jetzt gerade sagen, über unser BTX, über unser Internet machen. Denn das musste ja auch ein bisschen erneuert werden und da musste ja eine neue Oberfläche aufgesetzt werden. Das sollte ja nicht so sein wie beim WDR, sondern das muss ja anders sein, Computer Club 2 und so weiter und so weiter. Und da hat er dann einfach so gesagt, sagte ich, dann musst du, aber du hast doch bestimmt auch so einen Waff-Aufzeichner. Ja, klar, habe ich natürlich mehrere davon. Sag ich, ja, und ist er parat? Und dann sagt er doch tatsächlich, ja komm, das machen wir jetzt. Ich dachte, wir hätten uns das so irgendwie überlegt, das machen wir morgen oder sowas oder nix. Und dann musste ich alles hier aufbauen, so wie ich es hier jetzt auch aufgebaut habe. Und dann haben wir 10 Minuten später angefangen und haben darüber geredet. Über Skype und er. Über Skype war unser Raum, unser Moderationsraum. Das war unsere, was wir jetzt haben da in Tokyo. Form von der Telefonkonferenz und so weiter. Und dann haben wir losgelegt und ich dachte, da passt jetzt so ganz gut so 20 Minuten dazu. Und dann sind wir bei 21 Minuten rausgekommen. Und das werden wir jetzt uns mal anhören, denn der Michael Jost, der hat meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr viel Ahnung. Er ist ja auch noch richtig mittendrin im Leben und er machte ja bei einer Firma, er war ja bei uns auch schon in der Sendung, in der Fernsehsendung und hat eine interessante Watchbox da vorgestellt und er hatte dann gleich wieder eine Idee gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat diese Watchbox, die kommt in Rechenzentren und da geht bis zu 2.000, 3.000, 4.000 Sensoren werden da abgefragt, ob die alle in Ordnung sind, Temperatur und. Und jetzt hat er dazu gemacht, wenn diese kleine Fernsehsendung läuft, die wir da gemacht haben mit diesen Watchboxen. Die Leute gucken nach, die gehen, meinetwegen, sie würden in ein Geschäft gehen, da ist ein Internet, und dann wird man sagen, da gibt's also so eine Watchbox, können sich da mal angucken. So, und dann erzählt er irgendwo was, und dann sieht er an seinem Arbeitsplatz, da guckt sich einer die Sendung an. Und da lässt er die so zwei Minuten gucken, und dann spricht er den an. Und dann guckt er da irgendwo, manche zucken zusammen, sagt, da möchten Sie mehr Informationen haben, dann kann er sich live da einschalten. Also ich finde, das ist ja eine vollkommen neue Art auch, wie man Werbung für etwas betreiben kann. Haben Sie das schon mal gesehen, dass Sie angesprochen werden, irgendwo, wenn Sie in der Öffentlichkeit Fernsehen gucken. Ich meine, ich will jetzt nicht die alle Konsequenzen da mir überlegen, ob das überhaupt rechtens ist im Datenschutz. Aber ich glaube schon, denn man kann ja auch abschalten.
Also bevor Sie mir das erzählt haben, habe ich das noch nicht gesehen. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach mal da reinhören. Ich fahre jetzt einfach mal die Aufzeichnung ab und starte jetzt.
Wenn man in seinem Leben zwei Ziele hat und beide Ziele hat man erreicht, nennt man das irgendwie, hat das irgendeine Funktion? Auf der anderen Seite, den ich jetzt frage, ist Michael Jost. Michael Jost ist vielen Leuten bekannt als unser Internetmann. Und er kann übrigens ein bisschen mehr noch, als nur das Internet zu machen. Er ist auch hauptberuflich damit beschäftigt, sich mit dem Computer auseinanderzusetzen. Und er hat uns schon viele, viele Impulse gegeben, wie wir im Computerclub 2 weiterkommen. Und mit ihm möchte ich mich jetzt ein bisschen unterhalten, über die beiden Ziele, die ich beide erreicht habe. Michael, weißt du, was ich da meine?
Hallo Wolfgang, grüß dich erstmal. Vielen Dank für die liebe Ansprache. Nee, was meinst du? Du bist wahrscheinlich einmal übers Gefängnis und wieder über los oder sowas. Du spielst Monopoly.
Nee. Wir haben beim WDR 400 Mal eine Sendung gemacht. Und jetzt sind wir als Alleinunterhalter und Alleinunternehmer wieder dabei, die 400. Sendung zu machen und auszustrahlen. Das ist sie ja. So, das sind zwei Ziele. Beide Ziele habe ich mir gewünscht. Beide Ziele habe ich erreicht. Und soll ich jetzt aufhören?
Nein, du bist ja nicht alt, du bist ja dann schon weise. Also ab jetzt geht's dann richtig los.
Ja. So, also ich habe ja angesprochen Internet. Das ganze Internet ist ja schon 59, kann man sagen, so die ersten Strukturen entstanden in den USA. Dann gab es die 80er Jahre, da war das Internet sowas Universitäres und Militärisches. Und dann gab es eigentlich die Anfang der 90er Jahre, als man anfing, das Wort www auszusprechen als World Wide Web, gab es eigentlich den Eingang in die Privatsphäre vom Internet. Und am Anfang war das alles noch sehr, sehr komisch für die Leute. Die wussten dann, was ist das Internet? Was soll das denn sein? Und keiner konnte das für sich selbst einordnen. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Aber ich glaube, wir waren schon früher dabei. Wann hast du angefangen?
Mit dem Internet angefangen, das war so Ende der 90er Jahre, so 1996, 97 schätze ich ungefähr. Das war noch rudimentär, aber es spielte schon eine Rolle, keine Frage.
Ja, und wir haben angefangen so Mitte der 90er Jahre, da war der WDR immerhin doch eine große, große Anstalt mit mehr als 5000 Angestellten dabei, mit einem halben ISDN-Kanal. Und das war der gesamte WDR-Internetkanal. Und den hatten wir als Provider auf der anderen Seite, gerade vom Rhein in Ports war der ansässig. Und damals müsste man sagen, da kam doch keiner dran, das war doch total überlaufen. Nix war. Es war immer offen, wenn wir rein wollten, dieser halbe 64 Kilobit pro Sekunde Kanal. Mhm. Und man konnte machen da eigentlich, was man wollte. Es war natürlich gegenüber heute schon ein bisschen lahm. Also hallo. Und es dauerte fürchterlich lange, auch wenn man alleine auf der Leitung war. Es war einfach so. Es war lahm. Ja, und dann kam so die Ende der 90er Jahre, als du dann dazugestoßen bist irgendwie. Und da ging das in die Breite. Und da haben jetzt wiederum die Öffentlich-Rechtlichen und auch andere Sender dazu beigetragen. Denn die hatten dann plötzlich in ihren Sendungen, ich nehme an, dass die Redakteure gar nicht wussten, was das bedeutet, hatten die irgendwelche Adressen da, so www. Punkt und so weiter, wo wir darauf hingewiesen haben, dass wir auch Internetprogramme haben. Aber in Wirklichkeit war das alles noch sehr, sehr primitiv und sehr, sehr einfach gewesen. Mhm. Aber dann, wie hat das Internet dich denn gepackt?
Ja gut, ich selber habe natürlich dann mit Kommilitonen zu der Zeit erstmal das Mailing betrieben, viel gechattet, dann ging es an die Webseitengestaltung, wie das halt so normalerweise abläuft. Nur wenn ich den Traffic der CC2-Seite heute mal sehe, früher fing es ja noch an mit den reinen Audiosendungen, heute liegen da Fernsehsendungen pro Stück um die 250 Megabyte groß oder mehr. Alleine beim Datenvolumen aufkommen, wenn hier die Spitzenzeiten sind, wenn die Sendung gerade erscheint, laufen also mehrere, ja, 10er Terabytes hier durch an Datenströmen, die hier bereitgestellt werden müssen von den Providern, um die Sendung einfach zeitnah den Leuten auszuliefern. Ja, und jeder ist gespannt, wenn die neue Sendung kommt, will sie sofort haben, sofort herunterladen. Deshalb entstehen da schon ziemliche Lastspitzen, die so ein Provider erstmal stemmen muss.
Ja, aber da haben wir natürlich viel, viel Glück gehabt mit Speedpartner, dass die schon damals, die Leute, die Speedpartner machen, damals schon unseren alten Computerclub gesehen haben und jetzt bei dem neuen sagten, da wollen wir mit dabei sein, wir wollen euch helfen. Denn das ist natürlich dann, nachher geht das auch richtig ins Geld hinein, wenn die Terabyte kommen und die kriegt man gar nicht so leicht geschenkt. Aber wir haben Glück gehabt, dass uns da vieles abgenommen wurde. Und vielen Dank nochmal von dieser Seite her und ich nehme an, dass wir auch irgendwann in der Sendung von 4 Stunden die Speedpartners irgendwann mal treffen werden hier. So, also das ist unglaublich, was da passiert ist von Terabyte. Da hätte man, ja, wann hat man angefangen über Terabyte zu reden? Also das war in den Anfang der 90er Jahren, glaubte keiner dran, das war ja unglaublich. Terabyte.
Ja, ja, da waren Terabyte noch ganz schön viel. Wenn man heute mal sieht, was alles übers Internet abgewickelt wird, das fängt an mit ganzen Desktop-Umgebungen, die in den Browser wandern, Spieleumgebungen mit riesigen Frameworks, die nachgeladen werden. Wir haben Unternehmenskommunikation, egal ob die Datenverbindung zwischen Filialen, Videoübertragung, Videokonferenzen, komplette Telefonie, sämtliche Telefongespräche laufen übers Internet. Also wir haben ein riesiges Datenaufkommen von diversen Applikationen, die heute darüber abgewickelt werden.
Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefährliche daran, denn wir machen etwas als Menschen und machen etwas und machen und machen und machen und wissen so im Hinterkopf eigentlich so, na hallo, das sollte man vielleicht ein bisschen langsamer machen, denn es kann natürlich vieles passieren und wir wissen eins, als Naturwissenschaftler weiß man, dass es genügt, eine Atombombe in der Luft irgendwie oben 10 Kilometer Höhe zu zünden und den elektromagnetischen Impuls, der dann entsteht, der wird sich hier auf der Erde so auswirken, dass alle Elektronik, die Transistorübergänge alle kaputt sein werden, die Chips werden alle kaputt sein, die ganze Elektronik wird ausfallen, die Autos fahren nicht mehr, weil die Einspritzpumpe nicht mehr klappt und so weiter und so weiter. Überall, wo Elektronik dran ist und da gibt es heute kaum noch etwas, was man da ausnehmen könnte, alles wird irgendwo nicht mehr funktionieren. Mhm. Und die Frage ist, sind wir dann gewappnet? Da haben wir auch kein Internet mehr übrigens. Müssten wir nicht so ein Internet, so ein ganz schwerfälliges Internet haben, wo man, was weiß ich, so mit Wasser vielleicht als Flüssigkeit da irgendwie Informationen wenigstens ein paar Bit hintereinander übertragen könnte, so wie das die alten Griechen damals machen mussten. Die sind dann auf 2 Berge gegangen und haben dann 2 Stopfen geöffnet vom Wasser und haben dann mit der Fackel gezeigt, ah, jetzt ist es ausgelaufen. Und dann waren dann eben 5 Minuten vorbei oder irgend so etwas in der Richtung.
Ja gut, der Vorteil ist natürlich, die Daten im Internet liegen dezentral, das heißt an unterschiedlichen Orten auf der Welt verteilt. Man musste nur dafür sorgen, dass die Kommunikation dazwischen wieder stattfinden kann. Dafür gibt's ja noch Satelliten, Seekabel, da freuen sich bestimmt die Amateurfunker, um entsprechend die Verbindung wieder aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
Na gut, aber es wären dann der Strom wäre weg, unsere Elektrizitätswerke, die würden da niederliegen. Das sind ja alles gefährliche Sachen, das ist ja alles schon passiert.
Richtig, keine Frage.
In der Richtung, ja. Also wir müssen da schon, also zumindest sollte man mit einem Auge mal darauf gucken, ob wir uns vielleicht zu weit in die Abhängigkeit begeben und ob wir da vielleicht doch noch ein paar Büchsentelefone im Keller haben sollten, wo wir dann unsere Kommunikation wieder aufbauen könnten, mit von Nachbar zu Nachbar zumindest.
Ja gut, aber im täglichen Bereich kommst du eigentlich heutzutage nicht mehr ohne Internet hin. Ne? Das fängt an im Homeoffice, Leute sind von der Arbeit abhängig vom Internet, es geht an die Kommunikationsmöglichkeiten, die Hausautomaten Information zieht mehr und mehr ein bei Endverbrauchern, auch entsprechend mit den Gefahren, die da passieren können, keine Frage. Aber die Vernetzung zieht sich mehr und mehr durch, bis in die Autos inzwischen, ne? Wo Zwischenautokommunikation ja auch ermöglicht wird über solche Bereiche, Kartennavigation, ja, was auch immer.
Und man hat noch sehr viel mehr vor, ne? Also ich möchte nicht wissen, wenn wir nochmal zurückkommen würden nach 50 oder 100 Jahren, was die unsere Nachfahren da alles gebastelt hätten. Also das könnte schon eine ganze Menge sein.
Richtig, spannend sind halt die Bandbreitenprobleme auch zu lösen. Ne? Also heute gerade im Zeitalter der vielen Videos, die da laufen, auch auf YouTube, wo wir auch hinwollen oder hingehen inzwischen.
Ja, schon sind.
Genau, da wird sich auch noch einiges tun Richtung Homepage. Da sollten wir auch mal drauf zu sprechen kommen noch. Dementsprechend müssen die Bandbreiten einfach auch bereitgestellt werden. Und da tun sich manche ländliche Gegenden auch noch ein bisschen schwer heutzutage.
Ja. Und seit langem ist das so. Es war schon immer so. Es war eine gerechte Sache bei der Entwicklung der Telekommunikation. Das war das BTX. Da hieß es, am Anfang zumindest, das BTX ist überall gleich teuer. Es war ein Ortsgespräch. Mhm. Konnte man reingehen, kostete in Berlin so viel wie in, in Buxtehude oder was ich da als kleinen Ort nehmen sollte. Und das Ganze hat sich dann ja ganz schnell verschoben, weil die Städter hatten irgendwann ihren eigenen BTX-Rechner und konnten damit schon mal nicht mit 1200 Bit pro Sekunde, sondern mit 2400 Bit pro Sekunde rein. Das Doppelte. Und nur die Städter. Oder aber man war auf dem Land und hat dann die Stadt angerufen, um da in den schnellen Rechner reinzukommen. Kostete Geld, Ferngebühren. Heute sind wir fast genauso weit in der Situation. Heute ist LTE, sollte irgendwann mal erst ausgebaut werden dürfen, wenn das Land, das sogenannte Land, alle oder zumindest 80% schnelles Internet haben. Und das schnelle Internet ist bei 2 Megabit pro Sekunde. Das ist ja auch nicht gerade der Hammer, aber es wurde dann sehr schnell auch in der Stadt ausgebaut. Köln hat zum Beispiel LTE, Düsseldorf hat LTE und LTE auf dem Land, da kenne ich viele, die haben noch gar nichts.
Wobei es noch relativ teuer ist, weil wir hier volumenbegrenzte Verträge haben im LTE-Bereich, die preislich noch nicht annähernd vergleichbar sind mit den ganz normalen kabelgebundenen Systemen. Ne?
Ja, wir haben noch ein paar andere Macken da drin, dass man da so mit der IP-Nummer und so weiter, das ist alles, da muss man alles noch lernen, dass das anders geht und dass man da wieder Dienste dazu bezahlen muss, wenn man da alles richtig haben will, wenn man seine Kameras plötzlich alle haben will, die IP-Nummer, die verschiedenen IP-Nummern, plötzlich ist man da wieder am Zahlen. Ob das das Richtige ist, das weiß ich auch nicht. Aber immerhin, das Internet kann man nicht mehr wegtun und es muss ja irgendwie bezahlbar sein, sonst benutzt es keiner. Richtig. Also das ist, was hat denn unsere Seite eigentlich da so erlebt in den Jahren? Denn mittlerweile diese 400 Sendungen, die sind ja seit 2006 entstanden. Das sind ja schon wieder 7 Jahre, fast 8 Jahre, die wir diese Sendung machen.
Ja, da haben wir auch eine Historie durchlebt. Naja, die Seite hat sich so viel nicht verändert. Am Anfang gestartet haben wir mit einer relativ kleinen Visitenkarte. Da waren ein paar Informationen zusammengetragen. Letztlich das Ganze ja aufgebaut über Sendungsarchive. In der Zeit ist auch das CMS entstanden, also das System, mit dem ihr als Redakteure da auch eine Möglichkeit habt, die Daten zu hinterlegen. Ja, inzwischen sind wir ja schon sehr lange, viele Jahre auf einer recht stabilen Plattform, wo wir entsprechend über die Archive hinaus Suchfunktionen und so weiter anbieten, das Ganze möglichst barrierefrei aufbereitet. Und der nächste größere Schritt folgt, weil wir einfach mal festgestellt haben, liegt schon so 1,5 Jahre zurück, das Design könnten wir auch mal wieder ein bisschen überholen. Das ist schon ein bisschen eingestaubt. Ja, und heutzutage spielen dann so Dinge wie HTML5, CSS und Responsive Web Design eine entscheidende Rolle. Und wir haben ein Design entsprechend schon da, alles schon fertig. Und im Moment hänge ich mit einigen Leuten gerade dran, diese Seite entsprechend technisch umzubauen auf einen aktuellen Stand. Das heißt, wir werden die Daten übernehmen, das Ganze optisch ein bisschen wieder modernisieren, ein paar andere Features einbauen, gerade die Einbindung von YouTube, die größere Präsenz dieses Multimedia-Players, der im Moment so ein bisschen am Rand stiefmütterlich behandelt wird, rückt wieder mehr in den Fokus der Seite. Und wir können gerne mal so ein Redesign-Screenshot, den wir da haben, den wir vorbereitet haben, auch gerne mal auf der Seite bereitstellen, damit die Hörer mal einen Eindruck haben, was da eigentlich auf sie zukommt. Und die Idee ist eigentlich die Anpassung der Seite, das nochmal das Stichwort Responsive Design, für die unterschiedlichen Endgeräte bestmöglich darzustellen. Also die Seite zeigt sich je nach Breite deines Browsers in einer anderen Form der Darstellung. Der Inhalt, der da ist, ist der gleiche, aber technisch wird die Seite live umstrukturiert, sodass auf deinem Handy oder auf deinem Tablet oder auf deinem hoch aufgelösten PC einfach die bestmögliche Usability entsteht, um die Daten zu lesen. Das ist eigentlich ein Hauptanspruch dieses moderneren Designs.
Ja, und ich habe so ein bisschen daraus gehört, dass wir natürlich das für andere Menschen machen, dass die anderen Menschen sich auch melden sollen. Die sollen auch sagen, hallo, also wir würden das besser finden, so und so und so und so. Und dann suchst du ja auch immer noch Leute, die da ein bisschen praktisch mitmachen.
Genau, richtig.
Denn das ist viel Arbeit. Und eine Sache ist ja ein bisschen so geplatzt. Wir wollten ja schon ein neues CMS machen, ein Content Management System. Und ja, da hat die alte Mannschaft, die wollte nicht so richtig umlernen und wollte eigentlich halt so weiterhin so eingeben, wie sie es eingegeben hat. Und da ist das Ganze ein bisschen so durcheinander gekommen.
Ja.
Wir sollten da vielleicht mal wieder neu anfangen. Wir freuen uns, wenn Leute bei uns mitmachen wollen und dann auch praktische Arbeit ein bisschen mit übernehmen können.
Genau.
Und ja, ich weiß nicht, der Dank von wem, der Dank aus dem Himmel, der kommt auf jeden Fall. Und wir haben doch jetzt kurz vor Weihnachten und da geht man doch da ganz gerne mit so schönen Versprechungen.
Und das macht doch Spaß mit PHP und HTML mal was zu bauen für den Computerclub, was so richtig gut aussieht. Aber klar, da finden wir garantiert Leute, die das möchten.
Genau. Und da müssen wir natürlich, das ist so, man kann nicht mehr erwarten, dass der Kollege Rudolf, der hat wirklich die Hände voll zu tun mit der Sendung, oder dass ich als Rentner mit über 70 Jahren mittlerweile jetzt, dass wir da die Jugendlichen erreichen können, da mit unseren Informationen. Ja, das glaube ich, da sind wir zum Teil sogar sehr, sehr jung mit diesen Informationen, weil die Leute das woanders gar nicht kriegen.
Genau, es geht jetzt um die Ansprechaufbereitung.
Nur mit der Machbarkeit über, was weiß ich, über Typo 03, ich nenne das 3, mal so,
weil,
oder Typo 3 da ein bisschen auseinandergeplatzt ist oder eben mit Konkurrenz Sachen da, wie heißt dieses Allerwelts CMS?
WordPress hast du mal genutzt, genau.
WordPress, Oh, da wollte ich schnell wieder weg von. Naja, gut, okay. Das sind alles Dinge, die man besprechen muss und die man mit den Zuschauern am besten bespricht. Denn so ein bisschen Demokratie wollen wir wenigstens bei uns machen. Wenn die in Berlin schon nichts machen.
Finde ich gut. Genau. Da werden wir schon auf den Nenner kommen.
Ja. So, und jetzt ein bisschen müssen wir auch darüber reden, was kommt denn eigentlich in Zukunft? Hast du eine Vorstellung, was in Zukunft im Internet zu finden sein wird?
Nein, also ich sag mal so, momentan sieht man einen sehr starken Trend der Desktop-Systeme, die nach und nach in den Browser wandern, bis zum kompletten Betriebssystem. Die Endgeräte werden immer mobiler, vom Tablet jetzt über Smartphones oder Zwischengrößen, die da entstehen. Und unterm Strich will man natürlich sämtliche Informationen, die man hat, möglichst in einem Gerät beisammen haben, immer mit dem Hinweis auf die Sicherheitsrisiken, die da entstehen können. Aber ich denke, es geht erstmal dahin, möglichst komfortabel viel Information multimedial auf einem Gerät darzustellen und das auch übergreifend mit anderen Geräten in anderen Einrichtungen. Autos, Hauskommunikation, was auch immer, sind so die nächsten Themen, glaube ich, die eine ganz große Rolle spielen werden.
Also ganz ist es noch nicht gelungen, da auch die Leute, die da eigentlich dazugehören zu den Diskussionen. Also ich ärgere mich darüber, dass wir eine relativ neue Waschmaschine haben und ich möchte gerne da dran an die Waschmaschine. Ich möchte an der Waschmaschine erfahren, ich wasche nicht mehr, ich bin fertig. Und dieses möchte ich gerne in der Hausautomation bei mir in der Wohnung sehen und nicht unten in der Waschküche, dass ich da 10-mal runterlaufe. Ich meine, man könnte sich auch einen Wecker stellen oder so, aber das ist ja nun alter Kram. Der soll melden, hallo, ich bin fertig. Und oben ist ein Lämpchen, grün oder rot, und ich kann mich danach richten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da müssen viele, viele andere Beispiele noch dazukommen.
Genau. Für ganz wichtig halte ich aber, dass nur du über deine Waschmaschine informiert wirst und nicht alle deine Kollegen und Nachbarn auch und die deine Waschmaschine steuern. Also sprich, das Thema Verschlüsselung, Sicherheit, finde ich, ist auch ein entscheidendes Thema, was einfach mal angegangen werden muss in dem Bereich. Ne?
Das ist ein wichtiges Thema und auch, dass heute alles auf Funk basiert, da muss man auch mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ich bin da selbst betroffen davon. Ich weiß nicht, wie weit ich in meiner Alarmanlage per Funk weitergehen soll oder ob ich da umsteigen soll auf Wired, also auf Drahtverbindungen, die man nicht so schnell sabotieren kann. Das sind...
Naja, also an zentralen Stellen würde ich da eher auf Draht setzen bei dir, weil ich denke, durch eine starke Störquelle können sich deine Geräte maximal so mit sich selbst noch unterhalten.
Geraten. Irgendwo gibt es immer so, naja, so, auch wenn es gut schmeckt, dann heißt das... Das heißt das nicht unbedingt, dass das gut ist. Ja.
Es hat Vorzüge, es ist komfortabel, aber wenn, es muss sicher bleiben.
Jetzt, wenn man einen Schwerpunkt nimmt, der heißt Glück im Fernsehen, müsste man auch einen nehmen, der heißt Pech im Fernsehen. Denn beides gehört zusammen, vorher wie nachher. Und so ist es nun. Und nur, wenn es uns Spaß macht, und es macht uns doch Spaß, mit dieser Technik heutzutage zu arbeiten, es wäre doch schade, wenn wir das alles nicht mitgekriegt hätten. Und wir hätten noch nicht mal ein Auto richtig kennengelernt.
Das stimmt.
Das waren unsere Großväter. Die hatten Probleme mit dem Auto, wie wir mit dem Computer. Ja, und
richtig. Und heutzutage sind die Computer auch in den Autos.
Ja.
Also, und da kommst du ohne Elektronik, Auslesewerkzeug auch nicht mehr weiter.
Ich glaube, wir müssen mal Schluss machen, müssen Platz machen für die Nächsten, die uns auch vieles zu sagen haben. Ich bin froh, dass ich mit dir geredet habe. Ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr weiß von deinen Vorstellungen. Und wir sind ja sowieso oft zusammen hier mit neuen Projekten über Skype. Und diesmal haben wir kein Skype genommen, sondern wir haben den klassischen Rekorder genommen und machen einen WAV-File. Und das sind jetzt schon 21 Minuten. Ich bedanke mich bei dir.
Ja, danke dir auch.
Bitte nicht abschalten. Weiterhören. Weiterhören.
Ja, ich denke, das war mehr als interessant. Und ich kann das alles nachvollziehen, was die beiden da gesagt haben. Denn wir haben die Sachen erlebt. Wir haben wirklich Glück gehabt, das mitzumachen. Und wenn man die Begeisterung hört, auch von Michael Jost für Technik, der ist ja genauso technikverrückt wie wir. Schönen Dank. Und es ist toll, dass er uns mithilft, dass er für uns da ist und dass wir von ihm manchmal auch so einen Einblick kriegen.
Darf ich mal ganz kurz mal stören? Das würde dich sehr, sehr interessieren. Du hast einen neuen Kollegen. Weißt du das?
Ich habe keine Kollegen.
Einen neuen Hobbykollegen. Mhm. Einen Funkamateur. Herr Michael Jost.
Oh.
Ist geprüfter Funkamateur.
Aha.
Und hat vor ganz kurzer Zeit die Prüfung gemacht.
Aha. Na, dann Michael, herzlichen Glückwunsch. Was hat er für ein Rufzeichen?
Das hat er noch nicht gehabt. Das kommt noch.
Ah, das kommt
noch. In 14 Tagen oder sowas. Kommt noch.
Ja.
Ja, toll, ne?
Ja. Oh, er hat eben Spaß an Technik.
Ja, ja.
So, jetzt haben wir da eine Sache zu erfüllen, der Wolfgang Back. Ich habe ja schon gesagt, er ist ja nicht immer bei allen Sendungen dabei. Er macht ja nur noch Urlaub, sei ihm ja auch gegönnt. Und lässt uns dann alleine wursteln. Aber er hat aus dem Urlaub dieses Jahr drei Beiträge, Kurzbeiträge mitgebracht, die wir auch schon verbraten haben. Und er hat einen langen gemacht von 52 Minuten aus ISPA. Da haben wir bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt, den irgendwo einzubauen. Denn wie kann man 52 Minuten in 30 Minuten Sendung einbauen? Geht nicht so einfach. Man hätte das Ding zerhacken können und so, wäre alles nicht schön gewesen. Aber jetzt und hier und heute, da haben wir die Möglichkeit. Herr Back, dazu muss man jetzt sagen, der Beitrag ist also jetzt ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr alt. Muss man da etwas korrigieren dazu?
Ich glaube, dass es verstärkt Veränderungen in der Zielsetzung des Instituts gab, was ich dort besucht habe. Es gibt verschiedene, wie überall gibt es natürlich verschiedene Richtungen. ISPRA, das ist der Ort, das ist ein ganz kleiner Ort, und da gibt es eine wunderbare Forscheranlage. Das sind 1100 Wissenschaftler zugange, europäische Wissenschaftler. Wenn man da durchs Gelände geht, da sieht man also ungarische Autos und englische Autos und was weiß ich, ganz Europa. Junge junge Wissenschaftler, die dort zeitweise Sachen machen und die zum Teil aber auch festangestellt sind. Und da gibt es große Aufgaben, die Europa stellt. Und das Institut, was der Dr. Lechner dort betreibt, das ist für den Schutz des europäischen Bürgers. Und der Schutz des europäischen Bürgers, der war vor Snowden, war das eigentlich so ein Schutz, so ein allgemeiner Schutz irgendwo vor Trickdiebstählen und was weiß ich und so weiter. Und das hat sich jetzt natürlich sehr gewandelt nach Snowden und nach dieser Abhörerei und nach dem, was alles bekannt geworden ist. Jetzt muss Europa ran, dieses Institut für die Rechte des Bürgers, er muss überlegen, wie weit können wir denn das zulassen, wie weit ist das technisch okay, wo können wir erwarten, dass da etwas zusammenbricht, wo können wir erwarten, dass da etwas überbordet. Und überborden könnte zum Beispiel auch Dinge, hochtechnisierte Dinge wie GPS oder wie andere Funkdinge, dass man sagt, die stören wir, also die Kriminellen, die es eventuell gibt, wir stören jetzt im Ruhrgebiet den GPS-Empfang und erklären dort im Ruhrgebiet durch Störsender erklären wir jetzt, das sei Baden-Württemberg, meinetwegen. Und gaukeln denen völlig falsche Dinge vor. Und dass das dann mittlerweile bei der Benutzung von solchen Geräten zum Chaos führen könnte, kann man sich vorstellen. Und da überlegt man, was kann man da tun? Man überlegt auch, wie können wir eventuell den Bürger ausstatten mit Wissen, um die Abhörerei und eventuell auch um Technik, falls es demnächst irgendwelche tollen Techniken gibt. Wie können wir das prüfen, ob das alles in Ordnung ist?
Ja, ich denke, interessant, sehr interessant, und wir sollten einfach mal reinhören. Wenn es denn genehm ist, fahre ich den Beitrag ab.
Ja, mich hat's zurückgebracht hier am Lago Maggiore, und in der Nähe ist der Ort Ispra. Und in Ispra war ich, wie man herausgestellt hat, 2009, da haben wir schon Sendungen für unsere Sendung gemacht. Und das war sehr interessant hier. Und jetzt bin ich wieder hier und bin auch wieder bei dem Herrn Lechner, der Chef von diesem Institut ist. Es ist eines der Institute der Europäischen Gemeinschaftsforschungsanlage. Wenn man hierher kommt, ich kam mir so ein bisschen vor, als wäre ich bei der GMD vielleicht gelandet, so damals. Hier gibt's einzelne Häuser, hier gibt's viel Grün, eigentlich ein kleiner Park, der hier entstanden ist und unterbrochen durch Institute. Und Herr Lechner sitzt hier und ich muss ihn fragen, wie fühlt man sich hier eigentlich? Ist das, wir kennen auch die GMD, ist das so eine Forschungsplattform, wie sie damals in Deutschland war?
Es lässt sich vergleichen, aber es lässt sich doch nicht wirklich vergleichen, denn die gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission hat viel weiterreichende Aufgaben. Wir sind hier in Ispra mit 3 von 7 wissenschaftlichen Instituten verhaftet. Wir forschen mit ungefähr 1000 Forschern hier am Standort zu den Themen Gesundheit, Umwelt und Sicherheit. Und die GMD hat ganz andere Aufgaben.
Die ist ja sowieso jetzt bei Fraunhofer gelandet.
Die gemeinsame Forschungsstelle hat die Aufgabe, die Politikschaffenden zu beraten in wissenschaftlichen und technologischen Fragestellungen zu eben den wichtigsten Politikfeldern, die wir heute haben. Energie gehört dazu, Umwelt gehört dazu, Sicherheit, Transport. Und dafür haben wir 7 verschiedene Institute, die jeweils um die 300 Forscher umfassen.
Nun ist es so, dass es eine europäische Forschungsgemeinschaft ist, und die Europäer bestehen ja nun aus einer Nation, zumindest mehr seit ein paar Tagen. Und man sieht hier auch völlig fremde Autonummern. Die kommen aus allen Ecken und Kanten von der EU. Können die hier zeitweise arbeiten oder sind das alles beamtete Leute, die ihr ganzes Leben hier verbringen? Und oder kann man auch sagen, da gibt es Doktoranden, da gibt es Leute, die sind für ein Projekt hierher bestellt, die sind für Für 5 Jahre, für 2 Jahre, für 3 Jahre hier. Wie sieht das aus?
Es gibt eine ganze Menge von unterschiedlichen Verträgen hier. Wir haben natürlich auch Europabeamte, die dauerhaft festangestellt hier arbeiten. Aber im Institut habe ich von ungefähr 300, 330 Mitarbeitern, circa 140, 150 junge Forscher, die im Alter von circa 35 als Postdocs zu uns kommen und dann einen Aufenthalt für 3 Jahre in ihrer akademischen Karriere bei der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Union machen.
Ja, hört sich sehr bunt an, was da so passiert.
Das ist auch sehr bunt. Wir sind der Zeit ein bisschen voraus, denn wir haben natürlich auch schon Kroaten hier und Kroatien ist ja erst zu Beginn dieses Monats beigetreten. Aber im Vorfeld haben wir auch schon kroatische Kollegen, die mit uns zusammen forschen und arbeiten.
Wie fühlen die sich denn? Die sind doch wahrscheinlich happy, dass sie jetzt Teil der EU sind und sagen wir auch hier so etwas besuchen können, hier so etwas Tolles hier in Italien.
Ja, das ist nicht nur zu Besuch, sondern das ist tatsächlich ein fester Karriereschritt. Und die jungen Forscher sind natürlich sehr, sehr angetan, in einer internationalen Umgebung an wichtigen Themen arbeiten zu können. Aber vor allem auch zu sehen, wie ihre Ergebnisse dann in den europäischen Politikprozess Einzug halten. Das ist genau der Punkt, den die gemeinsame Forschungsstelle hat. Unsere Ergebnisse sind nicht nur akademisch, sondern sie unterstützen die richtigen Entscheidungen in Brüssel und in Luxemburg, um Europa zu helfen, einen Schritt voraus zu machen.
Ja, und ich denke da zurück an meine letzte Zeit. Es war vor 4 Jahren schon, dass wir hier mit der Fernsehkamera waren und haben hier einige Berichte gemacht, die alle eigentlich sehr, sehr interessant waren, wo man aber so gar nicht dran denkt, dass so etwas überhaupt passiert in so einer Forschungsanstalt. Eins ist mir im Sinne geblieben, und zwar war das, dass diese schrecklichen Transporte von Schlachtvieh etwas gemildert wurden, indem man Technik eingesetzt hat. Die Schafe zum Beispiel, die kriegen jetzt so etwas in den Magen, das müssen sie fressen mit, und das bleibt dann im Magen. Und das ist ein RFID, also ein Chip, den ich von außen steuern kann. Ich kann also sagen, die wurden jetzt transportiert, 200 Kilometer bei 55 Grad. Dann wurde eine Pause gemacht von 3 Minuten, was natürlich so wenig ist. Und dann wurde da und da und das und das, und ich konnte nachher, wenn das Schaf dann abgeliefert wurde und dann der Chip wieder rauskam, konnte ich nachschauen und konnte sagen, hallo, das war aber kein guter Transport. Hier, das hier, die Pause fehlte und die Temperatur war zu hoch und das und das und das und das. Das war ja nicht unmenschlich, sondern untierisch, was sie da gemacht haben. Das ist jetzt 4 Jahre her und es war damals schon so fast abgeschlossen in der Forschung. Was ist denn daraus geworden?
Die Technologie, die wir dort einsetzen, hat sich im Grunde genommen bewährt. Aber es geht dort nicht nur um den Schutz des Tieres, sondern es geht insbesondere auch um den Schutz des Bürgers. Das Institut hier hatte den Namen Institut für den Schutz und die Sicherheit des Bürgers. Und wir sind deswegen insbesondere interessiert, auch die Verbreitung von Tierkrankheiten zu kontrollieren und besser zu sehen, wo sich eventuell befallene Tiere bewegt haben. Deswegen wird über diese RFID-Transponder im Magen von Vieh, auch von Schlachtvieh, festgestellt, welches Tier sich individuell wo aufgehalten hat und wie es transportiert wurde. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit Temperaturmessungen zu verbinden, was dann auch der Tiergesundheit oder dem Wohlbefinden der Tiere dient. Aber es ist eine Kombination von Technologie, die allgemein einsetzbar ist. Es ist auch viel daraus geworden, denn es gibt europäische Regulierung zu diesem Thema und es gibt auch nationale Regulierung. Gerade in Großbritannien gibt es verschiedenerlei Ansätze, die aus nationaler Rechtsprechung dann noch über das hinausgehen, was wir teilweise in Europa gesamt festgelegt haben. Und wir arbeiten sehr eng mit den britischen Behörden zusammen, um auch dort weiter das Testen und die Zertifizierung der verschiedenen elektronischen Bauteile und Transponder so durchzuführen, wie wir das am Anfang an begonnen haben.
Ja, das hat mir sehr imponiert damals, genauso wie eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe am Anfang, da wusste ich gar nichts mit anzufangen. Und zwar war das die Überwachung von Containern auf Schiffen, Überwachung auf Diebstahl zum Beispiel. Ich bin kein Seemann und ich habe mir vorgestellt, so Container, die sind zugemacht und die haben eine Plombe und da darf auch während der Fahrt auf dem Schiff niemand das öffnen, um daraus HiFi-Geräte oder Telefone oder was auch immer zu stehlen. Und da sagte man mir, das ist ein Milliardenverlust, der da stattfindet während eines Jahres. Und dann hat man mir gezeigt, wie man so etwas macht. Also bekannt, das hat mich ja doch gewundert, dass es so etwas gibt. Es gibt da Bolzen, die so präpariert sind, dass man sie während der Schifffahrt auseinandernehmen kann und kann durch Wegnahme von linken Bolzen zum Beispiel dann die Tür öffnen. Kann da stehlen, macht den Bolzen wieder drauf, schraubt den drauf, hat aber vorher ein bisschen Sofortkleber reingetan, sodass das jemand, der das prüfen will, ob die Bolzen eigentlich da sind, richtig sind, das gar nicht prüfen konnte. Und da sind wohl monatelang oder jahrelang Leute drauf reingefallen. Was ist denn da draus geworden?
Mich freut es, dass Sie da auf eine Demonstration zurückkommen, die die gemeinsame Forschungsstelle hier durchgeführt hat und die auch über die Videodokumentation sehr prominent geworden ist. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, als eine verschlossene Tür über die Angelseite zu öffnen, was bei Containerkonstruktionen in diesem Fall als tatsächlich möglich gezeigt wurde durch unsere Wissenschaftler, die nichts anderes gemacht haben, als da anzugreifen, wo man es normalerweise nicht erwartet. Das heißt, normal wird auch die Containertür über die Versiegelung, über das Schloss geöffnet, mittig natürlich, aber der Angriff über die Angel war nun mal was anderes. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes da die Sicherheit aus den Angeln gehoben. Was ist daraus geworden? Es ist viel daraus geworden, denn es sind ungefähr 10 Millionen Frachtcontainer momentan auf unseren Weltmeeren und auf den Bahngüterzügen unterwegs und es wird viel, viel, viel verschifft, was wir gar nicht so sehen, wenn es bei uns ankommt. Die Amerikaner sind auch schon aufmerksam geworden und es geht eigentlich nicht nur darum, wie kann man etwas aus einem Container rausnehmen, sondern vielleicht auch, wie kann man irgendetwas reintun, was man dann gar nicht im Lande haben will.
Was nachher vielleicht Bums macht oder sowas.
Da geht es um Waffen, da geht es um Drogen, da geht es um biologische oder chemische oder Kampfstoffe oder um nukleare Materialien, die ja allesamt kontrolliert gehören, um auch den Bürger zu schützen. Das heißt, die Amerikaner haben schon vor einiger Zeit einen Erlass herausgegeben, der letztlich immer wieder alle 2 Jahre ausgesetzt wird, dass 100% aller in die USA kommenden Container gescreent werden müssen. Das heißt, sie müssen geprüft werden, bevor sie die USA erreichen. Faktisch ist das bei einer sehr großen Anzahl von Containern und einer auch nicht sehr kleinen Anzahl von Häfen nun gar nicht mal so einfach, sodass die USA auch in europäischen Häfen eigene Standorte und eigenes Personal haben. Aber das reicht natürlich nicht für diese 100%, die wirtschaftlich sehr schwierig zu erreichen wären.
Ja, das Problem war ja, dass das Ding ja durchaus verblombt war. Das kam verblombt an. Und wenn ich jetzt so ein Beamter bin, der das untersuchen muss, sagt Blombe drauf, jawohl, in Ordnung. Es kam ja nicht jeder darauf, dass die Manipulation über die Angeln passiert ist.
Wir sind da von der technischen Seite direkt bei der Frage, was können wir tun, um die Container besser zu schützen, damit dann frühe Kontrollen auch tatsächlich Gültigkeit behalten und nicht im Nachgang nochmal manipuliert oder geändert wird. Und da gibt es viele, viele verschiedene Konzepte, die wir uns anschauen. Wir schauen uns grundsätzlich an, was elektronische Containerschlösser machen in den bestehenden Stahlcontainern. Wir arbeiten aber auch mit anderen Forschern aus dem europäischen und internationalen Raum zusammen, um zu überlegen, welche andere Art von Containerkonstrukten könnte es geben. Kann man da vielleicht irgendwas aus besonderen Plastikmaterialien machen, was sogar leichter wäre als Stahl. Und mit unseren Partnern sind wir bei verschiedenen Tests der Materialien, aber auch bei Konzepten, um vielleicht Elektronik dann in die Containerwand einzubauen und solche, sagen wir mal, wirklich hinterhältigen Öffnungsmechanismen von der Angel zu vermeiden.
Wer hat dann davon überhaupt profitiert? War das die Schiffsbesatzung? Hat die geklaut während der Fahrt? Oder waren das irgendwelche mafiosen Strukturen?
Nein, das ist mehr organisiertes Verbrechen. Das ist tatsächlich ein Riesengeschäft. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wie Container auf einem Schiff gestapelt werden, dann ist es unterwegs verhältnismäßig schwierig, an einen einzelnen Container ranzukommen und da gezielt Ware zu entwenden. Das sind alles Themen, die normalerweise irgendwo passieren, wo man in einem ruhigen Moment sicheren Zugang zum Container hat, ohne dass es im Verlauf der Containerfahrt großartig auffällt. An Bord dürfte an für sich eher schwierig sein. Die Techniken, die wir hier ausbaldowern, um tatsächlich auch solcherlei Missbrauch auf die Spur zu kommen, beinhalten dann aber auch eine Überwachung der Containerverschiffungen und vielleicht auch mal auffällige Bewegungen, wo ein Container Umwege macht, die er gar nicht machen dürfte. Und wir haben schon zeigen können, dass die Trefferquote bei der Untersuchung verdächtiger Container sich durch diese Methoden drastisch erhöhen lässt.
Ich glaube, GPS ist bei den meisten Containern heute schon drin, dass man weiß, wo die Dinger sind. Nicht alle Container werden so etwas haben und eben, als ich gesagt, Milliarden Verluste, da haben sie auch so ein bisschen gezuckt. Sind die doch nicht so hoch oder sind die noch höher?
Nein, es gibt keine richtig gut belegbaren Verlustziffern oder Verluststatistiken in diesem Geschäft, weil es ja letztlich auch eine gewisse Dunkelziffer ist, die nicht überall kommuniziert wird. Wir wissen bloß, dass es politische Bestrebungen gibt, Container zu kontrollieren, und wir können als gemeinsame Forschungsstelle den technischen Unterbau dazu bewerten. Das machen wir auch. Die Milliardenverluste, die Sie angesprochen haben, mögen oder mögen nicht da sein, aber es geht uns darum, den Bürger zu sichern und dafür zu sorgen, dass die politischen Vorgaben sauber umgesetzt werden können. Was wir dazu tun, machen wir im Verbund mit unseren amerikanischen Partnern, weil der internationale Welthandel über Container natürlich etwas ist, was auf den offenen Meeren läuft und nicht irgendwo im nationalen oder europäischen Alleingang gemacht werden kann. Und wir machen das natürlich auch im Verbund mit großen Technologieforschungsstandorten oder Partnern, wo wir dann im gemeinsamen Projekt Materialien testen, Elektronik testen oder auch Entwürfe machen, wie der zukünftige Container besser gesichert werden könnte.
Das sind alles Themen, die hätte ich mir vorher gar nicht vorgestellt. Und ich komme mit noch einem Thema aus der damaligen Zeit. Und zwar geht es darum, da haben Sie angefangen zu untersuchen, wie sieht das eigentlich mit den Softwareradios aus? Also früher hatte man UKW-Radios und Mittelwelle-Radios, da braucht man einen eigenen Schwingkreis für jede Welle. Und da musste ja alles auseinandergehalten werden. Und heute hat man Computer und heute hat man digitale Empfang und digitale Sendemöglichkeiten. Und da ist es eigentlich ziemlich egal, was da mit den lange Welle, Mittelwelle, UKW oder noch höheren Wellen passiert. Man kommt mit diesen Softwareradios überall hin. Man kommt auch in das GPS-Signal. Und die Gefahr haben manche Leute sich ja auch schon ausgedacht, was ist denn, wenn ich ein falsches GPS-Signal schicke? Ein LKW fährt im Ruhrgebiet der Wilner Gelsenkirchen und plötzlich landet er in Essen oder in, was weiß ich, in Duisburg oder irgendwo, weil irgendein Schelm oder irgendeine mafiotische Gruppe da irgendeinen Blödsinn baut und falsche Signale abgibt. Gibt es das?
Es gibt es im beschränkten Sinne andersrum. Das heißt, wir haben schon Ansätze gesehen, wo die Kontrollsignale, die auch Flotten und Lkw-Fahrer in gewisser Weise kontrollieren, schlicht und einfach durch starke Interferenzsender ausgeblendet werden, sodass man schlicht und einfach keine Flottennachverfolgung mehr durchführen kann.
Das ist ein Jamming.
Es gibt auch handelsübliche GPS-Jammer übers Internet zu bestellen. Der Betrieb ist natürlich nicht legal, aber die Dinger passen in den Zigarettenanzünder, die sind nicht allzu teuer. Und sie haben natürlich den Nachteil, dass sie das GPS-Signal, das Satellitensignal, was wir zur Navigation benötigen, in einem gewissen größeren Umkreis bis zu Hunderten von Metern, vielleicht auch Kilometern, ausblenden und überstrahlen. Das heißt, wer immer auf die Navigation dann im Umfeld angewiesen ist, der wird durch den Jammer auch behindert. Und unsere Forschungsarbeit besteht darin, dass wir uns auch mit praktisch ausgerüsteten Messstationen in Geländefahrzeugen mal auf die Brücke oder neben der Autobahn stellen können. Und wir schauen mal, ob wir vorbeifahrende Jammer erwischen. Und da gibt es tatsächlich auch Erfolge. Normalerweise redet man bei dieser Funklokalisierung immer von Triangulation. Das heißt, man braucht drei Punkte, um dann auch ein Ziel zu bestimmen. Aber man kann auch kreativ in andere Ideen reindenken. Wenn ich weiß, dass sich jemand mit einem Jammer auf der Autobahn befindet und am besten vielleicht auch in einem Lastwagen fährt, dann wird er ja jetzt nicht auf einmal Offroad abbiegen und wild im Gelände umherfahren. Das heißt, einen Richtungsvektor auf der Autobahn habe ich schon vorgegeben. Wir denken dann auch mal kreativ daran, ob es vielleicht mit zwei weiteren Punkten ausreicht, die Position genauer zu bestimmen, den Radius der Abstrahlung zu ermitteln und zu schauen, wie weit dort entsprechende Störeffekte möglich sind. Die Idee ist natürlich dann auch, Autobahnen sich anzuschauen, die vielleicht in der Nähe von Flughäfen liegen, denn das GPS-Signal wird natürlich auch zur sicheren Flugnavigation genutzt. Und das ist dann eine Sache, die ist nicht mehr ganz so unkritisch.
Wird da weiter geforscht auf dem Sektor oder ist das abgeschlossen?
Da wird stark geforscht. Es geht ja direkt jetzt darum, auch für die Europäische Union das amerikanische GPS-System durch ein europäisches Galileo-System zu ergänzen. Das heißt, Europa möchte dort auch unabhängig sein und Europa möchte sein eigenes System einerseits in Kontrolle haben, auf der anderen Seite aber auch einsetzen können, um ein offenes und genaues Navigationssignal für alle zur Verfügung zu stellen, die in Europa auch damit Geschäft kreieren wollen und Wachstum für den europäischen Markt. Das heißt, das Galileo-System kommt, aber es kommt in einem Frequenzbereich, der dann auch für Europa sauber und sicher sein muss und nicht mit anderen Systemen überlappen darf.
Und was passiert da? Wie macht ihr, wie helft ihr dabei, dass das sauber ist?
Da setzen dann unsere Forscher an. Das heißt, wir sind seit 10 Jahren dabei in unserem technischen Labor, aus dem wir auch vor mehreren Jahren die Übertragung gemacht haben, Radiointerferenz zu messen. Das heißt, Funkinterferenzen, wie sich Signale überlappen und überlagern. In welcher Bandbreiten, in welche Frequenzen man hineingehen kann, um tatsächlich dann noch GPS- und Galileo-Signale trennscharf auseinanderzuhalten oder wo man dann eventuell schon wieder mit chinesischen oder russischen Navigationssystemen kollidiert oder wo wir vielleicht dann mit den Amerikanern ein Problem haben, wenn vielleicht aus Grund von Terrorabwehr oder Ähnlichem das GPS-System mal geändert, abgeschaltet oder kontrolliert werden sollte und dann das Galileo-Thema zu nah dran liegt. Das sind alles Sachen, die in der politischen Diskussion besprochen werden. Die sind auch politisch zu entscheiden, aber ohne den technischen Unterbau kommt man dann eventuell zu Vorschlägen, die faktisch gar nicht machbar sind. Und dafür gibt es hier die gemeinsame Forschungsstelle, den einzigen Arm, der die Politikschaffenden aus der Europäischen Kommission hinaus wissenschaftlich berät.
Gut, so Themen wie Passerstellung, die sind ja auch hier passiert, also fälschungssicherer Pass und so weiter, wollen wir gar nicht ansprechen. Es geht ja jetzt ein bisschen so, das war ja eben ein elektrisches Thema. Und ich glaube, dass das Thema Elektrik sie noch länger bei Laune halten wird. Denn für den Schutz des Bürgers ist zum einen ja die Gefahr da, dass seine Identität geklaut wird, dass er plötzlich von irgendjemandem, dass der erkennt, was ich alles habe und ich alles weiß und dass der sich mit meiner Identität irgendwas Böses macht. Wir haben diese ganzen Abhörsachen jetzt in den letzten Wochen gehört. Snowden, der sitzt noch wohl in Moskau im Flughafen, hat nach Venezuela jetzt einen Antrag gestellt. Und das ist ja alles heiß hoch diskutiert worden. Und es gibt viele Bürger in der EU, die jetzt zum ersten Mal mitgekriegt haben, dass auch sie wohl überwacht werden können, konnten oder überwacht worden sind. Das ist ja nun ein Thema. Ich glaube, da müssen Sie mit Ihren Forschungsmöglichkeiten ganz stark mitmachen.
Ja, das tun wir auch, aber wir sind natürlich nicht operativ am Überwachen der Bürger, sondern wir können technisch bewerten und wir können technisch untersuchen, wie gut Bürger überwachbar sind. Denn wir sind ja alle neuen Technologien ausgesetzt und wir nehmen diese neuen Technologien sehr, sehr gerne in Anspruch, weil es einfach sehr bequem für uns alle ist. Da geht es jetzt nicht darum zu überlegen, ob wir von irgendwelchen Videokameras überwacht werden oder ob irgendwelche Ortungsdienste in irgendwelchen Applikationen angeschaltet werden, aber es geht eigentlich darum zu überlegen, welche digitale Spur hinterlassen wir nicht nur in den Medien, die wir heute nutzen, sondern auch in denjenigen, die wir morgen nutzen werden. Da geht es dann wieder um die viel beschriebenen RFIDs, um zusätzliche Konzepte wie Ubiquitous Communication, wo wir überall always on sind, wo die Gesellschaft dann einfach darauf angewiesen ist, dass ich kommunikativ erreichbar bin, allerdings dann auch Dienste in Anspruch nehme, in denen ich gewisse Spuren hinterlassen muss, um sie optimal zu nutzen. Was den Kunden dann und uns auch oft nicht auffällt, ist, dass diese Spuren nicht gelöscht werden, dass wir oft auch bei einer sogenannten Datenschutzerklärung relativ schnell den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, die dann aber auch im Hintergrund mit unserer gegebenen Zustimmung einer Weiterverarbeitung der Daten Tür und Tor öffnen. Wir sind jetzt dabei, technisch seit 2 Jahren mit einer neuen Abteilung besser zu untersuchen, was kommt da noch alles auf uns zu, wie wird die Welt in Zukunft noch viel weiter verbunden, wenn es nicht nur getrennte Anwendungen sind, die wenig miteinander sprechen und vielleicht dann über nachrichtendienstliche Verknüpfungen einmal zusammengeführt werden könnten, sondern wenn die ganze Welt daraus bestehen wird in Zukunft, dass viel, viel mehr Vernetzung, als wir heute haben und vielleicht auch mehr, als wir uns heute für morgen vorstellen, bestehen wird.
Oder auch wollen.
Wollen ist ein schönes Thema. Ja. Wir wollen ja gerne, denn wir nutzen alle diese neue Technologie und wir arbeiten auch ein bisschen an der sozialen Komponente, an der Ethikkomponente dieser Themen. Denn ich kann mich natürlich sehr schnell ausgrenzen, wenn ich heutzutage nicht in sozialen Medien bin. Ich kann mich sehr schnell ausgrenzen, wenn ich nicht über mobile Kommunikation erreichbar bin oder über E-Mail oder über Textnachricht. Wobei das an für sich mal eine ganz nette Idee wäre, aber mir dann doch ein gewisses Unwohlsein nach der ersten oder zweiten Stunde der Nichterreichbarkeit gibt. Das heißt, wir sind auch sozial irgendwo kreative und interaktive Wesen und wir wollen gerne diese Technologie nutzen.
Die europäische Grundrechte. Ich durchlaufe übrigens gerade eine digitale Diät. Also ich habe ein Handy hier dabei, das ist hier oben in der Tasche, das hat aber kein italienisches Netz. Da kümmere ich mich auch nicht drum. Ich habe auch kein Schweizer Netz, weil das ist mir in der Schweiz, das Roaming zu teuer. Und ich habe ein deutsches Netz, aber ich brauche das auch nicht so richtig. Also man kann auch mit weniger Telefonaten auskommen.
Es geht sicherlich schon, aber die Generation der vielleicht heute, sagen wir 10- bis 15-Jährigen, ist ja sehr stark auf den Einsatz neuer Medien getrimmt. Und es ist auch etwas Wunderbares, denn die Jugendlichen können miteinander kommunizieren und können sich über Hausaufgaben oder Schulthemen oder Privatthemen austauschen. Aber sie haben immer noch die europäischen Grundrechte des Schutzes der Privatsphäre.
Ja.
Und die sind auch letztlich nicht irgendwo übertragbar oder können schlecht abgegeben werden. Und deswegen müssen wir von der politischen Seite sehen, dass wir wenigstens diese Rechte aufrechterhalten, auch wenn diejenigen, die die Rechte haben, sich darüber vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind.
Ja. Ich meine, ich habe das gehört, dass in den Emiraten, dass man da gerne die Server gerne beobachten würde, weil es da wohl vorkommt, dass die jungen Leute, die ja in der Öffentlichkeit sich nicht küssen dürfen, da würden sie ja sofort eingesperrt werden, das über Skype machen. Das heißt, sie halten sich das Handy vor und geben einen Kuss. Und der Kuss kommt per Bild dann an, aber nicht in Wirklichkeit. Ich meine, das sind so ein paar Dinge, die vielleicht Aufmerksamkeit erreichen, die auch nicht sehr, sehr wichtig sind. Aber dennoch ist das doch schon ein Problem, was da angesprochen wird, dass man mit diesen Sachen nicht alles machen darf.
Ja, das bedarf einfach eines besseren Verständnisses dieser Technologien. Und wenn man der Meinung ist, ich spreche in mein Gerät hinein und es ist nur für meinen Gesprächspartner auf der anderen Seite hörbar und es ist in dem Moment vorbei, wo ich den Ton gesagt habe und kann auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise wiederhergestellt werden, dann ist das sicherlich falsch. Es wird viel aufgezeichnet. Teilweise auch von den Nachrichtendiensten wie neulich in den Medien, was auch Aufgabe der Nachrichtendienste ist, um für Sicherheit von uns allen zu sorgen. Es wird sicherlich viel auch privat aufgezeichnet oder in sozialen Medien aufgezeichnet oder bleibt im Hintergrund bestehen, selbst wenn die Themen formal gelöscht, das heißt der Sichtbarkeit entzogen werden. Es ist erstaunlich, wie viel dann teilweise wiederhergestellt werden kann, wenn man entsprechende Anfragen an die Betreiber stellt.
Ja, das sind große Themen, sehr, sehr große Themen, die auch anders diskutiert werden in Benutzerkreisen als natürlich in Betreiberkreisen. Und die Provider wollen ja nicht allzu viel hergeben, sie müssen aber was hergeben. Und wie sieht das in China aus, das sind Fragen. Wie sieht das in den USA aus, das sind Fragen. Und sind wir alleine mit unseren Sachen und werden wir ausgenutzt und so weiter und so weiter. Das sind ja jede Menge Fragen, die man gar nicht so recht beantworten kann. Das ist ja auch, was mir ein bisschen fehlt in der ganzen Sache ist, dass die Schulen das gar nicht so richtig mitkriegen, was draußen so passiert. Dass die Schüler so auf Facebook reingefallen sind und jetzt so langsam anfangen und dort aussteigen, weil sie merken, da ist ja alles, was du sagst, ist ja irgendwo wird das verwurschtelt. Und wenn dann die schlimmen Sachen kommen, dass sie beleidigt werden und keiner weiß, wer sie beleidigt hat. Und dann Leute eben aus der VIP-Gegend dann sagen, jetzt erhebe ich mein Wort und zeige die an. Und was dabei rauskommt, das wissen wir. Ich zeige die an, da kommt nichts bei raus, weil es gibt da keine Sühne für irgendetwas, was da bei Facebook passiert oder bei anderen sozialen Netzen. Man müsste doch eigentlich anfangen, in den Schulen damit, die Schüler damit zu konfrontieren, was sie da machen. Denn sie vergessen es nachher und nachher ärgern sie sich, wenn sie nachher im Berufsleben einsteigen wollen und da ist zu viel von ihnen bekannt.
Es gibt ja schon einige interessante Ansätze zu diesem Thema. Die Schulen selber haben oft das Problem, dass die junge Generation die neue Technologie viel stärker anwendet und viel besser versteht als beispielsweise auch die Lehrer oder die Eltern. Das heißt, wir sind hier wirklich bei der Generation der Digital Natives, derjenigen, die mit dem Internet, was wir schon für bemerkenswert halten, aufgewachsen sind. Aber Mobiltelefonie, Smartphones, Mobile Internet ist für die jugendliche Generation heute eine Selbstverständlichkeit. Die Technologiefertigkeiten sind natürlich bei den jungen Leuten auch viel ausgeprägter. Sie haben mehr Zeit, sich damit umzutun. Und wir sind daran, jetzt auf der wissenschaftlich-technischen Seite wirklich auch ganz klarzustellen, was ist an Missbrauch, was ist an Aufzeichnung, was ist an Gefährdung möglich, um dann diese Nachrichten auch mit wissenschaftlicher Substanz hinterlegt zu kommunizieren. Das ist der erste Schritt, um dann auch eine Aufklärung zu betreiben, die nicht soziale Medien im Allgemeinen kriminalisiert, die nicht Panik erzeugt oder Panikreaktionen, sondern die sachlich ist und dann auch die richtigen politischen Entscheidungen. Beispielsweise, wie sollte Strafverfolgung für Computerkriminalität aussehen? Wollen wir uns in dem Thema Cyberbullying, das heißt Mobbing im Internet, weiter umtun, richtig gut wissenschaftlich zu fundieren? Wir arbeiten auch mit großen Firmen und haben auch zusammengearbeitet hier mit der Europäischen Schule in Varese, hier um die Ecke, zum Thema Mobbing im Internet und zum Thema, was können wir tun, um in der jetzt anstehenden Schülergeneration mehr Bewusstsein zu schaffen und auch diese Exponiertheit für die neuen Technologien besser ins Vorfeld zu rücken. Ich muss aber sagen, da ist sowohl die Industrie auf dem Vormarsch, als auch die Politiker, als auch die Schulen selber. Es krankt ein bisschen daran, dass die neue Generation, die nachkommt, inzwischen wahrscheinlich schon knapp unter 10 Jahren im Alter ist und sich mit dieser Technologie umtut. Ja. Und wir müssen sehen, dass wir die Schüler eigentlich immer früher informieren können und auch die Elterngeneration informieren. Es wird vielleicht besser, wenn die jetzigen Schüler dann selber Eltern sind und viele dieser Konzepte schon von sich aus kennen.
Ja, ja. Und eine Gruppe haben wir, glaube ich, auch noch vergessen. Ich glaube, die Juristen haben wir vergessen. Die müssen auch umlernen. Die Juristen sind immer sehr, 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 sehr langsam. Früher war so ein Scheidungsgesetz, das hat 25 Jahre gedauert, bis das ein Gesetz war. Weil das wieder hier wieder diskutiert wurde, da diskutiert wurde, da diskutiert wurde. In den Zeiten, in den 80er Jahren, als die Computer überhaupt erst anfingen, Computer zu sein, da wurde jemand bestraft, der aus einem Rechenzentrum ein Band gestohlen hat, dafür, dass er ein Band gestohlen hat. Den Inhalt gab es ja nicht, der war ja nicht zu sehen. Und das musste ja alles erstmal über die Jahre hinweg gelernt werden. Und die Juristen sind heute noch nicht so besonders gut drauf. Wir hatten keine großen Abmahnwellen. Das war ja eine schreckliche Zeit mit diesen Abmahnwellen, dass jemand in einer Werbung geschrieben hat, ein 15-Zoll-Monitor, und er wurde abgemahnt, weil er die entsprechende Zentimeterzahl da sagen musste und dann vielleicht dahinter in Klammern 15 Zoll, Klammer zu. Und das war eine böse Zeit. Und die Abmahnerei ist ja nun Gott sei Dank auch ein bisschen eingedämmt worden, weil die erste Abmahnung nicht mehr 1200 Euro beträgt, sondern die darf nur noch 100, glaube ich, betragen. Und dann sind doch einige Juristen schockiert darüber, dass sie nichts mehr verdienen können damit. Das ist aber richtig so, glaube ich. Weil ich habe so ein paar Leute kennengelernt, Jugendliche, die waren ganz neben der Kappe, als die dann hörten, dass sie da für 20.000 Euro da plötzlich von der Musikindustrie bestraft werden sollten. Und die konnten das natürlich nicht bezahlen. Und das war schon, das ist Vergangenheit, da können wir darauf zurückgreifen. Und das sollte in der Zukunft ein bisschen besser gestaltet sein.
Das ist natürlich auch wichtig, solche Prozesse dann europaweit vernünftig zu gestalten, denn das Internet macht nicht an Ländergrenzen Halt.
Das ist
schon schade, wenn wir mit entsprechenden Regulierungen nicht auch europaweit eingreifen könnten. Damit solche Sachen dann natürlich auch sinnvoll umgesetzt werden, haben wir hier die Forscher, die die Politikschaffenden in Brüssel und in Luxemburg unterstützen und dafür sorgen, dass sinnvolle Vorschläge auf den politischen Weg gebracht werden. Ohne unsere Unterstützung klappt das manchmal auch ganz gut, weil wir nicht bei allen Prozessen dabei sein können und auch nicht zwangsweise gefragt werden. Aber da, wo es tatsächlich dann notwendig ist, wird gerne auch auf unsere Dienste zurückgegriffen. Die Europäische Kommission hat gerade bei dem Schutz der Privatsphäre im Internet einen wesentlichen Schritt vorausgetan und hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der ja auch das Recht, vergessen zu werden, beinhaltet hat. Und das wird jetzt politisch diskutiert. Wir müssen mal sehen, wie weit wir damit kommen. Aber man darf nicht unterschätzen, dass die Juristen gar nicht mal so träge hinterhertrödeln, wie das manchmal den allgemeinen Eindruck hat, sondern dass die Europäische Kommission hier sehr offensiv nach vorne geschritten ist. Und wir haben mit den Amerikanern eine Videokonferenz transatlantisch gehabt, wo solcherlei Vorschläge besprochen wurden. Und da gab es mir sehr gut in Erinnerung geblieben den Kommentar eines amerikanischen Bürgerrechtlers, der als Kongressabgeordneter gesagt hatte, es ist tatsächlich so, dass alle Datenschutzvorschriften von großen sozialen Netzen in vielen, vielen Seiten zusammengefasst werden können zu dem Wort »You have no privacy«. Das heißt, es ist eine sehr, sehr schwammige Umgebung, die in den USA teilweise auch kritisch von der eigenen Bevölkerung gesehen wird. Und es wurde stolz auf Europa geblickt, dass dort so ein mutiger Schritt vorausgemacht wurde. Wo er letztlich hinführt, wird dann auch der Europarat und das Parlament entscheiden müssen.
Wer hat den Schritt denn gemacht?
Die Europäische Kommission hat diesen Schritt gemacht.
Denn es gab ja schon öfter andere Begriffe dafür, zur digitalen Demenz, dass also das Digitale irgendwann sich selbst auflösen soll, was da irgendwo gespeichert ist. Da gab es auch schon, von Universität Saarbrücken schon Ideen, wie man einem Bild zum Beispiel ein Datum mitgeben kann, weil es sich abhauen soll, selbst löschen soll. Das Ganze war aber nicht praktikabel, weil es auch wiederum ganz schnell wieder hintenrum wieder, wenn ein Bild einmal da war, dann war es da und dann ob das dann da verschwindet nachher und ein anderer mittendrin eine Fotografie gemacht hat, er hat das Bild mit der Fotografie und bei ihm verschwindet es nicht. Das sind also alles so Dinge, die schon angedacht waren und sie sind wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Ich glaube, wo muss man denn da anfangen?
Da fängt man einfach beim State of the Art an, einfach bei dem, was wir heute kennen. Und dann schauen wir voraus, was kann morgen kommen oder wo sind die Trends, die wir schon sehen können. Dieses digitale Demenzthema ist eine ganz tolle Sache, denn da kann man wirklich sehen, die Idee ist da. Technische Lösungen, dass ich beispielsweise Bilder verschlüssele und die Schlüssel irgendwo ablege, wo sich dann im Internet Daten permanent ändern, bis sie so stark zerfallen sind, dass ich sie nicht mehr nutzen kann. Das gibt's auch schon seit längerem, aber erstens ist die ganze Sache nicht praktikabel. Zweitens ist sie gar nicht so richtig gewollt, denn ich will ja teilweise auch einfach Bilder reinstellen, ohne mir Gedanken zu machen, wie lange sollen die Lebensdauer haben. Und auf der anderen Seite ist das alles ein Thema, was nicht so richtig bis zum Ende durchdacht ist. Ist, wie Sie richtig sagen, ein Screenshot, ein Abfotografieren oder Ähnliches kopiert dann einfach die Daten und ich habe das Problem immer noch, trotz aller Aufwände.
Ja. Und ich glaube, dass da wirklich ein Umdenken bei allen notwendig ist. Überhaupt, es muss auch wieder, glaube ich, ein bisschen mehr Ehre in das ganze Geschäft hinein, was allerdings sehr, sehr schwer ist. Es gab damals, als ich jung war, gab es Dinge, die hat man nicht getan. Weil man wusste, wenn du das tust, dann bist du kein guter Kerl. Aber diese Ehrbeziehungen da unterzubringen, ich glaube, da macht man sich lächerlich, wenn man sagt, wir müssen jetzt das Internet ehrenhaft betrachten. Aber dennoch muss man vielleicht, ich verstehe nicht, warum alle mit den Nicknamen da in der Gegend herumlaufen. Die heißen nun mal Manfred, Klaus und Peter. Aber es hat sich umgesetzt, dass ein Manfred, Klaus oder Peter, der heißt dann Ringelnatz und der andere heißt irgendwie Eichhorn oder so irgend sowas. Muss das denn überhaupt sein? Wir haben eine Mailbox und wir haben ein Forum bei uns in unserer Sendung und da kommt keiner rein in das Forum, der nicht mit seinem richtigen Namen kommt. Und der richtige Name muss existieren und er muss eine E-Mail beantworten und so weiter und damit sind wir einigermaßen sicher. Und die sind alle froh. Wir haben einen Zulauf gekriegt dadurch, dass sie sagen, Gott sei Dank sind die blöden Schwätzer alle weg, die da mit falschem Namen kommen und da nur stören wollen. Hallo, das geht. Das geht.
Ja, Sie sehen hier sehr schön den Konflikt zwischen den Betreiberinteressen, dann auch wirklich substanzielle Beiträge zu bekommen und den Interessen derjenigen, die vielleicht sich auch mal äußern wollen, ohne namentlich bekannt zu sein. Sie sehen viele Kommentare, die unter Nicknamen abgegeben werden. Sie sehen auch manche Kommentare, die vielleicht nicht substanziell sind oder wo man sich fragt, warum muss sowas wirklich kommuniziert werden. Aber die Kultur auch des Technologiegebrauches ändert sich. Und was wir vielleicht aus der Generation der jetzt 50-Jährigen als Ethik verstanden haben und was wir vor 20 Jahren als Netiquette gesehen haben, wie man sich beim Gebrauch digitaler Medien, wie es so schön hieß, dann umtun soll, das wird heute ersetzt durch eine Kultur, die daraus besteht, dass man seinen Nick verwendet, die aber auch daraus bestehen kann, dass, wenn man damit Schwierigkeiten bekommt, man die ganze Kennung einfach ignoriert, so lange liegen lässt, bis er automatisch gelöscht wird und sich unter anderem Nick woanders wieder anmeldet. Das heißt, so ändert sich die Kultur und der Gebrauch der Technologie immer weiter. Und wenn die Politik das nicht berücksichtigt und wenn wir nicht von der Technologieseite dort auch unterstützen und verstehen können, wo die Anforderungen nicht von heute, sondern von morgen liegen, dann machen wir vielleicht die falschen politischen Entscheidungen, wie manche Themen zu regulieren sind.
Könnte sein, ja. Aber was machen wir denn dann? Was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Funktioniert denn unsere Gesellschaft so nicht mehr? weil es auseinanderbricht in irgendeiner Ecke?
Ich mag jetzt nicht zurückgehen und über den verwerflichen Einfluss des Fernsehens auf diejenige junge Generation zurückschauen, von der man gedacht hat, sie sollte solcherlei gewaltverherrlichenden Szenen nicht ausgesetzt sein, die heutzutage eigentlich eher der jungen Generation im Fernsehen langweilig erscheinen, weil maximal noch irgendwelche Filme über Internetportale gesehen werden. Ich mag nicht drüber nachdenken, wie vielleicht auch vor langer, langer Zeit die amerikanischen Comic-Sendungen in Deutschland unter der Kritik standen, weil ja die Cartoons immer wieder aufstehen, wenn sie zunächst geplättet wurden oder irgendwelcher Gewalt ausgesetzt wurden, und ob das einen verderblichen Einfluss auf die Gesellschaft der heute 50-Jährigen gehabt hat. Es hat sicherlich Einfluss gehabt, aber ich denke, es ist alles nicht so schlimm gekommen, wie man das damals befürchtet hat. Die neue Technologie ist für uns eigentlich eine faszinierende Möglichkeit, die Tür zu öffnen, auch international Kontakte zu haben, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die hunderte von Kilometern entfernt sind, und ein ganz anderes soziales Leben zu führen. Vielleicht sehen wir das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wenn wir mal nicht verbunden sind, dann ist es vielleicht ganz nett, aber irgendwann juckt es uns doch in den Fingern, die Technologie wieder aufzunehmen und wieder nachzuschauen, ob neue E-Mails da sind oder ob irgendjemand was Neues gepostet hat. Das ist nichts, was den kulturellen Verfall der Sitten beinhaltet, sondern in meinen Augen ist es eher ein dauernder Fortschritt, den wir seit Beginn der Industrialisierung erfahren und der uns auch die Chance gibt, in der Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein, stark genug zu stehen als Europa, um auch im globalen Wettbewerb mit den USA und mit Asien unseren Mann zu stehen und mit einem einheitlichen Auftreten den Vorteil zu nutzen, den Europa bietet, damit die Mitgliedstaaten nicht alleine laufen müssen.
Ja. Ich will mir nicht den Ruf selbst zuziehen, ich wäre ewig Gestriger oder so etwas, aber kann man das ja so laufen lassen, dass manche Bürger, europäische Bürger in ihrem Sinne auch, einfach ohne Internet nicht mehr auskommen? Dass die älteren Leute keine Reise buchen können, die günstig ist, dass die älteren Leute keinen Theaterbesuch buchen können, weil sie kein Internet haben, dass die älteren, ich sage immer wieder ältere Leute, es gibt auch jüngere Leute, die können das nicht, aber meistens sind es ja die älteren Leute, die es nicht gelernt haben, mit dem Medium umzugehen. Muss man denen nicht irgendwelche Hilfen geben oder sowas, dass sie sagen, Menschenskinder, noch mal Internet, ich kann es nicht, und dass sie irgendwo hingehen können und man macht es für sie?
Ja, das ist eine gute Frage, aber sicherlich auch ein Generationenproblem, wo jede Generation am besten mit der Technologie verhaftet ist, die sie auch in den technologieaktiven Jahren am besten kennengelernt hat. Es gibt netterweise dort immer wieder Hilfe, und das ist das, was ich auch oft bei Freunden und Bekannten sehe, dass einfach die Eltern durch die Kinder auf den neuesten Stand gebracht werden. Und wenn die Kinder dann 30 sind, dann ist der Stand vielleicht nicht ganz so aktuell, als wenn die Kinder 12 sind, ja, die dann nochmal weitergreifen können. Und so verschiebt sich die Technologiekenntnis eigentlich von jung nach alt, aber nur langsam. Wir werden sicherlich auch noch eine ganze Weile brauchen, bis das Internet komplett unersetzlich wird und überhaupt nichts mehr geht, wie heute vielleicht das Telefon. Ohne Telefon bin ich einfach abgeschnitten. Und ich kann dann wahrscheinlich auch nicht die Rettungsdienste rufen oder den Arzt, wenn es mir schlecht geht. Und das ist eine Technologie, an die haben wir uns gewöhnt, die ist überall da. Aber selbst diejenigen Leute, die heute 90 sind, sind mit Telefon aufgewachsen und können das bedienen. Das wird in wenigen Jahren nicht anders sein, wenn diejenigen, die mit Internet aufgewachsen sind, auch in die Jahre kommen, und dann wird die Gesellschaft durch Technologie infiltriert, aber zum positiven Sinne. Wir haben mehr Möglichkeiten.
Es ist immer ein Wandel. Ich kann mich noch daran erinnern, an die Zeit, als die ersten Tastentelefone kamen. Und dann hat man ein Geschrei gemacht, dass die älteren Leute die wohl nicht bedienen können. Weil die waren gewöhnt,
Drehscheibe.
Und dann kam die Null, also wieder zurück. Es war ja, wir haben ja so ein Telefon. Wenn ich da mal eine lange internationale Nummer anrufe, wird man verrückt dabei. Das ist ja unglaublich. Und absolut kein Speicher drin, gar nichts drin. Und dann dieses Tastentelefon wurde von der Post sehr langsam so eingeführt, da können die das überhaupt bedienen. Und es gab da ja auch Aufstände, wo Leute das nicht bedienen konnten. Aber das Ganze zieht natürlich mit der Erfahrung, geht das natürlich, mit den Jahren geht das natürlich bei den Leuten in den Kopf rein. Ne? Wobei das Telefon ja viel, viel Ärger gemacht hat, muss ich sagen. Man durfte es nicht aus der Wand ziehen. Ich habe es im Kühlschrank. Als Student hatte ich das Telefon im Kühlschrank, wenn ich nicht gestört werden wollte. Du hattest das Telefon im betriebsbereiten Zustand zu halten. Es musste klingeln. Das konnten die messen, wenn es nicht klingelt. ja, im Amt. Und dann stellst du das in den Kühlschrank, machst die Tür zu und dann hast du deine Ruhe gehabt. Und du warst ordnungsgemäß verbunden mit der Frist.
Wir haben jetzt sicherlich weniger Anforderungen bei den neuen Medien, die ja eigentlich viele, viele sehr freihändig nutzen. Aber im Grunde genommen hat sich auch der Telefonterror, das heißt der geringe Teil des Missbrauchs von einem sehr, sehr nützlichen Instrument, ins Internet verlagert, vielleicht im Sinne von Cyberbullying oder von Internetmobbing oder von Shitstorms in Facebook, ein Wort, was inzwischen auch im Duden auftaucht, sehr nett.
Ja.
Und die Thematik ist wirklich wichtig.
Dafür gibt es aber keine Betonlaus mehr. Haben Sie das gelesen? Die Betonlaus vom Loriot, der so lustig ist, die hat ja alles zusammenstürzen lassen, die Betonlaus, ist aus dem Duden rausgeflogen.
Na gut, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen. Und das ist das, was man allgemein als Fortschritt bezeichnet.
Ja, ja.
Die Technologieforschung öffnet Türen, die Politik muss sie regulieren, die gemeinsame Forschungsstelle und die Europäische Kommission versucht das auf der europäischen Ebene bestmöglich zu tun. Und wir leben alle in dieser Gesellschaft, wir können da nicht raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will da auch gar nicht raus, weil es faszinierend ist, diesen Fortschritt zu sehen. Die Schattenseiten, die bekommen wir natürlich mitgeliefert, aber das ist bei anderen Technologien, beispielsweise Kraftfahrzeuge, wo tausendfach Leute im Straßenverkehr umkommen, auch nicht anders. Wir haben tatsächlich auch erhebliche Nachteile, die mit neuer Technologie mitkommen.
Ja,
wir müssen sehen, wie wir mit den Risiken umgehen.
Da redet man wenig drüber, über dass da Tausende sind, die da auf der Autobahn und so weiter zu Tode kommen.
Moment, wir reden viel drüber und wir haben enorm viel getan in den letzten 30 Jahren, diese Zahlen nach unten zu bringen. Wir haben Technologie entwickelt, Airbag und Sicherheitsgurt und Ähnliches und wir entwickeln auch Sicherheitstechnologien für neue Internetkonzepte. Und genau das ist das, was die Welt am Laufen hält und wo die Schwachstellen und die Schutzkonzepte für die Gesellschaft aus einem Guss kommen müssen.
Ja, nun haben wir schon ziemlich lange hier geredet. Wir sind schon fast bei 45 Minuten. Die letzten 15 Minuten, da möchte ich Sie mal fragen, wie macht man das eigentlich, dass man das hinkriegt? Sie sagten, wir müssen die Zukunft müssen wir vorher sehen. Die Zukunft von den Dingen, die auf uns zukommen. Da muss man sich zusammensetzen und brainstormen. Auch wir haben das in unserer Sendung oft gemacht, dass wir gebrainstormt haben und haben gesagt, was könnte man denn machen, wo wir irgendetwas aus den Angeln nehmen könnten. Und wir kamen dahin, wir könnten da die Fernsehprogramme zum Beispiel, die laufen über Leitungen oder über Funkleitungen. Da haben wir dann schon gesehen, müssen wir dahin, da ist so ein hoher Punkt, da können wir hochsteigen und da können wir das Fernsehprogramm einfangen und gehen hinten raus mit unserem eigenen Sender und dann läuft da unsere Sendung im ersten Programm, wo sie gar nicht hingehört. Und das alles haben wir ziemlich technisch durchdacht, hatten allerdings nie vor, das zu machen, aber wir haben immer gedacht, das machen andere. Und das muss man ja dann ja auch wissen, das ist ja genauso wie mit diesem Jamming von RFID, das gibt's ja auch schon. Die Gedanken dazu, wenn ich mit einem Einkaufswagen durch so einen RFID-Job fahre, dass dann an der Kasse ich mal kurz mal jamme und die Kassiererin liest null. Ich meine, das würde auffallen. Aber die könnte auch sehr, mittendrin könnte ich so manche RFIDs kaputt machen. Und hätte dann statt 200 Euro Einkauf, hätte ich nur noch 17.
Das ist ja auch eines der Hauptkonzepte, warum sich entsprechende Technologien noch nicht flächendeckend durchgesetzt haben. Es gibt immer noch Missbrauchsmöglichkeiten in kontrollierten Umgebungen, beispielsweise auch bei Flughäfen, wo man dann mit elektronischen Pässen schneller durch die Schleusen kann, habe ich neulich gerade erlebt. Da sitzt dann aber auch immer noch mal am Rande irgendein einzelner Sicherheitsmensch oder Ähnliches, der all diejenigen wenigen auffängt, bei denen der Mechanismus aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Und wir müssen auch sehen, dass wir Technologie dort einsetzen, wo es wirklich auch wirtschaftlich Sinn macht, wo es uns weiterbringt und nicht einfach nur einsetzen, um sie eingesetzt zu haben oder dann eventuell sogar Komplikationen oder Missbrauchsmöglichkeiten zu kreieren. Wenn wir in die Zukunft denken, dann machen wir ähnliche Dinge wie Sie auch. Das heißt, wir setzen uns zusammen und machen ein Brainstorming, aber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sieht das anders aus. Da setzt man sich nicht irgendwo am runden Tisch intern zusammen, sondern man setzt sich in einer Unzahl von wissenschaftlichen Konferenzen auf der ganzen Welt zusammen. Und die gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission, die kann man sich vorstellen wie einen umgedrehten Trichter vielleicht. Wir sammeln das ganze Wissen aus der breiten wissenschaftlichen Gemeinde auf, in der wir auch selber bestanden. Bestandteil sind, weil wir auch selber forschen und veröffentlichen. Wir fahren auf Konferenzen. Wir hören, was die anderen zu sagen haben. Wir fahren nicht nur hin, um vorzutragen und dann wieder abzureisen. Wir nehmen teil und wir diskutieren mit. Und wir arbeiten in gemeinschaftlichen Projekten. Das heißt, das machen wir weltweit, nicht nur in Europa. Und all diese Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, die formulieren wir dann, wenn es um wissenschaftliche, technologische Unterstützung der Politikschaffenden geht, wie ein Trichter gezielt in die Unterstützung eines Politikvorschlags zur Energie, zur Umwelt, zur Sicherheit, zu verschiedenen wichtigen zentralen Themen. Deswegen ist unser Brainstorming nicht ein stilles Kämmerlein, sondern unser Brainstorming ist die weltweite wissenschaftliche Gemeinschaft, die selber natürlich auch alle vorausdenken und forschen und ihre neuesten Erkenntnisse auf wissenschaftlichen Konferenzen kundtun. Wir greifen es auf, wir diskutieren mit und nehmen es mit als unsere Erkenntnis für die Beratung.
Und halten das geheim.
Nein, das halten wir nicht geheim, sondern das ist ja schon veröffentlicht und es ist sogar wissenschaftlich gegengelesen von Fachreferenten, die solche Sachen dann im Rahmen der publizierenden Häuser, der Verlage, als Experte auch gegenlesen. Die Themen, die das JRC, die gemeinsame Forschungsstelle, englische Abkürzung Joint Research Center hier macht, sind kommunikativ, transparent. Das heißt, wir haben eine Liste von unseren wissenschaftlichen Veröffentlichungen und unsere Ergebnisse sind auch in wissenschaftlichen Fachartikeln publiziert.
Findet man die auch?
Die findet man auch über die Webseite der gemeinsamen Forschungsstelle. Sämtliche Fachartikel sind, glaube ich, inzwischen auch von extern zugänglich. Das ist natürlich dann auch nur was für die Experten in mathematisch-statistischer Modellierung oder in physikalischer Radiointerferenz. Das ist nichts, was dann im Sinne von allgemeinwissenschaftlich verständlichen Themen
ist. Ist ja klar, wird. Ja. Und man muss auch lange suchen. Man muss aber lange suchen, bis man deutsche Texte findet. Also meistens geht es Englisch vor. Ab und zu habe ich mal einen deutschen Text gefunden.
Also wir,
hätte ein bisschen mehr sein können, obwohl das Englische ist eigentlich auch egal mittlerweile. Das liest man ja genauso.
Ja, in der Luftfahrt und in der wissenschaftlichen Kommunikation sind wir schon sehr stark auf dem Englischen.
Ja, klar. Aber jetzt sagen Sie mir doch mal ein Zukunftsthema, was wir noch gar nicht wissen. Wird es irgendwo olfaktorisch sein? Wird es Geruchsfernsehen geben? Wird es Geruchs-Internet geben oder sowas?
Nein, also ich würde weniger darauf geben, dass vielleicht die Zukunftsthemen olfaktorische Faktoren oder Ähnliches zum Zuge kommen. Wenn Sie mir irgendein Zukunftsthema geben, wo ich denke, da könnte was draus werden, vielleicht nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre, aber innerhalb der nächsten 10 Jahre, dann würde ich sagen, es könnte sein, dass wir tatsächlich gute Durchbrüche in der im Quantencomputing erreichen, wo wir dann vielleicht eine Tür aufstoßen können zu einer ganz anderen Dimension von Elektronik, die nicht mehr, wie wir sagen, so schön deterministisch, sondern wahrscheinlichkeitsgetrieben, probabilistisch funktioniert, wo wir dann sagen können, wir können viele verschiedene Optionen auf einmal durchrechnen, als alles hintereinander machen zu müssen und wo wir dann auf einmal viel genauer simulieren können als bisher, viel genauer messen können als bisher und viel genauer timen, Zeitabschnitte einrechnen können als bisher. Und das gibt uns wieder Möglichkeiten für eine Vielzahl von neuen Anwendungen. Wir halten da auch ein Auge drauf, wir schwimmen am Rande mit. Es gibt natürlich Forschungslabors, die das viel, viel besser können. Und die Technologie ist in Europa auch führend. Das heißt, eine Hälfte des Nobelpreises für Physik im Jahr 2012 ist tatsächlich auch nach Europa für quantentechnologische Erkenntnisse gegangen. Dafür sind wir ja auch gerade da. Das heißt, die gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission schaut genau dieses Thema an. Da kommt was Neues, da kommt was Technologisches. Schafft das Probleme für unsere Gesellschaft? Und die Gesellschaft wird bestimmt durch die politischen Regeln, Gesetze, Normen, Direktiven. Aber das Verständnis der neuen Technologien ist natürlich nicht bei jedermann gegeben. Dafür gibt es Experten. Und das sind unsere Forscher. Und das ist auch das Mandat der gemeinsamen Forschungsstelle, die Risiken, die Folgen, die Konsequenzen von technologischen Neuerungen genau zu formulieren und entsprechend zu beraten.
Ja, ich meine, wir haben das als Menschheit ja schon immer mitgemacht. Das war damals, als die Motoren kamen, als die Webstühle motorisiert wurden. Das gab eben den Weberaufstand, das gab nachher die Industrierevolution. Und wir haben das ja alles mitgemacht, als die Autos kamen. Und die Autos waren dann so weit, dass ich als Jugendlicher, als 15-Jähriger war das sowas wie ein Computer. Weil Computer hatten wir keine. Und wir hatten auch eigentlich keine Telefone. Nein, hatten wir nicht. Wir hatten absolut keine Telefone. Aber das Auto, das war sowas technisch, sowas Tolles. Und da konnte der Großvater nicht mitreden. Der hat das nicht verstanden. Ja, so wie das heute natürlich auch der Fall ist. Und heute haben wir andere Dinge wie das Internet zum Beispiel, was die Älteren nicht mehr so richtig verstehen, wenn sie nicht mitmachen. Und sich, das ist auch als Blödsinn dann bezeichnen, was die Jugendlichen da machen, den ganzen Tag vor der Kiste zu sitzen. Die sollen mal rausgehen, die sollen mal Fußball spielen. Und das sind natürlich alles Probleme, die kommen, wenn wir etwas vollkommen Neues erhalten, die wir dann lösen müssen. Aber wir haben bisher ja alles gelöst.
Ja, ich denke, das ist einfach auch der Fortschritt, den wir in der Welt haben. Früher hieß es, sitzt nicht so lange vor dem Fernseher, heute heißt es, sitzt nicht so lange vor dem Bildschirm oder seid nicht so lange online. Und das ist einfach ein Thema, was sich von Generation auf Generation überträgt. Und jeder hat nachher gelernt, das Leben und die Technologie und die Vorteile miteinander so zu kombinieren, dass möglichst beste Nutzen abfällt und dass die wenigsten Schäden oder Risiken entstehen. Das ist eigentlich auch unsere Grundlinie hier. Wir sind technologieaffin, wir können das gut verstehen. Wir wollen junge Forscher dabei haben. Wir haben es vorhin besprochen, ungefähr ein Drittel unserer Forscher ist zwischen 30 und 35, gibt mal richtig Dampf für 3 Jahre und bringt frischen Wind und neue Ideen rein. Und so schauen wir eigentlich immer voraus und jammern gar nicht darüber, dass die Zeiten anders waren, als diese Technologie noch nicht war. Wir hoffen eigentlich, dass sie noch anders werden, wenn die Technologie richtig nachhaltig Einzug hält, wo wir es momentan nur an manchen geringen Punkten sehen können, aber wo wir hoffen, dass dann der endgültige Nutzen noch viel stärker wird.
Nutzen wir die letzten Sekunden dafür, dass ich Sie was Privates fragen will. Sie sitzen ja hier in der Nähe vom Lago Maggiore, hier in Ispra, in Italien. Sie sind der Leiter von diesem großen Institut hier, von einem von 7 Instituten. Macht Sie das happy, dass Sie hier arbeiten dürfen?
Also im Grunde genommen macht mich das happy, dass ich hier arbeiten darf, ist natürlich sehr formuliert. Sehr gut formuliert. Ich bin froh, dass ich hier arbeiten kann, denn die Umgebung ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Und mir geht es hier nicht um die Umgebung von Seen und Bergen oder Ähnlichem, sondern mir geht es um die Forschungsumgebung. Wir haben hier tatsächlich 40, 45 Nationalitäten am Standort, auch außerhalb von Europa, chinesische Gastwissenschaftler, amerikanische Gastwissenschaftler in verschiedenen Kleinthemen, teilweise russische Gastwissenschaftler, aber natürlich auch alle europäischen Nationen. Und in diesem starken wissenschaftlichen Staatenverbund Sachen bewegen zu können, ist schon ein ganz, ganz großer Hebel. Das heißt, ich bin überzeugter Europäer. Ich möchte auch gern, dass die Heimatnationen einen Footprint in der Welt haben, dass Europa eine Position in der Welt erhält, die so stark fundiert ist, dass wir uns im Wettbewerb global behaupten können. Und dafür tun wir hier alle miteinander unser Bestes und nicht alle gegeneinander.
Ja, das ist schön zu hören. Ja, klingt gut. Ja. Es hat doch fast eine Stunde gedauert und es war lange. Und ich glaube, wir konnten so einiges so rüberbringen. Natürlich kann man nicht alles rüberbringen, was man rüberbringen will. Einiges rüberbringen, weil das Europa sich mit solchen Instituten durchaus was Gutes tut. Denn es ist immer gut, wenn man was weiß.
Im Grunde genommen kann ich das nur unterstreichen. Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, hier nochmal Auskunft zu geben.
Ja, ein sehr interessanter Beitrag. Und wenn ich mir das, was da so geschildert wurde, vorstelle, jetzt in dem tristen Winterwetter, das hat schon einen gewissen Reiz, diese Gegend da mit Bergen und Seen und sowas und dort zu arbeiten und dort zu forschen und ist eine schöne Sache. Aber wir sind wieder zurück und ich bin froh, dass wir diesen Beitrag endlich mal senden konnten. Denn es war wichtig und er ist es wert. Und wir haben ja gesehen, was in der Zwischenzeit passiert ist, wie wichtig die Arbeit eben ist.
Ja, ich habe ein wenig in der Vergangenheit gestöbert. Nicht so ein zukunftsträchtiges Thema, wie der Wolfgang Back hatte, sondern ich habe mal unseren alten Freund Rudi Kulze, der war ja 12 Jahre lang im Silicon Valley da als Journalist für das Handelsblatt da und hat in der Zeit doch schon einiges erlebt. Und wir haben dann mal ein paar kleine Geschichten aufgenommen. Wisst ihr eigentlich, warum es das Silicon Valley gibt?
Aber ich verrate es nicht, das wird der Rudi sicher erzählen wollen.
Ich glaube, weil man da das Silikon erfunden hat.
Ich glaube, weil das zwangsläufig war wegen der ganzen Entwicklung in der Raumfahrt.
Also die mussten wegen der Raumfahrt darüber, und hat die Leute von der Ostküste, wo das ja alles ursprünglich erfunden worden ist, rübergeholt. Da gab es das große Moffett Center aus dem Zweiten Weltkrieg. Damit war genug Platz da, es ist besseres Wetter da und es gibt zwei super Universitäten da.
Und ich glaube, mit Silikon hat es nicht sehr viel zu tun, eher mit Silizium.
Mit den Implantaten, wo man jetzt den Prozess hat?
Ach, Herr Back.
Weniger,
Herr, ne? Back, die Sendung 400.
Ja.
Wir wollen doch würdig sein.
Ja.
Ja, Heinz, was meinst du denn? Sollen wir mal reinhören?
Ja, lohnt sich.
Okay, dann lassen wir das laufen.
Ja, hallo nach München, Rudi Kulz am anderen Ende. Lieber Rudi, du warst ja zwischendurch mal ein paar Jahre im Silicon Valley. Wie ist das eigentlich entstanden?
Ja, Silicon Valley hat sehr viel zu tun mit der Phase. Ihr erinnert euch, vor kurzem haben wir ja wegen Kennedy gesprochen, so und so lange die Ermordung. Und der Kennedy war maßgeblich das Apollo-Programm, also Mann auf dem Mond, geprägt. Und da brauchten die richtig Technologie, weil man konnte ja diese Röhren in das sicher nicht auf den Mond schießen. Und da hat der Erfinder des Transistors, der Shockley, hat eine große Rolle gespielt. Der kam aus der Ecke in Massachusetts, um Boston herum. Und ist dann an die Westküste, von der Ostküste an die Westküste gewechselt. Da waren noch große Einrichtungen aus dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem das Moffett Center, das man heute noch gut sieht. Und das war also maßgeblich bei der Entwicklung der Technologie für die Raumfahrt. Das war der Auslöser des Silicon Valley. Zusammen mit dem Chef der Stanford-Universität, der da auch eine gedanklich und wissenschaftlich eine große Rolle gespielt hat. Der Name Silicon Valley kommt von einem Don C. Höfler, der hat in der Electronic News im Jahre 71, hat er zum ersten Mal in einer Serie über die Halbleiterindustrie den Namen Silicon Valley erwähnt.
Ja, ich muss eins dazu sagen, die Computerindustrie war ja damals an der Ostküste, die war ja ums MIT rum.
Ums MIT rum, berühmte Firma Digital Equipment gibt's ja nicht mehr, leider. Und das war MIT rum und dann ist es rübergewechselt in die Forschungszentren der Raumfahrt im Silicon Valley.
Also nicht, weil es da besseres Wetter gibt als an der Ostküste.
Doch, also für die Raumfahrt war wichtig, dass die immer wieder also ein anderes Wetter hatten für ihre Raketenstarts. Das war also da was. Aber es hat nichts mit den Transistoren zu tun, sondern hat mit den Raketen zu tun. Aber für diese Raketen, also man brauchte unbedingt den Transistor, der ja, da bist du besser als ich da in der Elektronik, du kannst ja keine Röhrengeräte auf den Mond schießen, das hätten die nie geschafft. Also der Transistor war maßgeblich und der Vater des Transistor wurde da in Silicon Valley, in das jetzige Silicon Valley geholt, an die Ostküste. Und der hat ja die Firma Fairchild gegründet, unter Kennern bekannt, war aber menschlich ein ziemlicher Stinkstiefel, der konnte es immer nicht mit Leuten und Mitarbeitern. Und drum ist aus Fairchild sind ja namhafte Firmen, wie zum Beispiel Intel entstanden, Intel National Semiconductor und so. Also diese Halbleiterindustrie des Silicon Valley ist eine Ausgründung aus Fairchild und das wurde von dem Vater des Transistors gegründet. So ist die Kette.
Jetzt warst du ja ein Dutzend Jahre im Silicon Valley. Ist das eigentlich eine ganz besondere Atmosphäre da oder ist das einfach wirklich nur dieses grüne Tal?
Nee, das kann man schon sagen. Die Atmosphäre ist vor allem eins, wenn ich heute lese, dass unsere Regierungsleute da immer Ausflüge in Silicon Valley machen, was sie ja zu meiner Zeit schon gemacht haben, und schreien dann immer nach Fördermittel beim Staat. Im Silicon Valley war das gerade Gegenteil. Also wenn man mal von dieser Förderung des Militärs und der Raumfahrt selber absieht. Aber diese Sachen wurden alle auf der Basis von privater Initiative gegründet und die Leute, die in diesem Bedarf, der damals in der Gegend war, wegen der Raumfahrt, da kommt ein kleiner zweiter Gedanke dazu, nämlich Hollywood, der Bedarf, der da war, hat es zu Erfolgen geführt und diese Gründer und Besitzer, Firmengründer, haben alle wieder investiert. Also das ist schon eine sehr starke industrielle und kapitalistische Bewegung im positiven Sinn. und also nicht staatliche Förderung. Also wenn man von dem Ganzen, was der Staat ja bei Militär und Raumfahrt macht, absieht.
Du sagtest gerade Hollywood. Hollywood ist aber doch in Los Angeles.
Ja, Hollywood ist weiter unten, aber Stichwort, der Chef von Stanford, der hat damals die beiden Studenten Hewlett und Packard animiert, 1938, noch vorm Krieg sogar, eine Elektronikfirma zu gründen, in der Garage, in der berühmten Garage in der Edison Avenue, in der ich gewohnt habe. Ich habe nur 6 Häuser weit von der Garage entfernt gewohnt, 11 Jahre lang. Und die haben einen Oszillographen gemacht für die Filmindustrie. Mhm. Also wie gesagt, das ist der spätere Stanford Industrial Park, ist das eine. Und das andere ist eben diese Raumfahrtindustrie. Und durch die Raumfahrtindustrie ist das so breit geworden, wegen der Transistoren, ne? Aber die frühe Keim war Hewlett-Packard auch mit Hilfe von der Stanford-Universität gegründet, in einem Boardinghaus, also in einer Pension für Studenten. Und die haben Hollywood beliefert.
Du hast in deiner Zeit da sicherlich viel erlebt. Wir werden noch auf einige von den Leuten, die du auch da getroffen hast, nochmal zurückkommen. Erstmal Dankeschön.
Ja, tolle Sache, Herr Back. Da hätten wir eigentlich damals auch dabei sein können, oder?
Das hat sich gelohnt. Ich war ja früher, als Rudi noch da war, öfter im Silicon Valley auf Journalistenreisen und mal gucken, auch mal einfach Freunde besuchen. Das ist schon beeindruckend da.
Herr Back, ja,
klar. Es ist im Prinzip eine Landschaft, eine Parklandschaft. Und die kleinen Firmen, die sitzen ja alle in so kleinen, Geschäftshäusern, mehrere zusammen. Und da brummt es ganz schön, wenn man darum läuft und Kontakte hat.
Ja, da hat es auch viele, viele, viele neue Jobs gegeben und einen ganz besonderen. Den Steve Jobs.
Denkst du jetzt an den Steve Jobs?
Ja, genau, an jenen.
Ah, das war 1985, glaube ich, oder sowas. Da war ich in Amerika mit einem Filmteam und wir hatten bei Apple, da war nämlich Steve Jobs der große Boss schon, der ist ja nachher, haben sie den befördert, rausbefördert und dann wieder reuevoll wieder zurückgeholt und dann hat er seine große Nummer da abgefahren. War schon toll und das fehlt ja nun mittlerweile auch, wie wir alle wohl merken, dass da ein bisschen Stau ist in puncto Innovationen. Aber auf jeden Fall, wir hatten einen festen Termin mit Steve Jobs. Wir sind von Deutschland ins Silicon Valley da, wo wir eben von gehört haben, hingeflitzt und haben gewartet, bis Steve Jobs zum Interview kam. Und dann haben wir eine lapidare Meldung gekriegt, Steve Jobs, es geht's nicht gut, der hat irgendwie Verstopfungen, von denen ich auch ein Lied singen könnte. Und er wird heute nicht kommen und wahrscheinlich morgen auch nicht. Aber unser Flug war am nächsten Tag schon angesagt und dann waren wir wieder weg. Mhm. Ich habe ihn also nie richtig kennengelernt. Ich war nur da, wo er gearbeitet hat. Das ist alles, was ich davon mitgebracht habe.
Ja, 85 war ich auch drüben, da war ich in Chicago. Und da war die Robotics, ja. Das war also auch eine Geschichte. Eine
tolle Geschichte eigentlich. Waren wir da nicht zusammen da?
Ja, du bist auch da gewesen, so viel ich weiß. Ja. Wir haben uns auch irgendwo getroffen. Ja. Ich muss sagen, es war schon beeindruckend. Chicago ist auch eine beeindruckende Stadt. Aber es gab noch etwas. Damals kamen so die ersten Heimroboter auf den Markt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich, das ist in Benton Harbor gewesen, das ist also um den Michigansee rum, unten rum und auf der Ostseite wieder ein Stückchen hoch, da ist die Firma Heathkit. Heathkit kennen vielleicht viele Bastler oder Funkamateure noch von früher, Messgeräte und ähnliches, mein erstes Röhrenvoltmeter war von Heathkit und so weiter. Und die haben den Hero 1, einen Roboter, der mit einer 6502 lief und einige Sensoren hat, also Ultraschallbewegungserkennung, Ultraschallentfernungsmessung, Helligkeitserkennung, Sprachausgabe, Lautstärkeerkennung. Der konnte sich frei bewegen, den Kopf drehen, Arm heben, Greifer öffnen, schließen, Handgelenk bewegen und so weiter und so weiter. Es steht noch bei mir und wartet darauf, dass ich Zeit habe. Ich wollte nämlich mal wieder in Betrieb nehmen. Alle paar Jahre sind die Akkus kaputt bei diesem Teil. Aber ein autarker Roboter, dem man zwar alles vorher haarklein beibringen musste, aber der Spaß gemacht hat. So, in Deutschland war
sind die
nicht
eigentlich
zu bekommen.
Heute, Wolfgang, sind die heute eigentlich bedeutend weitergekommen? Als das, was damals...
Ich glaube, ja, die Firma gibt es ja gar nicht mehr.
Ja, ich meine nicht Heathkit, sondern überhaupt die Roboter. Gut, die sind feiner. Aber die Algorithmen, sind die besser geworden?
Ja, ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist so ungefähr, als wolltest du ein Pferdefuhrwerk mit einem selbstfahrenden Auto vergleichen heutzutage. Das ist etwa die Größenordnung. Naja, wie gesagt, ich bin also dann, habe mir ein Auto geliehen und bin... Dann da auf dem Highway gefahren. Es war strahlend, schönes Wetter, eine wunderschöne Gegend. Ich habe mal Pause gemacht, bin zum See rüber gefahren und so. Ich habe da auch ein Erlebnis gehabt. Ich fuhr so vor mich hin und dachte an nichts Böses. Auf einmal höre ich ein fürchterliches Geräusch hinter mir, über mir. Ich sah aber nichts. Und dann landete es vielleicht so 150 Meter vor mir auf dem Highway. Vierspurige Straße, also 8 Spuren, 4 in meine Richtung, 4 in die Gegenrichtung. Landete ein Hubschrauber mit dem Sheriffstern drauf, auf der linken Fahrspur. Und ich bin dann rechts rüber, habe angehalten. Und vor mir fuhren 2 LKWs, die haben auch angehalten. Ja, und dann habe ich mir das mal angesehen. Da stieg der Sheriff aus und ist da zu einem LKW-Fahrer. Und hat dem dann derart zur Sau gemacht, weil der überholt hatte. Der durfte dann nicht auf die 3. Fahrspur von rechts oder irgend so etwas. Ich habe den Chef dann gefragt, ob das denn normal sei, dass man sich in einen Hubschrauber setzt und auf dem Highway landet. Da hat er gesagt, bei uns ist das normal. Wenn die fahren, wie die... Er hat nicht Schweine gesagt, irgendwas Ähnliches hat er gesagt. Naja, dann hat er mir noch einen Weg erklärt, welche Ausfahrt ich da raus muss nach Benton Harbor. Und dann hat er sich wieder in seine Knatterkiste gesetzt und ist davon geflogen. Es war schon irgendwo irre. Naja, ich bin dann zu Heathkit gekommen. Die haben mich sehr, sehr freundlich empfangen, haben mich rundgeführt durch die Firma und ich habe dort meinen Roboter tatsächlich kaufen können. Umgerechnet so um die 10.000 D-Mark hat er damals gekostet. Jo, stolz wie Oscar bin ich dann wieder zurück nach Chicago ins Hotel und gleich ausgepackt und geguckt und probiert und nichts verstanden und nichts hat funktioniert und musste aufgeladen werden und war kein Programm drin und ich hatte keine Möglichkeit. Man musste alles über eine Hex-Tastatur eingeben und hat man ausgeschaltet, war es wieder weg, weil das konnte man nur auf einen Kassettenrekorder rausspeichern, das Programm, und Kassettenrekorder hatte ich und so weiter. Im Flugzeug war dann das nächste Erlebnis. Ich wollte den teuren Kollegen ja nur nicht in den Gepäckraum tun. Und ich habe dann jemanden beschwatzt und ich durfte ihn neben mir auf einem Sitz setzen. Gegen irgendeinen kleinen Obolus oder sowas. So, also saß der neben mir, im Karton natürlich. Ich habe ihn dann auch mal ausgepackt und war ziemlich Aufruhr und dann wieder eingepackt. Und dann kam das nächste in Frankfurt. Da musste ich dann die Zöllner überzeugen, dass das ein Spielzeug war. Die wollten, dass das unbedingt als Maschine, als, wie sagt man heute dazu, so wie KUKA, die großen Roboter, Dinger da, so in der Richtung. Da, so wollten die das verzollen. Und bis ich dem beigebracht habe, dass das nichts anderes ist als wie eine elektrische Eisenbahn oder was Ähnliches. Aber es war dann einer da, der war nett und freundlich und der kannte den WDR Computer Club und kannte mich. Und der sagte, ja, ich weiß ja, wie verrückt ihr immer seid und so. Und ich ist schon klar, das ist ein Spielzeug. Und da habe ich dann minimal Zoll bezahlt. Und dieser freundliche Kollege, der Hero 1, der steht heute noch gut verpackt in Plastik und in einem schönen Karton und wartet darauf, wie gesagt, dass ich die Zeit finde, mich wieder intensiv um ihn zu kümmern. Nur mal so ganz kurz, du hast das Jahr 1985 leichtsinnigerweise erwähnt und in jedem Jahr habe ich irgendwas in dieser Art erlebt.
Ich hatte da auch ein besonderes Erlebnis, der besonderen Art in Chicago. Und zwar unser Producer, der hatte ein paar gute Kontakte zu einem Hotel in Chicago.
Ach, wo du nicht reingekommen bist.
Doch.
Ja, ich später, war ja, ja da.
Ja, ich war ja da in der Suite von, jetzt fällt er mir nicht ein, der sag mal, einen amerikanischen Sänger, einen großartigen, Ach Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Eben hatte ich ihn noch drauf gehabt. So, okay, das war also ein amerikanischer Sänger. Der hatte da eine Suite in diesem Hotel. In diese Suite durften wir rein. War ein riesengroßes Erlebnis. Vor der Tür stand immer ein Servicemann. Da konnte man sagen, eine Flasche Limonade. Und dann kam eine Flasche Limonade und anderes. So, und da gibt es einen Table, Frank Sinatra, mein Gott, der ist klar. Frank Sinatra, das war die Suite von Frank Sinatra. Hat doch was, wenn man da mal drin gewohnt hat, oder?
Ja.
Und da gab es ein Restaurant, da gab es einen Table Number One, also ein Tisch Nummer 1. Und dieser Tisch Nummer 1 ist in ganz Amerika bekannt, denn dort waren schon alle Größen aus Amerika, so von, ich will jetzt gerade anfangen, das wieder die Namen zu suchen, von Präsidenten bis hin zu Schauspielern und alles mögliche waren am Table Number One. Und wir haben dann auch einen Ehrenplatz am Table Number One gekriegt, also es war schon toll gewesen. Und wir haben abends, kam noch der Polizeipräsident von Chicago an unseren Tisch. Und dieser Polizeipräsident hat uns dann einen Polizisten versprochen mit einem Polizeiauto, der uns am nächsten Tag begleiten sollte. Und mit dem bin ich dann zu dieser Messe gefahren, wo du auch warst.
Hm. Und das ja, war da sind schon wir ja zusammengefahren. Also die haben uns ja da eskortiert. Das war mehr als ein Auto.
Und das war eine Riesennummer, ne? Ja. Wenn man dem, der hat dann nachher da gestanden, hat Scheinwerfer festgehalten und so. Das war toll. Das würde hier überhaupt nicht passieren.
Direktor mitgibt. Von diesem Hotel, das war ja ein Deutscher. Mit dem haben wir zusammengesessen und haben da geklönt. Und das ist das, was ich meinte. Du hattest keine Krawatte dabei, Herr Wack. Und du bist da nicht reingekommen, bis dann irgendjemand dir einen Schnürsenkel geliehen hat und den Hals geknotet hat mit einer Schleife. Und dann durftest du auch da rein.
Ach, du weißt ja mehr als ich.
Ja, ich habe ja auch einen größeren Kopf.
Ah,
ja, ich
toll,
kann nicht.
Aber Erlebnisse, ne? Das erlebt man nur einmal.
Ja, sowas. Tolle Erlebnisse. Ja, aber da gibt's ja auch richtige Playboys da drüben und gab es damals auch schon und auch noch schon viel früher. Und Heinz, ich glaube, da müsstest du jetzt mal einen Spruch dazu verlieren.
Ja, es gibt einen im Silicon Valley, der berühmt-berüchtigt ist für seine Eskapaden mit den Damen, die er in Teehäuser einlädt, ist aber einer der reichsten und mächtigsten Männer und auch einer der Pioniere des Silicon Valley.
Gut. Und darüber hast du mit dem Rudi Kulzer gesprochen und das hören wir uns genau jetzt an.
Unter den Pionieren oder namhaften Pionieren des Silicon Valley gibt es noch einen richtigen Playboy.
Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison. Geboren am 17. August 1944 in der Bronx in New York. Der Name Ellison ist ja von der Einwanderung Ellison Island. Seine Vorfahren sind da irgendwo eingewandert, soweit ich weiß, aus Russland. Der hat ja, wenn ich so seine Herkunft lese, ist er auch nicht ganz einfach. Ne? Er war ein uneheliches Kind einer 19-Jährigen und die konnte den armen Kerl auch nicht ernennen, hat ihn nach zu Verwandten nach Chicago gegeben. Da ist er also aufgewachsen. Und das stammt also aus einer Umgebung von Russen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA ausgewandert sind.
Vielleicht sollte man noch sagen, für die, die es jetzt gerade nicht so parat haben, wer Larry Ellison überhaupt ist heute.
Der Chef von Oracle.
Oracle ist der
führende Datenbankanbieter. Also neben IBM, aber in der Menge sind sie deutlich größer bei den Datenbanken.
Er hat ja im Prinzip in seinen Anfängen auch von IBM profitiert, denn die ganze Philosophie der relationalen Datenbanken geht ja auf eine IBM-Erfindung zurück.
Wenn wir kurz zurückdrehen, er ist also auch ein Heißer, hat mit Mathematik immer zu tun gehabt, hat aber dann auch die Hochschule ohne Abschluss verlassen, als seine Stiefmutter starb, ist also wieder Gates auch ein Abbrecher. Und der war übrigens, das ist interessant für uns, hat einmal bei der Firma Ampex gearbeitet. Das kennen auch wenig. Ampex ist der Erfinder des Videorekorders. Er hat also da gearbeitet und bei einer Firma Precision Instrument Company und da hat er sich schon mit Speicherverwaltungen beschäftigt. Also er war früh dran, für Technologiefirmen sich mit Speicherverwaltung, Massenspeicher und sowas zu beschäftigen. Und hat dann, also das spätere Produkt Oracle, nachdem er die Firmen benannt wurden, stammt auch aus den Erfindungen von IBM. IBM hat in Santa Teresa Almaden, das ist in der Nähe von San Jose südlich, das ist schon seit Jahrzehnten das Forschungszentrum für Speichertechnik und Datenbanktechnik. Und da wurde auch von einem gewissen Code, CODD, die relationale Datenbanktechnik erfunden, die ja die grundlegende Technik für alle Geschäftsvorgänge ist. Und aus diesen Dingen hat sowohl Larry Ellison als wie die IBM selbst mit DB2 haben dort diese maßgeblichen Datenbanken entwickelt. Seine Firma Oracle, die wurde, also zwischendurch hieß sie mal Software Development Laboratories, Relational Software, und wurde dann nach dem Hauptprodukt der Oracle-Datenbank Oracle benannt. Hört man heute noch selten diese Story, aber er war immer schon ein Speicher- und Datenbankguru.
Von der Person her wird er ja als sehr schillernd beschrieben. Also er hat ein Starfighter oder sowas als Flugzeug, mit dem er schon mal im Valley rumfliegen darf. Ja. Er sponsert den America's Cup da mit seinem...
Das hat man ja vor kurzem erst erlebt, ja, in der Bucht von San Francisco. Er verführt irgendwelche Damen in japanischen Teehäusern. Und das, also er ist ein Egomane, ohne Zweifel.
Du hast ihn kennengelernt in deiner Zeit in Silicon Valley. Ja. Ist er denn wirklich so ein Besessener?
Er ist auch ein Besessener, aber anders wie der Jobs. Da ging es auch um Geld. Also das hat ihm immer gestunken, dass der Bill Gates in einiger langer Zeit der reichste Mann der Welt auf der Liste war und er nur auf Platz 5 oder so. Das hat beim Jobs nie eine Rolle gespielt. Also er wollte Geld und Macht und ganz oben und die Nummer 1. Und das natürlich mit dem, was er da in seinem Portfolio hat. Beim Jobs war das schon viel stärker inhalts- und visionsgetrieben als Unterschied. Aber also ein ausgesprochener Machtmensch.
Wenn man denn mit ihm zusammensitzt und sich mit ihm, du hast dann Interviews mit ihm geführt, ja, und mit ihm spricht, wie kommt er denn rüber?
Also da musst du ihm lauschen, den brauchst du nicht umkommen. Der verkündet was, da musst du aufspringen und dann kannst du ihm was rausholen und sonst kannst du vergessen. Der geht auch raus, wenn es sein muss. Also der lässt sich abblitzen. Da muss man sehr geschickt sein, um einfach Material zu bekommen. Und leider, nach meiner Erfahrung, ist seine Firma hier, also ich kenne die Deutschen noch ganz gut, da ist nur einer dabei, mit dem ich ernsthaft rede, weil ich den kenne und gute Themen machen kann. Alles andere sind so irgendwelche fürchterlichen Lakaien, die da von irgendeinem großen Guru was erfüllen. Er hat Glück, dass er mit der Safra Katz hatte eine Israelin, die also aus der Finanzwelt zu Hause ist und die offensichtlich ein sehr gutes Händchen hat, um die Finanzdinge einer Firma im Griff zu halten. Und dann hat er ja durch diese unglücklichen Geschichten bei HP, hat er ja den HP-Manager Hurd geerbt, der ist seine rechte Hand, das ist der COO, vielleicht auch potenzieller Nachfolger, sodass er da nicht völlig alleine dasteht und entsprechend da schalten und walten kann. Was übrigens HP sehr weh tut, weil HP war vorher eine Hardware-Plattform, auf der viele von diesen Oracle-Dingern liefen. Jetzt hat er ja eine eigene Hardware-Plattform, nachdem Sun Microsystem zu ihm kam zur Rettung, dass sie nicht von IBM übernommen wurden.
Also eine bunte Persönlichkeit, der Larry Ellison, und über die Firma, die heute seine Hardware-Plattform spielt, diese Firma Sun, werden wir uns auch nochmal unterhalten. Danke.
Ja, das gibt schon schillernde Persönlichkeiten, aber einen haben wir unterschlagen. Ich hatte vorhin schon mal angefangen und dann sind wir aber ins Erzählen gekommen, wie das so ist bei alten Leuten, die viel erlebt haben im Leben. Und den einen, den wir da unterschlagen haben, das ist eben der Steve Jobs. Und bevor jetzt wieder was schief geht, lasse ich gar kein zu Wort kommen, sondern spiel einfach die Aufzeichnung ab.
Eine der Stilikonen des Silicon Valley ist Steve Jobs, der ja leider verstorben ist, Rudi.
Ja, der ist vor 2 Jahren verstorben und er war natürlich, sagen wir, in der Wirkung auf der Welt die prägende Persönlichkeit, weil Apple und die Apple-Geräte, die waren halt immer was Besonderes und eindeutig hin zum Verbraucher-Konsumer orientiert. Und das ist also schon ein herber Verlust. Gegründet hat er zusammen mit dem Steve Wozniak und einem Ron Wein, der ist also nicht weiter bekannt, aber der Techniker Steve Wozniak, 1976. Und interessanterweise, da sind wir nochmal bei Hewlett Packard, der Wozniak hat bei Hewlett Packard gearbeitet. Und auch sein Adoptivvater hat bei Hewlett Packard gearbeitet. Seine Eltern waren ja ein syrischer Student und eine Amerikanerin, die John Carroll Schieble, also deutschstämmig, Schieble, schwäbischer Name, seine Mutter, die konnten aber ihr Kind nicht versorgen und haben es dann zur Adoption freigegeben. sollte unbedingt erst eine Akademikerfamilie sein, die haben das aber nicht gewollt. Da hat also der Paul Reinhold Jobs und eine Armenierin haben den Steve Jobs übernommen und mussten aber versprechen, dass der eine ordentliche Schulbildung bekommt. Also, sagen wir, finanziell gesehen keine einfache Kindheit. Aber auf jeden Fall, er ist ein echtes heutiges Silicon Valley Kind, in Cupertino da in die Schule gegangen, wo Apple heute ist. Und Apple ist einer der wenigen auch, die echt in der Garage gegründet waren. Zurzeit schreiben wir alle, welche Firmen alle in Garagen gegründet wurden. Aber in der Garage ist es also nur Hewlett Packard 1938 und 1976 die Firma Apple in der Garage in Cupertino.
Wobei man sagen muss, dass das erste Produkt von Apple war ja gar kein Rechner, sondern war die sogenannte Blue Box, mit der die Studenten denn gratis Ferngespräche führen konnten, weil die das HF-Signal über die 16 Kilohertz-Signal
aussendete. Das ist richtig. Wobei das war der Wozniak, ja. Also bei denen immer der Steve, also auch heute noch, jetzt wenn Sie da immer von einem Genie sprechen, der war ein hochgradiger Marketing-Guru, ne, von Weltklasse. Das war er.
Du hast ihn ja getroffen.
Ich habe ihn mehrfach getroffen.
War er denn als Mensch für einen Typ? Ich weiß, ich kann mich auch mal erinnern, da war ich bei dir im Silicon Valley, hier kamst du wieder, sagte, ich habe gerade Steve Jobs gesehen, also seinen Garten.
Ich wusste, wo er wohnt, weil er heute noch das Haus steht, in der Santa Rita Straße in Palo Alto. Und ich habe ihn beim Einkaufen getroffen. Also ich habe in Palo Alto Midtown, war mein Safeway. Und die haben im Winter auf dem Parkplatz so eine kleine Eisfläche gemacht, wo die Kinder Schlittschuh fahren konnten. Und als seine Kinder klein waren, ist er mit denen zum Schlittschuhfahren dahin gegangen. Und da haben wir uns getroffen, haben über Gott und die Welt, auch über IT geredet, aber nicht über Apple. Wenn ich sowas wollte, das war klar, ich war Journalist, er war der Apple-Mann, also zwischendurch mit Next, da kommen wir gleich drauf. Und über die Firma haben wir nicht geredet, aber so privat, und das war wunderbar. Und da war er wirklich sehr ganz angenehm und gut. Was ihn vielleicht immer als Mensch vielleicht in einen bisschen komischen Ruf gebracht hat, wenn der was durchsetzen wollte, konnte er ein ganz übles Schwein sein in der Firma. Also er war ausgesprochen, seinen Willen durchsetzen, nicht wegen Geldgeilheit, sondern Dinge verwirklichen. Da war er also ziemlich hart, was man immer wieder gehört hat.
Der hat ja aus Apple einen Unterhaltungskonzern gemacht.
In der zweiten Runde.
Er hat ja immer so ein Verhältnis zu Unterhaltung, zu Musik, zu Hollywood gehabt. Er hat ja nicht umsonst Pixar damals von...
Ja, in der Zeit, wo er rausgeflogen war. Der ist ja 85 ist er rausgeflogen in einem Bruch mit der damaligen mit Scully. Und war dann weg, hat also Next gegründet, also auch eine Computerfirma, und er hat Pixar gekauft. Mit dem Pixar hat er ja so viel Geld gemacht, dass er später, als er zurückgeholt wurde, Apple zu neuen, die waren ja kurz vorm Abschmieren, Apple, ich kann mich noch gut erinnern, und die dann zu neuen Ufern geführt hat. Und das war sehr stark designerisch, Lifestyle-orientiert und auch Multimedia-unterhaltungsorientiert.
Ja, und an sich die genialste Idee, die dabei war iTunes. Eine Vermarktungsplattform für Musik und Software.
iTunes, das ging ja los. Also die Geschichte von den heutigen Smartphone-Telefonen, da die iPad und iPhone, ne, hat ja begonnen mit so einer Kiste, wo man seine Musik gesammelt hat, also das iTunes. Und das war ja iPod war das, ne? Also so Musikkiste, aus der wurde dann mit Telefon das iPhone und später das iPad, und das Ganze aber immer endverbraucherorientiert. Ganz stark.
Lass mal noch ein paar Worte zu Next sagen. Als er rausflog bei Apple, hatte er Next gegründet, wurde dann zurückgeholt und für 400 Millionen, glaube ich, oder sowas, hat denn Apple Next gekauft auch. Mhm. Und die Produkte davon sieht man ja heute noch. Denn das Mac OS X ist ja nichts anderes als das Unix-Betriebssystem, das damals bei Next entwickelt wurde.
Ja, Next ist ein Unix-Derivat, genauso wie Linux. Ne? Also das ist heute die technologische Basis. Und er wurde dann geholt in der Hilfe und hat die beiden, die ihn geholt haben, dann hinterher rausgeschmissen. Das habe ich sehr aktiv erlebt, auf den Pressekonferenzen und auf dem war ich allen. Und wie gesagt, Apple war kurz vor Abschmieren. Und ihm ist es dann gelungen, mit sehr bunten Computern, kannst du dich erinnern, die konnte man leicht publizieren oder im Fernsehen abbilden, so bunte Kisten. Ne? Ist ja immer schwierig, Computer zu zeigen.
Und das war, glaube ich, der Durchbruch.
Also ein Marketing-Genie.
Ein
Marketing-Genie, das das Silicon Valley geprägt hat.
Ja, Marketing-Lifestyle-Genie.
Wir werden auch noch über andere Leute reden, die Silicon Valley geprägt haben. Dankeschön, Rudi.
Ja, wenn man sich das überlegt, dass der Rudi diese ganzen Leute gekannt hat, mit ihnen zusammen war, dass er seine Brötchen gekauft hat und neben ihm waren dann Leute wie Steve Jobs oder so, die dann einfach gesagt haben, moin, und kaufst du auch wieder Brötchen oder so. Ja, es ist schon irre, wenn man sich überlegt, wie das eigentlich so alles gewesen ist. Aber wir hatten das
ja
schon.
Es gab ja auch richtig fanatische bunte Hunde da drüben, von denen man auch nichts mehr gehört hat. Einer war ja ein großer Hockey-Fan und der, tja, immer bei seinen Keynotes, die er machte, sich einen riesen Spaß draus machte, über Microsoft herzuziehen und über die zu schimpfen. Du weißt, wen ich meine.
Ich weiß, wen du meinst.
Und über den habe ich dann auch mal mit Rudi gesprochen.
Das heißt, wir wollen uns jetzt den nächsten Beitrag mit dem Rudi Kulze anhören und dir. Und wollen mal hören, wie war denn das damals mit Sun und mit Oracle und so weiter.
Als Oracle Sun übernahm, starb eine Ikone des Silicon Valley, die Sun Microsystems. Rudi, sie wurden ja schon 1982 gegründet.
Ja, und zwar ein bekannter Deutscher, also zumindest unter den Technikern, Andreas von Bertelsheim, zusammen mit Bill Joy, ein Inder, Vinio Goslar, und bei Wikipedia sagen sie auch Scott McNeely, der spätere Firmenchef. Du sagst, dass der später kam, kann gut sein. Ich weiß, dass der Scott McNeely kommt aus der Detroit-Ecke. Sein Vater war da bei den Automobilfritzen. Aber die wurden 82 gegründet und der Name Sun heißt Stanford University Network. Da sind wir wieder bei der Stanford-Universität.
Also eine Keimzelle-technologische Entwicklung.
Ohne Zweifel.
Mit dem Scott McNeely, der ist von Goslar mitgebracht worden. Die Bill Joy und Bechtolsheim sind zum Goslar gegangen, der war ja Finanzier, haben dem ihre Idee vorgestellt, einer Workstation, einer vernetzten Workstation, einer genialen Sache. Die hat er auch erkannt. Bloß er hat auch erkannt, dass die beiden Wissenschaftler sind und Techniker sind und keine Geschäftsleute. Deswegen kam Scott McNeely dazu.
Also da sieht man, das war, da haben uns wir auch kennengelernt. Da waren die Workstations ganz stark, auch wegen Grafik und so weiter. Heute sind ja die PCs, die großen, die High-End-PCs so stark, dass man keine Workstations im alten Sinne mehr braucht. Ne? Die Workstations waren auch Unix-based.
Die Software kam eben von Bill Joy, die Hardware kam von Andreas von Bechtolsheim. Der hat ja auch die Firma dann relativ frühzeitig verlassen hat, weil er andere Ideen hatte, technologische Ideen hatte, als einfach nur Workstations zu verkaufen.
Der von Bechtolsheim war immer von Ideen getrieben. Das ist ein Gründertyp.
Die Firma Sun hat ja einiges in der Computerwelt bewegt. Nicht nur, dass sie erst Workstations und dann Server bauten, sondern sie haben auch auf der Software-Ebene ganz, ganz viel ja bewegt. Zum Beispiel, wenn man sieht, Open Office, als die 1999 den Forbury's Star Office aufkauften.
Ja, als wichtigste, bremsen wir mal zurück, das Wichtigste war Java, das braucht man heute noch.
Das ist
also da hat Oracle richtig einen wertvollen Edelstein bekommen. Java ist wichtig. Sie haben auch das mit dem Star Division von diesem Hamburger da,
genau,
ist so richtig. Aber das ist so gemischt.
Ja gut, Java ist, das kenne ich ein bisschen von James Gosling, durch Zufall entwickelt worden. An sich wollten sie nur eine Fernbedienung bauen. Die wollten nie eine Programmiersprache erfinden. Ja. So raus kam eben Java, sehr populär heute. Gosling hat allerdings, als denn Sun an Oracle ging, die Firma verlassen und ist heute bei einer Firma, die heißt Liquid Robotics. Die bauen selbst schwimmende Roboter, um eine Wetterkarte des Ozeans automatisch zu erstellen.
Wichtiges Thema.
Ja.
Aber das Java ist nach meiner Ansicht in der Übernahme, wobei, das wird immer so dargestellt, als hätte da die böse Oracle den armen Sun übernommen. Das ist gar nicht der Fall. Da war die Rede, was ich so lese, dass IBM wollte Sun übernehmen. Also Wall Street Journal hat da geschrieben, IBM für 6,5 Milliarden, und dann ist der Scott McNeely, wollte auf keinen
keinen Fall blau werden, Big Blue, ist er zu seinem Freund Larry Ellison gerannt und hat ihn gebeten, dass er übernommen wird. Also es war eine Rettung von Sun im emotionalen Sinne.
Der Scott McNeely, da wollte ich an sich darauf hinaus, war ja auch ein ganz bunter Typ im Silicon Valley. Wir haben ihn ja beide kennengelernt und haben ihn im Prinzip getrieben vom Hass gegen Microsoft. Den Eindruck hatte ich oft.
Das hat er mit Larry Ellison gemeinsam. Hass gegen Microsoft und letztlich, wenn ich es aus heutiger Sicht sehe, geprägt von einem alten, maschinenorientierten, hardwareorientierten IT-Bild, ne? Weil er ist ja Sohn von Automobilfritzen aus Detroit. Der hat die Kurve hin zu der Welt, wie wir heute sind, also Software-Defined und so, nicht bekommen. Und das war der Anfang vom Ende von Sun, nach meiner Ansicht.
Er war gut, sein Hobby war eben Eishockey.
Eishockey, ja. Oh. Die haben ja eine Eishockeymannschaft im Silicon Valley, ganz bekannte, die Sharks.
Und die wurden von ihm sehr unterstützt. Aber wenn man so mit ihm über Geschäft redete, dann änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er wurde dann doch sehr fanatisch, soweit ich ihn
erinnere. Ja, ohne Zweifel. Auch der Larry übrigens auch, ne? Und beide gegen Gates.
Ja, beide gegen diese böse Microsoft. Weniger gegen Gates, eher mehr gegen Microsoft.
Ja, gut, gegen die Rolle heute.
Ich meine, diese Übernahme von Sun hat Oracle ja auch ein bisschen in Verlegenheit gebracht, denn sie haben nun plötzlich als Softwarefirma zum Beispiel MySQL im Portfolio, eine Gratis-Datenbank, die 2008 von den Schweden gekauft wurde, von MySQL.
Ja, richtig.
Sie haben Open Office im Programm. Gut, die ist mittlerweile an Apache weitergegeben worden.
Ja, gut.
Und sie haben das in Deutschland entwickelte VirtualBox im Programm. Mhm. Auch eine freie Software. Also einer der größten Softwareverkäufer der Welt hat ein ganz weites Portfolio an Open Source und Gratis-Software im Portfolio.
Ja, ohne dass er das also jetzt als erklärte Visionslinie wollte. Bei IBM ist ja auch so, dass die sehr stark auf einmal auf Open Source in letzter Zeit umgeschwenkt sind. Die Auseinandersetzung finden wir in all den namhaften Firmen, ne, die gute Software haben, dass sie zwischen den zwei Stühlen sitzen. Aber Oracle ist da ganz schön gefordert, wie sie das machen, ne?
Das war ein gutes Schlusswort. Danke, Rudi.
Tja, halt. Es war nicht das Schlusswort, jedenfalls nicht unser Schlusswort, sondern das Schlusswort in diesem Beitrag. Und
das passte einfach so schön in diese wilde Geschichte, die da zwischen Scott McGeady und seinem Freund Larry Ellison lief. Das haben die ja quasi am Biertisch ausgehandelt. Und dieser Scott McNeely, ich habe ihn selber ein paar Mal erlebt in den USA, auch in Interviewsituationen. Das ist wirklich ein absoluter Fanatiker gewesen, der so fest an seine Hardware geglaubt hat und so tief in seinem Hass gegen Microsoft war, dass er darin auch so gefangen war und dadurch denn nicht gesehen hat, wo seine Firma hin müsste. Dass die haben eben ein eigenes Unix, die haben Java erfunden, aber mit den Open Source Sachen konnten sie nie wirklich was richtig anfangen. Das war ja ursprünglich gedacht, die Star Office wollte er kaufen, um Microsoft Office aus dem Markt zu drängen. Aber das war alles Fanatismus und das hat letztendlich auch den Sun den guten Ruf gekostet oder den Erfolg gekostet. Denn als reine Hardware-Server-Firma, die ein bisschen Betriebssystem dazu liefert, kann man heute nicht mehr überleben. Und so musste er eben zu seinem Freund Larry Ellison gehen und den Laden verkaufen.
Hm. Ja, das sind schon manchmal Zufälle, die so im Leben passieren. Mal in die eine Richtung, dass es eben abwärts geht, und mal in die andere Richtung. Es gibt Leute, die durch Zufall Milliardär geworden sind. Sogar der reichste Mann der Welt soll wohl rein durch Zufall so reich geworden sein. Na, er hat natürlich viel gearbeitet, er hatte Glück auf seiner Seite, er hat zur richtigen Zeit das Richtige getan. Vielleicht wäre es 10 Jahre später oder 10 Jahre danach nicht mehr richtig gewesen, aber er ist es eben. Und ich glaube, du hast mit dem Rudi ja gesprochen, nicht nur über Bill Gates, sondern natürlich auch über seinen Freund, den Paul Allen, die damals am Anfang so richtig auf die Pauke gehauen haben und klein angefangen haben. Und was heute für ein Apparat daraus geworden ist, aus Microsoft, das sollten wir uns eigentlich mal so ein bisschen erklären lassen, wie denn das alles so gekommen ist. Da haben wir wieder unsere altbekannten Recken am Start, den Rudi Kulzer und den Heinz Schmitz.
Paul Allen und sein Kumpel Bill Gates waren zwei Mann, die haben die Computerwelt so richtig verändert.
Zufällig. Also das war, glaube ich, ihnen am Anfang als in ihrer Gründungsphase nicht in die Wiege gelegt oder in die Gründungswiege gelegt, dass sie das so verändern werden. Da ist einfach was passiert, was man nur in der Retrospektive betrachten kann. Ne? Also erstens mal, beide sind ja nicht Silicon Valley, sondern kommen aus dem Raum Seattle und waren Studenten an der Harvard-Universität an der Ostküste. Und durch die Gründung von Microsoft konnten sie durch eine bestimmte Nachfrage von IBM dermaßen maßgeblich die Entwicklung der PC-Welt, der Welt des Personal Computer, beeinflussen, dass sie dann einfach so stark wurde und Bill Gates für bestimmte Jahre sogar der reichste Mann der Welt. Das ist eine Geschichte, die sehr oft falsch erzählt wird, also der Bill Gates in der Garage gegründet und lauter so ein Zeug, das stimmt alles nicht. Der Gates war der Sohn eines vermögenden Anwalts, seine Mutter Lehrerin, sein Vater Anwalt, und der hat ihm studiert an der Ostküste, hat aber dann abgebrochen und hat mit dem Allen, das ist eine schöne Quizfrage, in welcher Stadt wurde Microsoft gegründet? Da werden alle wahrscheinlich sagen Seattle, aber es war in Albuquerque in New Mexico. Da gab es irgend so einen Vorläufer von den PCs, der hieß Altair, und dafür haben die ein Programm geschrieben.
Stanford Basic haben die abgewandelt dafür.
Genau, für diesen Rechner. Und das war die Gründung von Microsoft. Sie sind aber dann relativ bald nach Bellevue in der Nähe von Seattle, liegt zwischen Seattle und Redmond, wo sie heute sind, gegangen und also zurück in die Heimat. Und durch die Nachfrage, IBM war ja in der Zeit gezwungen, auf die Entwicklung des Personal Computers durch Apple und durch Commodore, die recht erfolgreiche Maschinen für kleinere Unternehmen hatten. Ich war auch mein kleines Ingenieurbüro von früher, wir waren die Anwender von solchen, Nutzer von solchen Dingen. Und das hat sich sehr stark verbreitet. Also IBM war gezwungen, für das Thema PC etwas zu tun. Und da erzähl doch du mir mit dem Digital Research, ne?
Ja, die IBM war mit Digital Research im Gespräch wegen eines Betriebssystems für ihren neuen Rechner.
Also auch eine kleine Software-Glitche, ne?
Digital Research war damals führend in den Betriebssystemen CPM für die 8-Bit-Rechner. Genau. Die wollten aber für 16-Bit nicht weiterentwickeln, weil sie sagten, das hat keine Zukunft. Das ist alles Gerücht jetzt. Ne?
Ja, ja.
Und da Gates gerade mit IBM verhandelte wegen des BASIC-Interpreters, der ja auch sehr beliebt war, kriegt er die Gespräche mit, hat gesagt, okay, wir besorgen euch ein Betriebssystem. Und dann hat der Paul Allen von Seattle Software für $50,000 damals den Source Code von einer Entwicklung gekauft, die da QDOS hieß, Quick and Dirty Operating System. Und daraus wurde dann eben das IBM DOS.
Ja, klar.
Später nochmal ein paar Millionen nachbezahlen müssen, also an Seattle Software. Aber im Prinzip haben die für ganz wenig Geld ein Betriebssystem gekauft, das DOS.
Ja, ich weiß, das hat man im Nachhinein dann erst, da war ich ja schon aktiv, ab 84 war ich als Journalist aktiv. Das habe ich alles so miterlebt, mit Apple, auf Apple gerechnet, und da gab es immer schon diese IBM-Dinger. Und die Abteilung bei der IBM, die war im Boca Raton in Florida, die war für die Terminals zuständig und von IBM-Zentrale da in Armonk beauftragt, da dafür zu sorgen, dass es einen PC gibt, den sie ja dann rausgebracht haben, mit dem Symbolfigur, den Charlie Chaplin. Also da ging die Schlacht zwischen Apple und IBM hin und her. Und aus der Zeit stammt das alles. Und da haben also Firmen mit solchen Programmen eine Chance gehabt, was zu werden. Und aus der Firma Microsoft wurde da der Größte.
Der Gates, den hast du ja auch kennengelernt bei deinen Presseaktivitäten.
Oft, ja.
Was ist denn das für ein Typ? Wenn man ihn so jetzt wirklich richtig erlebt, persönlich erlebt.
Eigentlich ein ängstlicher Typ. Also der ist nicht der Macher. Also es kann Larry Ellison oder auch Jobs oder sowas. Ist eigentlich ein etwas ängstlicher Typ, der durch diesen Zufall auf einer Welle wahnsinnig groß wurde. Nach meiner Ansicht war das nie geplant, sondern von ihm erkannt dann. Und der hat also, ich kann mich gut erinnern, als wir noch diese großen Comdex-Messe in Las Vegas hatten und da er die Eröffnungsrede immer hielt, da sind dann 9000 Leute vor der Tür gestanden. Das war wie Bergpredigt, das wollte er überhaupt nicht. Also da hat er sich zwingen müssen in einer ordentlichen Disziplin gegenüber sich selber.
Was hat ihn denn getrieben? Was hat ihn denn so erfolgreich gemacht? Denn so ein Steve Jobs oder Larry Ellison oder Scott McNeely, das waren ja Haudraufs.
Ja, und aber auch vorausblickend. Während er war nach meiner Ansicht eher reaktiv. Er hat die Zusammenhänge schon erkannt. Also wird er immer geschrieben, ein Programmierer war er als Schüler. Und also als Programmierer war er nicht der reichste Mann der Welt geworden. Das wird immer wieder falsch dargestellt. Sondern er hatte durch das Glück, also dass er ein Anwaltssohn ist, der viel Ahnung hatte aus der Praxis seines Vaters über Verträge und über diese Dinge und wie man Industriesachen macht. Und die Seattle-Ecke ist ja nur eine große Industrieecke, ne? Da ist ja Boeing zu Hause und das ist auch ein wichtiger Industrieteil der Vereinigten Staaten. Und da hat er, meine ich, das richtige Gespür für Märkte gehabt und hat das auch gut weiterverfolgen können. Wie gesagt, ich glaube, dem Vertrag, den er mit der IBM gemacht hat, das ist beiden erst später aufgefallen, was das für ein Gewicht hat.
Sein Kumpel, damaliger Mitgründer Paul Allen, ist ja ziemlich früh aus der Firma ausgeschieden.
Ja,
er war
der
ja an sich der technische Kopf, er war ja der Techniker dahinter.
Ja, der Kreative hat ja auch weiter dann Startups und so weiter gegründet.
Zwischen den beiden stimmte anscheinend die Chemie irgendwann nicht
mehr. Nee, auf die Dauer sicher nicht. Dafür hat er den anderen Kumpel ja dann bekommen, auch ein ehemaliger Student, der Ballmer, Steve Ballmer, ne?
Der ja die letzten 13 Jahre das Unternehmen...
Der Chef war und vorher seine rechte Hand.
War er denn vielleicht auch die treibende Kraft, die ihn zum Erfolg getrieben hat?
Nein, war er nicht. Der war ein Marktschreier. Also der war, was in Amerika recht beliebt ist, dieses Marktschreierische, ne, was man ganz gut übertreibende, was er nicht konnte. Also vom Charakter her, vom Wesen, war es eine Ergänzung als Fischverkäufer, Marktschreier, wo der eher ängstlich zurückhaltend die Gates. Und zusammen waren sie dann erfolgreich, so könnte man es vielleicht sagen.
Also könnte man Bill Gates beschreiben, durch Zufall erfolgreich und reichster Mann der Welt geworden.
Ja, kann man so sagen.
Danke, Rudi.
Also wir haben ja eben unglaubliche Namen gehört, die klingen ja wie klingt sowas, wie sehr erfolgreich auf jeden Fall. Und natürlich hatten wir auch während unserer Computer Club 1 Zeit die Möglichkeit auf der CeBIT viele, naja, bekannte Menschen kennenzulernen, drüben aus USA. Jack Tramiel, das war so ein Name, der natürlich mit Atari stark in Verbindung war. Da war der Macher von Atari und der war natürlich auch auf der CeBIT und saß genau wie wir in einer kleinen Hucke, so ein kleines Zimmerchen. Und da haben wir ihn aufgetan, da passte kaum die Kamera rein. Und wir haben dort ein Interview gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich ihn da gefragt habe. Aber auf jeden Fall, so ein Texaner zu interviewen, ist gar nicht so leicht. Denn das Englisch hat sich da gen Süden in Amerika ein bisschen abgeschliffen und klingt alles ganz anders. Und da muss man schon, ohne Dolmetscher geht es schon, aber man muss genau hinhören, was der eigentlich da so sagt, vor allen Dingen, wenn er so schnell redet. Und für mich war das eigentlich eine tolle Sache, da solche Leute kennenzulernen, mir zu überlegen, boah, der hat die Anfänge des Ataris gemacht. Mein Gott, das muss ja irgendwie toll gewesen sein. Warum bist du in deinem Leben nicht zu dem Erfinder des, ne, des Backcomputers geworden?
Aber du kannst ja das Backpulver noch erfinden.
Das Backpulver habe ich ja schon erfunden. Und auch
so.
Back die Badehose ein, ist eine meiner größten Erfindungen.
Hast du auch gesungen, Back die Badehose ein?
Ja, so, und es
da
gab
war noch vor dem Stimmbruch noch, ja?
Ja, klar, ja. Und es gab natürlich auch noch andere Namen, Herr Chifji, das war so ein Chefentwickler vom C64, mit dem hatte ich auch ein Interview, den wollte ich dann fragen. Was ist denn eigentlich so 2010? Also so, 2010 haben wir längst hinter uns. Das war aber damals in den 70er Jahren, in den 70er, 80er Jahren, war die Frage, da war das also schon legitim, 30 Jahre vorwegzudenken. Heute können wir ja schon zurückdenken. Und da hat er gesagt, ja, es wird so sein, dass ich wahrscheinlich eine Brille tragen werde. In dieser Brille kann ich mir alles anschauen und kann da auch virtuelle Welten sehen. Und wahrscheinlich kriege ich irgendwann einen Impuls, dass mein Körper sagt, du musst Urlaub machen. Und ich will dem gehorchen und schau mir schon mal so an, wo ich so hinfahren könnte. Also zum Beispiel so nach Thailand oder irgendwie nach Ostasien. Und in meiner Brille kommen schon die Bilder ganz dreidimensional vor und ich kann mir das anschauen. Und dann habe ich ihn dann irgendwie gefragt, ja, und warum fahren Sie da hin, wenn Sie das alles schon so gut sehen? Und da hat er zu mir gesagt, ja, Sie haben eigentlich recht. Also dieses Interview, das haben wir auch gefilmt, das gibt es auch noch im Archiv vom WDR, dieses Interview hat es in sich gehabt und der Schluss war ein bisschen, naja, der war eben Wahrheit. Ja, ja, werde es nie vergessen, dieses Interview. Aber es geht ja weiter mit dem Heinz und seinem Herrn Kulzer.
Ja, und die wollen jetzt mal ihre Mäuse zählen, oder?
Ja, es geht ganz weit zurück in die Vergangenheit. Ganz in die Anfänge des Computers. In den 60er Jahren spielten sich die ersten Anfänge des interaktiven Computings ab. Da gab es noch kein C64 nicht, aber da gab es schon Leute, die Vordenker waren. Und einen davon, über den haben wir mal gesprochen.
Und willst du uns verraten, wer es ist?
Das ist Doug Engelbart, der ja leider im Juli verstorben ist, im Juli diesen Jahres verstorben ist.
Dann hören wir uns die Geschichte auch mal an.
In unserer Folge 378 mussten wir berichten, dass am 2.7. Douglas C. Engelbart starb. Der Name sagt dir doch sicher was, Rudi.
Ja klar, der Engelbart hat etwas sehr Wichtiges erfunden, was wir heute mehr oder weniger alle benutzen, auch wenn wir jetzt die Zeit von diesen Wischbildschirmen und das alles haben, und nämlich die Computermaus. Die Computermaus war eine bahnbrechende Erfindung, dass man eben den Zeiger auf dem Bildschirm genau positionieren konnte. Und wo hat er es erfunden? Im Stanford Research Center, also praktisch eine Forschungseinheit, die mit der Stanford Universität verwandt war. Das war schon in den 60er Jahren, also 63 hat er mathematisch die ersten Gedanken gehabt. Von 64 und Folgejahre wurde dann daraus die Maus. Und wichtig ist dabei auch, also dieses Stanford Research Center ist er dann später in den Xerox Park. Das war die Forschungseinheit der Firma Xerox.
Xerox Park, der Palo Alto Research Center, ist ja nicht nur wegen der Maus oder wegen Engelbart bekannt, sondern ganz viele technologischen Entwicklungen haben ja da ihren Ursprung genommen.
Die haben eine ganze Reihe, also die wichtigsten sind, der Laserdrucker wurde dort erfunden, Smalltalk, also objektorientierte Programmiersprache, vor allem diese grafische Benutzeroberfläche, die ja von allen verwendet wird und die Apple als erstes mit dem Macintosh da in die Welt gebracht hat. Also das war in dieser frühen PC-Zeit der Think Tank, die Ideenschmiede für die Branche.
Ich meine, mit dem Altos oder Star hieß damals dieses erste grafische System, das lief auf dem Rechner, die hieß Altos, hat ja Steve Jobs bei einem Besuch des Research Centers angeregt für die Benutzeroberfläche der Lisa damals und des Macintosh.
Ja, das war also maßgeblich. Ich kann mich ja gut erinnern, 84, als die erste Lisa und der Macintosh herauskam, Fenster, Mäuse und Symbole habe ich damals geschrieben. Da war es meine wirkliche Anfangszeit als Computerjournalist. Und das war das bahnbrechende Thema. Stammt aus dem Xerox Park. Ja. Interessant ist ja beim Xerox Park, ich habe da gelesen, Xerox hat praktisch das deshalb erfunden, weil sie von den Japanern enormen Druck bekommen haben. Da lief das Patent aus vom Kopierer, das man in amerikanischer Xerografie nennt. Ne. Da lief das Patent aus und sie mussten was Neues machen, haben tatsächlich viel Neues erfunden und waren völlig unfähig, das in Produkte umzusetzen, wo sie dann der Firma eine neue Richtung gegeben haben. Sie sind also einfach eine Papierfirma geblieben. Also das ist berühmt von einem Versagen von strategischer Richtung.
Eins, was wir heute auch noch andauernd nutzen, ist ja nicht nur die Maus, das ist das Backbone des kompletten Internet, das Ethernet, also die technologische Grundlage des Internet.
Robert Metcalfe war der Mann, der Gründer von Dreikom. Dreikom gehörte heute zu HP.
Der Douglas C. Engelbart, über den wir ja in den Park gekommen sind, hat aber ja nicht nur die Maus erfunden, sondern Er hatte ja an sich eine ganz andere Idee dahinter. Er brauchte sowas nur als technisches Hilfsmittel. Er war ja auf dem Trip, er wollte, tja, für 63 sehr revolutionär oder 64, er wollte interaktives Computing einführen.
Ja, also diese ganzen, die begannen ja Mitte der 60er Jahre bis in die 70er rein, die er dann 70er zu den ersten Produkten geführt hat. Er war in einem Team und seine Mitarbeiter, die er dann in den Xerox Park überwechseln, die diese ganze Interaktion, es ging um die Interaktion, die grafische Benutzeroberfläche brauchte man ja auch für die Interaktion. Da sind die Gedanken nur so geflogen in diesem Stanford Research und später im Xerox Park Center. Und da war er einer der namhaften, weil man die Maus ja immer noch in der Hand hat. Und die Benutzeroberfläche sind wir ja auch täglich konfrontiert. Auch wenn das jetzt so diese Sachen à la Apple oder à la Microsoft sind. Aber vorher war das ja undenkbar. Da haben wir ja nur Zahlen und Buchstaben, also alphanumerisch auf dem Bildschirm gehabt.
Und gab morgens seinen Batchjob ab in der Hoffnung, dass er abends richtig durchgelaufen war.
Ja, das ist klar. Oder hat er nächtelang gearbeitet. Ich kann mich gut erinnern, als ich noch an einem Terminal von Großrechnern gearbeitet habe, in meinen Ingenieurberechnungen, da habe ich nächtelang durchgearbeitet, damit ich meinen Job durchkriege, ne? Weil sonst die Wartezeiten so lang waren.
Also haben wir mit Douglas C. Engelbart einen Pionier gehabt, der uns heute ja das Leben mit dem Computer erleichtert. Vielen Dank.
Ja, die Maus, die hat ja während der vielen Jahre, in der sie quasi so ein monopolistisches Werkzeug am Computer war, schon vertrieben werden sollte. Gelungen ist es nicht. Man braucht heute in jedem Computer eigentlich immer noch eine Maus, weil es doch die schnellste Methode ist, wie man sich mitteilen kann. Es gab andere Sachen. Es gab Eye-Movement-Beobachtungen aus dem Computer raus. Also man schaute nach, wie das Auge sich bewegt und wollte dann die Maus damit führen, mit dem Auge, je nachdem, wo man hinschaut, und damit zumachen, eventuell oder sowas, dann abdrücken, die Taste drücken und das Ganze ersetzen. Also es gab auch andere Sachen, eben bei den Tablets, die wir heute alle haben, da geht man mit dem Finger drauf, da schiebt man etwas weg und dann streicht man hier etwas dazu und so. Das ist alles gut, okay. Beim Apple Tablet, beim iPad gibt es keinen Mausanschluss. Und in der Apple-Welt ist die Maus ja weitgehend, von anderen Dingen verdrängt worden. Aber es war eine riesen Nummer. Ich kann mich da gut dran entsinnen, wie das bei der CeBIT so langsam mit der Maus da losging und dann immer mehr Maus und immer mehr Maus und dann gab es diese wunderbaren Entwicklungen von Designern da, der Colani mit seiner Maus, der sagte, ich habe da ein Stück Dreck oder ein Stück...
Nein, er hat mir gesagt, ich habe ein Stück Scheiße genommen, ja, und habe es auf die Tischplatte geklatscht.
Ja, und habe dann mit der Hand drin, genau, geguckt, wie sieht der Abdruck aus. Und dann hat er die Maus gebaut. Und das war auch eine große Feier, wo wir eingeladen waren, als die Maus da vorgestellt wurde, da in Hannover. Und die Feier war gut, ja, muss ich sagen. Und die Maus von Colani habe ich eigentlich nie in Benutzung gehabt, weil das war ein bisschen zu hochgespielt.
Ich habe noch eine. Er hat mir eine signiert und hat sie mir gegeben, ja. Aber arbeiten konnte ich nicht damit.
Nee. Ja, vielleicht hast du auch immer an das Wort SCH gedacht, was er dir da gesagt hat, woraus er das gemacht hat.
Man muss sagen, Colani wirkt nach außen sehr grob, aber ist ein unglaublich feinfühliger und sensibler Mensch. Und wenn man ihn näher kennt, dann ist es ein ganz, ganz anderer Mensch. Aber
ja,
das hat er
ja
auch erklärt, warum das so ist.
Er ist bei uns ja auch mehrmals in der Sendung aufgetreten. Photokina hatten wir auch mal gehabt und es war schon ein lustiger Vogel. Ja. Und dann gibt es noch so ein Zauberwort.
Ich habe aber noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, dass bei Apple die Maus niemals so richtig zum Tragen gekommen ist und dass die andere Methoden haben. Aber Apple hat an jedem Apple-Computer ist eine Maus, auch wenn sie für mich ein bisschen behindert ist wegen der fehlenden Tasten. Aber was meintest du damit, dass bei Apple eben andere Eingabesachen da sind?
Ah ja, also Apple vor allen Dingen nachher diese Tablets. Die sind ja nun, da sieht man ja keine Maus dran. Die hat ja keine Schnittstelle dafür. Sondern da muss man alles mit dem Finger machen und mit dem Stift machen. Und das geht ja auch eigentlich ganz gut. Ich meine, dass man da beide Hände benutzen kann und mit allen Fingern da irgendwie was bewegen kann, ist ja schon eine technische Leistung. Das ist ja immerhin, das muss ja alles mitgeteilt werden, den Bildschirm, und der muss ja so sensitiv sein, dass er das dann auch macht nachher. Also ich finde das schon eine Leistung. Ich mache das auch manchmal ganz gerne. Nur wenn ich vor einem großen Computer sitze, wie hier da an meinem Schreibtisch, da liegt die Maus daneben und da geht das meiste, obwohl der auch touchfähig ist. Nur den großen, den toucht man nicht so schnell, weil da muss man nachher viel mehr putzen. Bei dem großen Bildschirm. Die kleineren Bildschirme,
dann hast du einen Tennisarm.
Bitte?
Dann hast du hinterher einen Tennisarm, wenn du die Hände immer so hoch hältst.
Ja. Ich habe ja hier auch bei meinem Computer hier eine, wie heißt das da? Gästenfähigkeit, also ich kann Gästen vor dem Computer machen und soll damit den Computer auch bedienen können. Ich kann da rübergehen und dann kommt die Maus hinterhergefahren, ohne dass ich eine Maus bewege und sowas, aber das kann man unter allgemeinem Schrott, meiner Ansicht nach, kann man das subsumieren.
Wie viele andere Sachen auch. Aber dennoch, die Maus war ja im Grunde genommen Voraussetzung dafür, dass ich wirklich die Grafik und auch künstlerische Grafik und ähnliche Sachen am Computer entwickelt haben. Denn dafür ist die Maus eigentlich prädestiniert. Denn wie sollte ich denn sonst mit einer Tastatur sowas machen? Gut, es gibt Grafiktabletts und ähnliche Sachen. Aber viele Dinge kann man eben auch mit einer Maus machen. Nur, ich glaube, zum Thema Grafik müssten wir vielleicht auch noch etwas sagen, Herr Schmitz.
Ja, also zunächst mal war es ja so, dass der Doug Engelbart am Park ja auch an dem Star, also dem Betriebssystem für diesen Altos, für den ersten Icon-gesteuerten Rechner mitgearbeitet hat, der seine Vision von interaktiven Computern näher kam. Aber das war alles in USA. Ich war ja auch ein paar Mal da und hatte einmal, das ist jetzt eine harte Überleitung, tut mir leid, ich hatte einmal das große Glück, bei Industrial Light and Magic eingeladen zu sein. Und zwar, das ist ja die Firma, die von George Lucas damals gegründet wurde, um für Star Wars die Special Effects zu machen. Und die im Laufe der Zeit sehr, sehr berühmt ist und sehr viele große Filme ausgestattet hat. Dort hatte ich das große Glück, Stephen Fangmeier zu interviewen. Das ist ein Deutsch-Amerikaner, seine Eltern sind Deutsche. Sein Vater war als Pilot in USA, als Militärpilot in USA. Stephen ist da aufgewachsen, spricht aber trotzdem ein absolut akzentfreies Deutsch, was mich sehr gewundert hat. Und wir hatten, ja, es war für eine halbe Stunde angesetzt, das Interview, und wir haben uns 2 Stunden lang sehr nett unterhalten. Er hat dann ja hinterher sogar mal Regie geführt bei Aragorn. Das ist so ein Fantasy-Film. Ein unheimlich kreativer Mann, der konnte unheimlich viel erzählen. Und war auch sehr spannend. Der Kontakt ist leider jetzt in den letzten Jahren etwas abgerissen. Er lebt mittlerweile in Australien. Deswegen ist leider der Kontakt nicht mehr da. Aber das war sehr, sehr erbaulich. Was aber auch war, als ich dahin eingeladen wurde, sagten sie, ja, kommen Sie, denn das ist nördlich von San Francisco gewesen. Mittlerweile sind sie ja im Präsidio unterhalb der Golden Gate Bridge. Die waren nördlich von San Francisco da noch. Da sagten, ja, kommen Sie in den, wir wurden im Kerner Boulevard und die Firma heißt Kerner Optics. Sag ich, wieso Kerner Optics? Ja, stand ein Schild, Kerner Optics, sonst nichts außen dran. Und wenn man dann reinkam, machte die Tür auf, stand dann Darth Vader da als Symbol. Die haben einfach einen anderen Namen sich genommen und haben auch die Adresse geheim gehalten, denn die sagten, die Touristen, die Star Wars Fans sind so verrückt, wenn wir das nicht machen würden, hätten wir die Bude immer voll und kämen nicht mehr zu unserer Arbeit. Jetzt weiß ich nicht, wie wir weiter überleiten sollen, denn die Industrial Light and Magic haben ja sehr viel Computeranimation gemacht und die waren letztendlich in der Zeit noch von jemand abhängig, der ja auch einer der Pioniere im Silicon Valley war, der übrigens ursprünglich geborener Texaner, und hat da im Silicon Valley die Firma Silicon Graphics gegründet. Und darüber habe ich mal mit dem Rudi gesprochen, und dabei sind ganz interessante Sachen rausgekommen.
Na, das hören wir uns doch mal an. Ich starte.
Als ich vor langen Jahren mal Industrial Light and Magic, diese George Lucas Firma, besuchte, die für Special Effects war, stand an jeder Ecke für die Computeranimateure eine Silicon Graphics drum. Das sagt dir doch sicher was, Rudi.
Ja, klar. Da haben wir uns auch kennengelernt in der Zeit. Das war eine Zeit, als Ingenieure, Techniker oder so Animateure, Künstler und so weiter Maschinen brauchten, die stark genug waren, Grafik zu verarbeiten, weil bei Grafik für Leinwand muss man ja jeden Bildpunkt einzeln verarbeiten, also eine hohe Massenverarbeitung von Einzeldaten, was ja jetzt mit Big Data wieder en vogue ist. Und damals waren das diese Grafikcomputer und der King on the Road war eben Silicon Graphics, und der Mann, der Silicon Graphics gegründet hat, ist also James H. Clark, kurz Jim Clark genannt, muss man bloß aufpassen, weil es gibt auch einen Rennfahrer gleichen Namens. Und Silicon Graphics war die Firma und die Maschinen, die überall dafür gesorgt haben, dass man ausgezeichnete Grafikarbeit machen konnte. Also sowohl ingenieurtechnisch wie auch in Hollywood, weil Hollywood ist zwar 400 Kilometer entfernt, aber ist ja doch an der Westküste, und die haben ganz sicher sehr viel mit dem auch gearbeitet.
Dieser Jim Clark, was war das denn für ein Typ? Warum kam der auf die Idee, diese Hochleistungsworkstations zu bauen?
Also der war, das lese ich auch gerade, der kam auch aus Texas, ich habe einige kennengelernt, eine ganze Menge von Computerunternehmenspioniere aus Texas. Er ist auch ein Stanford-Absolvent, ne? Also wieder die Stanford-Universität, ne? In der halt immer schon drüber nachgedacht wurde. Also in Berkeley ist zwar auch einiges passiert, auf der anderen Seite der Bay Bridge, aber so die namhafte Institution war doch Stanford, und er als Stanford-Abgang. Wir haben auch gesprochen darüber bei Sun Microsystems, es war ja auch eine Workstation-Firma und später erst mit Server. Also Stanford war schon eine Brutstätte für Workstation und Server, und er war eben auch ein Stanford-Absolvent.
Wieso waren denn diese Workstations so leistungsfähig im Vergleich eben zu den damaligen Konkurrenten wie Apollo oder Sun?
Ich denke, die haben erst andere Chips gehabt, da gab es die MIPS-Chips und so weiter, also sogenannten RISC-Chips, Reduced Instruction Set. Das gibt's ja heute nur noch bei den Power-Chips von IBM. Und die ganze Maschine war daraufhin ausgerichtet, auf diese schnelle Grafikverarbeitung. Das ist etwas, was heute praktisch alle, also die Spielefritzen heute, deren Computer, das ist ja hochgradige Grafikverarbeitung, ne? Und das ist alles in solche PC drin. Also die gehobenen heutigen PCs, die haben die Qualität, die damals die Workstation hatten.
Ja, die haben ja auch,
teurer waren, ne?
Die haben ja auch diese Number Cruncher Chips heute drin, also diese Grafikchips, GPU heißen die ja.
Ja.
Die ja auch die Herzen aller Supercomputer heute sind. Ja,
die sind darauf ausgerichtet, dass in massiv parallelen Verarbeitung sehr viele Bildpunkte gleichzeitig verarbeitet werden. Das ist ja letztlich Grafik. Ne?
Die Firma Silicon Graphics gibt's ja in dieser Form nicht mehr. Sie hat sich im Prinzip ja überhoben im Laufe der Zeit.
Ja,
als sie in ihre Höchstzeit hatten, haben sie zum Beispiel den Supercomputerhersteller Cray gekauft und versucht damit, den Markt zu überrollen oder den Markt zu übernehmen. Das hat aber denn nicht geklappt, weil ja die PCs oder die Chips, die Grafikchips, immer leistungsfähiger wurden und man gar keine teuren Workstations mehr brauchte.
Ja, dieser Weg geht ja konsequent durch. Übrigens, weil ich gerade sehe, die DEC, WEX und solche Sachen gehörten auch in diese Gruppe, ne? Und die haben sich insofern überhoben, weil diese hochpreisige Strategie auf die Dauer nicht haltbar war. Das geht ja so weit, dass viele Menschen glauben, dass man alles mit PC machen kann, was also nicht ganz der Fall ist. Das kommt vielleicht ein bisschen wieder jetzt, dass also der heutige PC wird zur Workstation, während der eigentliche Personal Computer ist ja dann das Tablet in der Hand oder das Telefon. Ne?
Die Firma SGI, wie gesagt, gibt es in der Form nicht mehr. Allerdings die Überreste davon leben heute noch und sind extrem erfolgreich. Sie heißen wieder Cray und haben jetzt gerade mal den schnellsten Computer Europas, den Pitstained, gebaut. Aber Jim Clark, der Gründer und der Vordenker dieser Grafikcomputer, ist nicht mehr an Bord.
Nein. Der muss aber, der Name Clark muss im Zusammenhang mit diesem Mark Andreessen erwähnt werden. Der Mark Andreessen hat ja den Browser erfunden. Der hieß ja Mosaic damals. Der Mann kam aus der Ecke Chicago. Und die haben ja damals die Firma Netscape Communications gegründet. die so erfolgreich waren, also die haben am Markt beherrscht mit 80% und so weiter, dass Bill Gates gezwungen war, letztlich einen eigenen Browser zu machen, weil der Browser dann die Oberfläche ist, mit der wir verkehren, neben diesem grafischen, und hat praktisch Microsoft gezwungen, den Browserkrieg anzufangen, der fast dazu geführt hätte, dass in einem Gerichtsverfahren wegen Monopoly Microsoft zerschlagen worden wäre. Also da war der Krach zusammen mit Andreessen, der Gründer Netscape. Reden wir heute auch nicht mehr davon. War aber ein ganz wichtiger Schritt in der Computerei.
Ich meine, den Netscape-Browser gibt's ja noch.
Ja, sicher.
Der heißt heute Firefox.
Ja, richtig. Ja.
Also hat Jim klar ganz viel in der Computertechnik bewegt. Rudi, vielen Dank.
Bitte.
Ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau, wann das war. Das muss so, ja, in den 90er Jahren war das. Da gab's dann plötzlich auch eine Meldung, dass jemand aus USA öfter nach Deutschland kommt, der eigentlich ein Deutscher ist, der kam aus Essen, hat dann später sogar den Ehrendoktor der Universität Essen gekriegt und er hat sich damit beschäftigt, mit dem Computer was anderes zu machen als andere. Er machte so Gesichter und verzog die Gesichter auf dem Computer und das war alles ganz easy und ganz leicht. Und er hatte so eine Software, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
Go.
Auf jeden Fall, die wurde, wie hieß sie?
Go oder so ähnlich.
Go, ja. Und damit konnte man das alles machen und das machte vielen Leuten sehr viel Spaß. Und er war äußerst erfolgreich auch, weil seine Software in Amerika und später bei uns auch sehr gut verkauft wurde. Und er hat das Geld ganz gut zusammengehalten. Und er kam dann nach Deutschland zurück. Mit viel Geld im Hintergrund, er hat da gerade seine Aktiengesellschaft da verkloppt und hat dann hier drei Burgen gekauft. Kai Krause, er war oft bei uns in der Sendung und er hat in der einen Burg, da lebt er auch heute noch, und er hat dann aufgehört, daran weiterzuarbeiten, aber er hat junge Leute beschäftigt und junge Leute die Möglichkeit gegeben, dort bei ihm auf den Burgen zu studieren und auch da etwas zu entwickeln. Aber es ging alles la pour la. Es brauchte gar nichts, da hinten rauszukommen dabei. Wobei man aber sagte, irgendwann will er wieder. Ich kriege keine Antwort mehr von ihm. Ich habe lange mit ihm ge-emailt. Und ich weiß nicht, warum das Ganze so ist, ob er jetzt gar nichts mehr macht. Kann sein. Ich habe auch nichts mehr gehört. Man hat ihn auch nicht mehr in der Presse gesehen. Und das war bewusst so gestaltet gewesen. Er wollte das nicht. Und aber er sprach davon, dass es irgendwann mal wieder bei ihm losgehen wird. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Und er sitzt da auf der Burg in Breisig, Bad Breisig am Rhein. Hat die schön zurechtgemacht. Und jetzt kommt mir das in den Sinn, dass ich vielleicht nach dieser 400. Sendung vielleicht doch nochmal eine E-Mail losschicke und versuche ihn doch nochmal zu irgendwas zu befragen. Kai Krause war ein guter Typ, muss man sagen. Er hat das auch bei unseren Nächten, hat er morgens um 5 Uhr einen wunderbaren Vortrag gehalten über diese Veränderungen am Computer. Und er hat eigentlich alles mitgemacht und ja, schade, dass der Kontakt dann doch so ein bisschen, was sagt man dazu, ein bisschen
eingeschlafen ist.
Eingeschlafen ist. Einschlafen wollen wir aber noch nicht, wir haben noch ein bisschen was.
Nein, es gibt ja auch geheimnisvolle Sachen. Kennt ihr Cicada 3301?
Cicada.
Mit dem bin ich in die Schule gegangen.
Ja, ich glaube, das ist was zum Trinken, ne?
Ein Nein, Cicada. Das ist eine Schnitzeljagd im Internet. Seit 2 Jahren halten eine unbekannte Organisation die Programmiererwelt im Schacht oder hält sie beschäftigt, indem sie immer wieder neue Rätsel stellen, die quer durchs Internet führen, die über Telefonanschlüsse, die mit QR-Codes, mit Bandansagen, mit allem möglichen arbeiten, unter anderem auch mit der Zahlensymbolik der Mayas und von denen keiner weiß, wer es ist, was es soll und wann das Ganze endet. Eins weiß man, die erste Runde ist beendet und die jetzt noch dabei sind, die das also geschafft haben. Die zweite Runde, die war am 5. Januar 2013, Entschuldigung, die dritte Runde soll im Januar 2014 starten. Und vielleicht gibt es denn ja eine Lösung. Aber wir wissen ja selber, dass manche Rätsel auch ganz lange, auch 200 Sendungen auf eine Lösung warten, nicht wahr, Wolfgang Rudolph?
Naja, eins der größten und ungelösten Rätsel dieser Welt, das ist nun das. Ich habe mir da mal einen Namen ausgedacht. Ausgedacht ist falsch. Ich habe einen Namen entwickelt. Und zwar Oxpun. Oxpun ist mein Kind, mein geistiges Kind. Oxpun schreibt sich aber nicht mit O, sondern Oxpun schreibt sich mit einer Null am Anfang. Und Oxpun schreibt sich nur mit Großbuchstaben. Bei der Null ist egal, es gibt ja keine kleinen und Großzahlen. Es gibt zwar kleine und große Zahlen, aber keine kleinen und großen Ziffern in dem Sinne. Also Oxpun mit Null am Anfang. Und bei der 200. Folge sollte es mal darum gehen, mal so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und zwar aus der Zukunft in die Vergangenheit. Und da sind dann so ein paar Sachen zusammengekommen und ich hatte den Heinz Schmitz gefragt, ob er nicht da mitspielen wollte, quasi als Avatar, der neben mir im Studio saß und ich habe dann Fragen gestellt und der Kerl hat sich immer eingemischt. Aber es ist eine schöne Sache geworden und wenn man sich das heute nochmal antut, wird man hören, dass da doch einige Dinge schon, die Realität erreicht haben von dem, was wir damals gesponnen haben. Und einige andere werden in Kürze soweit sein. Das ist die eine Sache. Man sollte sich das wirklich nochmal anhören. Und dann frage ich nochmal, ich hatte damals so einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben, wie kann man den Oxpun entwickeln? Was kann man denn machen, um mit einem einfachen Gesetz Oxpun als Zeichenfolge zu entwickeln. Ich habe es nämlich so gemacht. Ich habe es im Rechner gemacht und habe gesagt, mach dies, mach das, mach jenes. Und vielleicht kommt ja irgendjemand doch nochmal drauf. Es gibt keine Preise mehr. Es geht nur noch um die Ehre. Aber ich denke, zuerst hören wir doch mal rein, was wir zwei.
Nee, jetzt, ich frage, es geht dazu Oxpun, weil Oxpun mit einer Null am Anfang fest. Null mal drei, Null mal vier oder so, Null mal fünf, ist ja alles Null.
Das ist also ja keine Reihenentwicklung in dem Sinne. Nein, es ist schon irgendwie was anderes.
Ja. Ich habe mir noch nie Mühe gemacht, dahinter zu kommen. Ich schaffe es wahrscheinlich auch nicht.
Also.
Denn wenn ich höre, dass nach all den Jahren noch keiner es geschafft
hat. Es gab viele, die haben geraten und haben gesagt, könnte es nicht so und dies und das und die Null ist von 1000 oder von 200, alle möglichen Sachen. Nein, es gibt eine ganz klare, eindeutige und einfache Regel. Man nimmt ein Wort und verändert das nach einer bestimmten Regel und bekommt Oxpun heraus. So, und jetzt wer genannt werden möchte in der nächsten Folge, wer wirklich geehrt werden will für seinen Verstand, ran an die Kartoffeln. So, und jetzt hören wir einfach mal rein. Unser damaliger Bericht, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, aus der Zukunft wiederum die Vergangenheit betrachtet haben, den betrachten wir jetzt aus der realen Zukunft auf das, was wir vor 200 Sendungen angestellt haben.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Es ist der 17. Juli 2023. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 1000. Sendung des Computer Club 2. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vor. Wir haben einen altgedienten Recken da, Wolfgang Rudolph, der schon bekannt im Computer Club 1 aus dem vorigen Jahrtausend war. Er wird uns etwas erzählen über die letzten Jahre des Computer Club 2. Hallo, Wolfgang Rudolph.
Ja, danke, lieber Avatar. Ja, für mich ist es etwas ungewohnt, jetzt auf diese Art und Weise hier so zu sprechen, weil nun, wir waren ja früher mit Menschen eigentlich hier im Studio, aber seit der Heinz Schmitz nun unserem Abadar, der so auch körperlich ja hier sitzt, sein Oberkörper und sein Gesicht und sowas, und er hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Heinz Schmitz, genauso wenig Haare und sowas, ihm das alles geliehen hat und ich mit einer Maschine quasi hier nebeneinander sitze, naja, ich gewöhne mich auf jeden Fall daran. Ja, wir wollten mal etwas darüber sprechen, wie denn das so in den letzten Jahren gewesen ist, was so passiert ist. Ein Rückblick, eine tausendste Sendung, das ist ja nun wirklich einen Rückblick wert. Und ich kann mich noch ganz besonders an die 500. Sendung erinnern, allerdings auch an die 200. Die 100. haben wir gar nicht so gefeiert, aber die 200., das war am 28. Dezember 2009. Ja, da haben wir die Jahre auch noch anders genannt. Heute hieß es 2009. Bis dahin ist eigentlich wenig Spektakuläres passiert. Wir haben gearbeitet. Die Welt und die Wirtschaft, die war noch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Es gab kein Geld, es gab keine Werbung, gar nichts. Aber so ab 2010, da begann unaufhaltsam der Aufstieg des CC2. Denn mit dem Vorlauf und den Erfahrungen, die der Kollege Back und ich mitgebracht hatten von unseren vorherigen Tätigkeiten und auch mit Heinz Schmitz, da war eigentlich gar nichts anderes möglich. Ich sehe gerade, es ist eine Meldung online hereingekommen. Ich drücke mal auf den Knopf, damit der Avatar sie vorlesen kann.
Ja, hallo, lieber Wolfgang Rudolf. Eine Frage kommt aus dem Off. Wo ist eigentlich der Wolfgang Back geblieben?
Ja, Wolfgang Back ist nicht hier. Es ist ja auch gar nicht mehr notwendig, dass jeder immer da ist. Wolfgang Back hat sich endlich durchgesetzt. Er wollte ja schon immer, dass er so ein bisschen sein Rentendasein, sein Rentnerdasein genießen kann. Und er hat sich auf seine Alpendependance zurückgezogen. Er beobachtet uns aus dem Süden, mischt sich meist ein, wenn ihm irgendetwas nicht gefällt, und meldet sich dann. Aber letztendlich hat er das erreicht, was er wollte. Er ist Rentner. So, wieder zurück zu unserer Geschichte. Also der Einstieg des Jungmoderators, den wir liebevoll Wolfgang HC genannt haben, also Heinz Schmitz im Jahre 2009 war das, das war ein großer Erfolg und das hat uns dann wirklich auch vorangebracht. Wir haben dann ab 2010 Werbekunden gefunden und es kam Geld in die bis dato sehr mageren Kassen. Die Welt begann sich dann aber drastisch zu verändern, denn viele Aufgaben, die wegen der Weltwirtschaftskrise in 2009 gar nicht mehr von den Nationalstaaten übernommen werden konnten, wurden von Firmen übernommen, die diese Dienstleistung kostenlos anboten. Bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht denkbar. Dann gab es auch die Gründung der Firma Oxpoon. Das war damals auch noch ein Novum. Man hat am Anfang eine Null geschrieben und sie als O gesprochen. Heute ist es gang und gäbe, dass man Buchstaben auch wie Ziffern ausspricht. Also Oxpoon hat damals offshore, quasi außerhalb jeglichen Hoheitsgebietes, eine Serverfarm errichtet mit eigener Windkrafterzeugung, also nicht der Erzeugung von Kraft, sondern Strom. Und die hat dann andere Suchmaschinenbetreiber, die bis zu dem Zeitpunkt da waren, übernommen, hat ein kostenloses Betriebssystem über das Internet zur Verfügung gestellt und natürlich auch kostenlose Anwendungsprogramme. Und da war natürlich das Ende von vielen kommerziellen Anbietern da. So, jetzt habe ich wieder hier, ich drücke auf den Knopf.
Wie kann es sein, dass man für Programme und Betriebssysteme Geld bezahlen musste?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich schon ab und zu gestellt bekommen. Es war früher so, dass man eine Arbeit verrichtet hat und dafür bezahlt worden ist. Das hat sich natürlich nun vollkommen geändert, weil bei uns muss keiner mehr unbedingt für eine Arbeit bezahlen. Und es war damals ein Novum, dass Oxpoon das als erster gemacht hat. Eine Suchmaschine, na, davor gab es auch noch Firmen, die kostenlos so Suchdienste zur Verfügung gestellt haben, die über Werbung finanziert wurden. Aber heute ist es gar nicht mehr anders denkbar. Danke für die Frage. Ich vergesse immer wieder, dass es Leute gibt, die in dieser Zeit gar nicht mitgemacht haben. Der kostenlose Breitband Netzzugang, das war auch ein solches Novum, denn früher musste man für einen Internetzugang bezahlen, auch genauso undenkbar. Mittlerweile ist es ganz anders, wir sind always on, wir haben diese 800 niedrig fliegenden Satelliten von Oxpoon, über die wir alle unsere Dienste kostenlos abwickeln können. Es kostet nichts, es ist das Normalste von der Welt, und ich glaube, wenn wir heute sagen würden, du willst ins Internet, dann und du musst dafür bezahlen, dann würden die Leute wahrscheinlich protestieren. Gegen den Widerstand übrigens, der am Anfang war, gegen diese kostenlosen Angebote und das, gegen das ganze Misstrauen, weil wir müssten ja nun die Welt, die Struktur vollkommen ändern. Also zum Beispiel Bücher. Sie wissen, das sind diese schweren Teile da, die man aufklappen kann, wo Texte drin stehen. Da gab es dann auch noch so eine Art tägliche Bücher oder sowas. Die waren flexibler. Die bestanden aus Papier und wurden dann irgendwie chemisch verändert und mit Zeichen versehen. Und die wurden dann zu uns täglich ins Haus gebracht oder man konnte sie irgendwo kaufen. Das war eine Geschichte auch gar nicht mehr vorstellbar. Die nächste Frage kommt rein.
In diesen Papierwerken, wie wurden denn da die Videos eingebunden?
Eine interessante Frage. Es ist vielleicht heute nicht mehr vorstellbar, aber das war nur statisch. Das heißt, die Schriftzeichen da drauf, die waren tatsächlich unveränderbar. Die wurden einmal auf das Papier geprägt und da gab es nur Bilder, feste Bilder. Es gab keine Videos, es gab keine Audios. Wir konnten mit diesen Büchern nicht sprechen oder mit diesen Zeitungen. Es war eben eine sehr primitive Zeit. So, der Durchbruch, der ist eigentlich erst gekommen, als die kostenlosen O-Book-Reader auf den Markt kamen. Das waren dann das, was wir heute als unsere persönlichen Ochsen mit uns herumschleppen. Das heißt diese POX, P-Ox. Und diese Teile, die wurden kostenlos verteilt an jeden, der es wollte oder der es nicht wollte. Und darauf kamen dann auch diese ganzen Druckwerke, die gegen den Widerstand von Regierungen und Autoren digitalisiert wurden. Damals haben die Leute gesagt, das ist unrechtmäßig. Man muss sich das vorstellen. Das Wissen der Welt durfte nicht gespeichert werden und der Welt zur Verfügung gestellt werden. Das wurde als Unrecht betrachtet und dafür sollten dann Firmen bezahlen. Oxpoon hat damit aufgeräumt. Die Revolution in der westlichen Welt, die kam nach dem Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems und es begann ein vollkommen neues Denken. Damals ist es auch zu einer Übernahme von PalPi und BugPi gekommen und die Gründung von Oxfin. Das ist nach der Abschaffung der Banken passiert. Oxfin war dann so eine Art, ja, europäische Bank auf privater Basis, die uns nur Positives gebracht hat. Denn diese Oxbun, was sie dann als erstes gemacht haben, das waren zum Beispiel Schulbücher, kostenlos über diese O-Book-Reader verteilt, über die unsere Ox-Reader. Jetzt haben wir hier irgendeine, ach, es war eine dringende Nachricht, die jetzt hier hereinkommt. Ich muss die mal abrufen, Achtung.
Diese Banken, was war das denn? Hieß das, dass man über verschiedene Stellen seine Rechnungen nur bezahlen konnte? Aber es gibt doch gar keine Rechnungen.
Ja, das war früher so. Man hat ja tatsächlich für seine Leistung an der Gesellschaft, die man vollbracht hat, das hieß Arbeit und Arbeit gehen, man musste ja da auch noch quasi sich hinbewegen physikalisch, hat man sogenanntes Geld bekommen, so wie wir heute unsere Verrechnungseinheiten haben. Und dieses hat man wirklich bekommen. Oder es wurde dann aber schon nicht mehr physikalisch, sondern per Kabel auf ein Bankkonto überwiesen, über das wir verfügen konnten. Und diese Bank hat mit unserem Geld Geld verdient, dadurch, dass es dieses Geld an andere ausgeliehen hat. Und wir konnten dann wiederum diese Bank anweisen, irgendwelche Sachen, die wir haben wollten, zu bezahlen. Also ein komplett unsinniger und umständlicher Vorgang. Man kann es sich heute wirklich gar nicht mehr vorstellen. Diese kostenlosen Kommunikationsgeräte, die aber dann kamen, neben diesen Ox-Readern, diesen O-Book-Readern, das waren dann ja, man hat früher gesagt Telefon oder Handys oder so merkwürdig. Das sind dann Kommunikationsgeräte gewesen, die auch über diese niedrig fliegenden Satelliten direkt in Kontakt waren. Und jeder konnte jederzeit wissen, wo der andere ist, mit dem Kontakt aufnehmen. Man konnte sich treffen, man hat immer gesehen, wo Frau und Kind ist. Einige haben sogar ihre Haustiere mit Chips versehen, sodass sie auch sehen konnten, wo die sind. Das war eine Revolution und heute ist es ganz selbstverständlich. Wenn ich wissen will zum Beispiel, wo der ehemalige Kollege Back ist, dann ich kann gerade mal schauen auf meinem Display. Ah ja, der ist gerade, wo ist er? In Garmisch ist er, ja, ist gerade auf der Toilette, Entschuldigung, aber das ist ganz selbstverständlich, dass ich das von jedem Menschen sehen kann. Und früher haben die Leute aber von Intimsphäre gesprochen und von Freiheit und sonst was. Vollkommen Unsinn. Bei den Wahlen, ich will jetzt mal einen Sprung machen, weil ich denke, die meisten wissen ja, was passiert ist. Bei den Wahlen in 2020 erreichte der Oxbund nahe diese, die haben damals dieser DFP, dieser Friedenspartei, sehr nahe gestanden, endlich die Zweidrittelmehrheit, die notwendig war, um im Europäischen Parlament den Eurokanzler Oberwasser zu wählen, der damals noch sehr, sehr belächelt wurde, weil er Ideen hatte, wie zum Beispiel das Projekt 80. Nun hat er aber die Möglichkeit gehabt, die europäische Verfassung und die nationalen Grundgesetze so zu ändern, dass die Regierung insgesamt privatisiert werden konnte. Und das, was für uns heute selbstverständlich ist, dass wir eine Regierungsdienstleistung in Anspruch nehmen, das war damals auch ein schwerer Schritt, aber Oberwasser hat es durchgesetzt. Der beste Kandidat damals, das war der Suchmaschinenbetreiber und damals auch schon Universaldienstanbieter Oxbun. Oxbun, der schon in 2019 in vielen Staaten das Innenministerium übernommen hatte, nachdem wegen der steigenden Staatsverschuldung der Verkauf von Teilen der Regierung unausweichlich geworden war. Eine neue Frage.
Wie war das denn? Ich meine, 2020 ist ja gar nicht so lange her, sind gerade mal 3 Jahre her. Wie war das denn vorher? Wie wurden denn so Staaten organisiert?
Staaten wurden organisiert durch Interessengruppen, die ihre Meinung zu Wahlen, nannte man das, abgegeben haben. Und das heißt also, wo sie meinten, welche Interessengruppe möglicherweise ihre Interessen am besten vertritt. Und diese so bestimmten Interessengruppen haben dann wiederum ihre Vertreter bestimmt, die aber nichts mehr mit dem zu tun hatten, was die Wähler dann eigentlich wollten. Und da wurde eine Regierung bestimmt. Und diese Regierung, die hat dann vorgegeben, was sein darf, was sein muss, wer was zu tun hat. Also vollkommen diktatorisch, muss man sagen. Oxbun ist ja in dieser Richtung vollkommen frei und offen geworden. Und wie gesagt, Oxbun hat also dann diese, aufgrund der Staatsverschuldung, nicht nur die Innenministerien, sondern dann auch die sogenannten nationalen Regierungen und die europäische Regierung übernommen. Oxbun wusste damals schon über jeden Bürger, und das war eigentlich die Argumentation von Oberwasser, von dem europäischen Präsidenten oder Kanzler, wesentlich mehr als die Polizei der einzelnen Staaten jemals über irgendeinen Bürger wusste. Denn bei Oxbun angemeldet sein bedeutet letztendlich, dass man einfach seine persönlichen Daten abgibt. Eine Sache, die sich entwickelt hat. Und viele Leute, die haben schon sehr früh, ich kann mich erinnern, schon in 2005 gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Das waren die wirklich Zukunftsgeister, die wussten, was passiert, die wussten, was richtig ist für uns, für die Menschheit, für die Bevölkerung. Nun, und nach Einsätzen von Oxbun als europäische Zentralregierung ging Oxbun sofort daran, endlich die Menschen aus den Steuerfallen der Nationalstaaten zu befreien. Das heißt, Steuern wurden abgeschafft. Durch Oxfin, die Finanzbehörde von Oxbun, hat dann gesagt, wir zahlen keine Steuern mehr, wir brauchen keine Steuererklärung mehr, wir brauchen eigentlich auch gar kein Geld mehr. Automatische Berechnung des Gesamtwohlbeitrages, also wir müssen ja jeder etwas zu unserem Gesamtwohl beitragen, das wurde vollkommen automatisch gemacht und man hätte früher gesagt, abgebucht von mit den entsprechenden Zahlungseinheiten durch Ox. Also Ox ist ja unser heutiges Geld, das weiß jeder. Damals war es eben noch nicht so klar. Eine neue Frage, ich schalte den Avatar ein.
Die Frage kommt von außen. Wenn man das früher alles selber regeln musste, war man nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwelche Beträge in der damaligen Währung, ich glaube, es waren die Euro, hin und her zu schieben? Hatte man überhaupt noch Zeit, sich um das Internet zu kümmern?
Das war das ganz große Problem. Man musste selbst bezahlen, selbst überweisen, die Konten überwachen. Mit einem Finanzamt, das war ein Amt, wo man Steuern abführen musste, das, was heute Gemeinwohlabgaben sind. Alles das musste man machen. Zum Beispiel Kfz-Steuer. Nur weil man Auto fuhr, musste man eine Steuer bezahlen, also eine Zwangsabgabe. Das wurde natürlich auch sofort ersetzt durch OxPS, denn OxPS hat über OxSat, über diese niedrig umlaufenden Satelliten, über festgestellt, wann, wo, welches Auto ist. Die waren natürlich elektronisch vernetzt und so konnte man am Jahresende oder auch so zwischendurch jederzeit feststellen, wer ist wann, wo gefahren. Wie viele Abnutzung hat er auf der Straße verursacht, und das wurde automatisch von OxFin verrechnet. Man hat nichts mehr zu tun. Man hat also seine Arbeit gemacht und alles andere ging vollkommen automatisch. Auch so Sachen wie, da gab es Mautbrücken. Das, wir können gar nicht mehr verstehen, was das gewesen ist. Man hat über diese Fernstraßen große Technikbrücken gebaut und die haben kontrolliert, welche Fahrzeuge sich darunter durchbewegt haben und wie weit. Und dann wurde da, mussten die etwas bezahlen. All dieser Unsinn. Oder man hat zum Beispiel Geschwindigkeitsüberwachung mit Radarwellen gemacht und hat dann fotografiert, um zu beweisen, dass jemand da oder zu schnell gefahren ist. Also ein Unsinn, vollkommen unwirtschaftlich. All das geschieht ganz automatisch über OxPS. Die melden diese zu schnellen Fahrten, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, oder Parkverstöße an OxFin, und dort werden automatisch erhöhte Beiträge zum Gemeinwohl abgeführt und wir merken es eigentlich gar nicht mehr. Einmalig genetische Registrierungen, die dann gekommen sind, haben auch einen Ox-Pass erzeugt, der gar nicht mehr als Ausweis oder als Pass bei uns irgendwo mitgeführt werden muss, sondern wir haben genetische Scan-Verfahren. Jeder kann auf einer Entfernung von, je nachdem, im Nahbereich, also wenn man etwas holen will, weil man etwas braucht oder wenn man irgendetwas anderes will, erkannt werden bis auf 50, 100 Meter, und die Fernscanner sind sogar in der Lage, bis auf mehrere Kilometer uns zu erkennen, wenn uns mal irgendetwas passieren sollte. Wir sind nie allein, wir sind immer behütet. Und diese großartige Welt, das muss man sagen, das ist einfach nur durch OxBun gekommen und dadurch, dass wir alle unsere Daten in OxCalc speichern durften. Eine neue Frage.
Wie war das eigentlich, als die Leute noch nicht registriert waren? Konnten die sich denn aus dem System rausmogeln? Konnten die eventuell versuchen, denn die Vorschriften zu unterlaufen oder sich irgendetwas zu erschwindeln?
Ja, lieber Online-Hörer, das ist gar nicht vorstellbar. Menschen wurden früher nicht behütet. Sie waren einfach, sie konnten irgendwo hingehen und keiner wusste, wo sie waren. Sie konnten etwas tun, wie zum Beispiel, es gab Menschen, die haben anderen etwas weggenommen. Heute hole ich mir es ganz legitim. Man hat die Häuser abgeschlossen. Heute lasse ich mein Haus auf. Sollte wirklich jemand in mein Haus kommen, was ich nicht will, was er nicht darf. Es ist ja Lauf alles aufgezeichnet, wer wann wo gewesen ist. Über die genetischen Scanner ist überhaupt kein Problem mehr. Früher war es aber so, man musste nicht sagen, wo man hingeht. Man wurde nicht überwacht, man wurde nicht beschützt. Es war eine ganz, ganz wilde Zeit. Also fast unglaublich. Es gab früher zum Beispiel so Sachen wie Hartz IV, so wurde es genannt. Das heißt, wenn jemand keinen Gemeinwohltätigkeiten nachgehen konnte, weil für ihn nichts da war, da hat man ihm Währungsmittel zur Verfügung gestellt, damit er leben konnte. All dieser Unsinn ist abgeschafft worden, weil Grundnahrungsmittel, die kann ich mir immer holen, auch wenn bei OxFin die Summe meiner Beiträge, die dort gespeichert sind, aufgefressen wurden durch irgendwelche Ausgaben. Ich kann jederzeit meine Margarine, mein Brot und diese Sachen mir einfach holen. Und die werden dann vom Gemeinwohl aller abgezogen. Man muss nicht mehr verwalten, gucken, kontrollieren, keine entwürdigenden Gutscheine vielleicht einlösen. Es ist schon eine große Freiheit und eine große, schöne Liebe, die jetzt zwischen den Menschen herrscht. Eine neue Frage von außen.
Wir haben ja heute in der schönen Welt alles über sehr hoch hochwertige Datenbanken sehr vernetzt geregelt. Wenn ich das so höre, war es ja früher so, dass verschiedene Dienststellen und alles Mögliche damit involviert war. Wie wurden denn die Daten ausgetauscht?
Das war meist schwierig. Also sie mussten gezielt ausgetauscht werden. Teilweise mussten da ein Gericht, das ist das, was bei uns heute die Gemeinwohlbeurteilung darstellt, sagen, jetzt darfst du diese Daten von irgendjemand holen, irgendjemand anderen übertragen. Und es gab nicht so etwas, dass ich sagen konnte, hier ist irgendetwas schiefgelaufen. Wir müssen etwas für das Gemeinwohl tun, dass es noch besser läuft. Und man hat nachgesehen, wer wann wo war und was getan hat. Nein, nein, da musste dann tatsächlich quasi so einer, da gab es eben einen Staat, der das mit Gewalt gemacht hat. Also unsere Freiheit von heute war damals nicht denkbar. 2022 wurden die ehemaligen Kritiker von Oxpun, dazu gehörten wir alle, Manfred Kläuber, Anja Arp, Wolfgang Back, Heinz Schmitz und natürlich ich, in den Vorstand des Komitees zur Vergabe des W.-Schäuble-Preises berufen. Wolfgang Back schied allerdings vorher aus, dem aktiven CC2-Geschehen aus und meldete sich zu einigen Themen, wie wir schon sagten, in seiner Alpenresidenz ab und zu mal zu Wort. Wir hatten mit unserer Arbeit, die wir bis dahin geleistet haben, und das war auch der Grund, weswegen wir in die Vorstände berufen worden sind, viele Menschen überzeugt, die umweltschädlichen Papierinformationswerke, über die wir vorhin schon sprachen, in ihrer verwirrenden Vielfalt, Zeitungen und so weiter, nicht mehr zu lesen. Zeitungen, das sind diese flexiblen Bücher gewesen. Und Oxbild zu konsumieren. Oxbild ist das Kommunikationsmittel überhaupt. Automatische Abbuchung des Beitrages für gelesene Inhalte durch Oxfin eingeschlossen. Wir brauchen nicht mehr, wie man früher sagte, die Zeitung zu bezahlen. Vollkommen unsinnig. Ja, eine neue Frage.
Zeitungen haben Sie das, glaube ich, genannt. Wieso brauchte man denn mehrere Zeitungen? Es gibt doch nur eine Wahrheit.
Das hat man später dann auch erkannt und mittlerweile wissen wir es alle. Und das ist so eine Geschichte, dass es endlich kein Meinungsdurcheinander mehr gibt, sondern eine klare Nachrichtenlage und großartige Unterhaltung durch immer neue Produktvorstellungen. Natürlich auch Audio- und Videounterhaltung kostenlos in den Werbepausen durch Oxpress. Und diese eine einzige wirkliche Wahrheit, die wird eben immer über Oxbild und Oxpress verbreitet. Das ist eine dieser Sachen. Wir brauchen uns nicht mehr durch irgendein Wirrwarr hindurchzuwühlen. Und jetzt müsste ich langsam zum Schluss kommen. Heute geht es zu der großen Preisverleihung. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. In Oxbild war es groß drin. Nachdem der Chaos Computer Club vor 2 Jahren seinen Vorstand überraschend und komplett ausgewechselt hat und mit seinem großartigen Wissen Oxpun geholfen hat, die asozialen Elemente, die es leider immer noch wenn auch wenige gibt, die in ihrer Verblendung das Paradies, welches Oxpun gab, verleugnen, zu ermitteln. Endlich wird diese altehrwürdige Institution der CCC mit der goldenen von der Laienmauer ausgezeichnet. Dem Vernehmen nach kam es auch über Oxpress und Oxbild, habe ich gehört, dass Russland vollwertiges Mitglied der OxEU werden will. Also früher hat man Europäische Union oder sowas gesagt. Und die Entwicklungsländer der ehemaligen USA stehen auch schon Schlange bei unserem geliebten Oberox. Und das kleine rebellische Gebiet in Schleswig-Holstein, welches immer noch gegen die Ox-Paradiese kämpft, die wir mittlerweile auf dieser Welt haben, stört ein klein wenig unsere grenzenlose Freiheit. Aber dieser Frieden und diese Freiheit und diese Sicherheit dadurch, dass wir jederzeit immer und überall beschützt werden, der ist durch nichts zu ersetzen. Das mal so ein ganz kleiner Rückblick über die letzten 1000 Folgen.
Ja, liebe Hörer, wir hörten Wolfgang Rudolf mit seinem unendlichen Wissen über die Vergangenheit, über Sachen, die uns heute überhaupt nicht mehr präsent sind. Sie haben heute das Vergnügen, die 1000. Folge des Computerclub 2 zu hören und bleiben Sie dran, wir werden weiter für Sie senden.
Also das wurde sogar fast zur gleichen Zeit ausgestrahlt, nun 5 Jahre zuvor, 13 minus 3, 2009. Ja, und gelöst hat es noch keiner, wie wir gehört haben. Aber das muss doch irgendwie zu machen sein. Verdammt nochmal. Das werde ich mich mal dahinter klemmen und mal gucken, was dieser Typ da mit diesem Ochspuchen, wieso da
ja, kannst sich du mal Ochs- sehen, wie der Wolfgang Rudolf uns aufs Glatteis führen will.
Ja, vielleicht ist da gar nichts dahinter, ne? Und er sagt nur, ja, das ist also was ganz Tolles, das ist eine Ableitung mit Computer und dabei sagt er zu allem Nein, was da kommt.
Er ist ja an sich ein glaubwürdiger Mensch, also ich vermute, dass das schon richtig ist.
Nimmst du das an sich eventuell zurück?
Ein Algorithmus entwickelt hat.
Alkoholrhythmus. Könnte sein.
Ja. Naja, wir werden es ja sehen. Vielleicht gibt es ja Leute, die sind schlauer als ihr und versuchen nicht, sich irgendwie rauszureden. Mal sehen, vielleicht ruft ja morgen einer an oder schickt eine E-Mail und sagt, hier, pass auf, ist doch ganz einfach. Mach so und so und so und dann hast du es.
Ja.
So. Und,
dann, wenn du die 0 durch 0 teilst, dann kriegst du auf jeden Fall einen Error raus. Der Error kannst du
benutzen. Na, Moment mal, du bist doch Abiturient. Du solltest doch 0 durch 0 teilen können, oder?
Ja, wie denn?
Nee, gut. Das, wir wollten ja nicht länger als 4 Stunden werden.
Ich habe gelernt, dass du 0 nie als Teiler da stehen darf.
Ja, ja, gut.
Das gibt einen Error. Und aus dem Error kann sich ja vielleicht ein Ochspuhn entwickeln.
Genau. Das ist es.
Oder ist das was für Pfingsten?
Du bist doch genial.
Der Pfingstochse. Der Pfingstochse. Der könnte vielleicht da rausstammen.
Ja, ich denke, wir sollten uns einfach mal Gedanken darüber machen, wie weit wir mittlerweile gekommen sind, wie es denn aussieht. Und wenn ich mir überlege, was denn so im Internet alles mittlerweile machbar ist, wie wir überwacht werden, wie wir dominiert werden, dass mittlerweile doch starke Bestrebungen da sind, unser Geld abzuschaffen, dass einige Regierungen unter dem Deckmantel des Schutzes ihrer Mitbürger versuchen, Bitcoin zu eliminieren, dass das Bargeld letztendlich abgeschafft werden soll durch viele, viele Möglichkeiten. Ist es eine Kreditkarte, ist es NFC in den Mobilfunktelefonen oder sonst was? Dass wir, ich glaube, ab übernächstes Jahr in allen Neufahrzeugen ein GSM-Modul haben müssen, weil unsere fürsorgliche europäische Götter, die da rumsitzen, wollen, wenn uns etwas passiert, soll das Auto anrufen können und sagen, hier sind die GPS-Daten, hier ist was passiert, schickt mal sofort jemanden vorbei. Kein Mensch denkt natürlich daran oder darüber nach, dass man dann natürlich jeden jederzeit orten und verfolgen kann. Ist ja auch gar nicht geplant und will man ja auch gar nicht machen. Nein, es ist alles nur dafür, dass es uns gut geht. Aber
ja, ja. Hältst du eigentlich davon? Was hältst du eigentlich davon, was von dieser EU jetzt wieder darf? Dieser EU-General da hat verkünden lassen, also da die Vorratsdatenspeicherung abschaffen, aber nachher doch wieder einführen.
Naja.
Was hat er eigentlich da uns da verbrechen wollen?
Aber warum wollen die denn die Vorratsdatenhaltung überhaupt einführen? Die sollen bei der NSA fragen. Ja. Die haben die doch schon.
Ja, aber es geht ja doch darum, ich fand es ja schon toll von der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Das war wohl auch der einzige Sonnenschein in der Partei, die sich da nicht hat kleinkriegen lassen. Und wir haben uns gesträubt, wir Deutschen haben uns gesträubt, den EG-Beschluss auszuführen, obwohl wir vorher schon die Datenvorratsspeicherung hatten. Die haben wir abgeschafft und nicht mehr neu eingeführt, obwohl wir das tun sollten und müssten. Was passiert jetzt? Jetzt kommt sie? Kommt sie nicht?
Ja, sie kommt natürlich in einer etwas abgespeckten Form. Wir werden mal sehen, was denn unsere neue Regierung daraus macht.
Na gut, weniger als ein Jahr ist ja auch schon was, aber weniger als einen Tag wäre besser.
Ja, und eine Sache, Peter Schaar, unser Bundesdatenschützer, dessen Tage sind ja nun gezählt und er hat es ja auch verdient. Aber wenn ich jetzt höre, dass seine Nachfolgerin im Amt, eine Dame, die sich bisher damit hervorgetan hat, dass sie zum Beispiel Netzsperren gegen Kinderpornografie, also dieses Zugangserschwerungsgesetz oder wie das Teil heißt, aber die Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und überall da mitgearbeitet hat und zugestimmt hat und ähnliches, schaudert es mir. Wie will denn die Dame Vosshoff das Vertrauen erreichen, dass wir wirklich glauben, was da passiert? Also man sollte sich die Vita dieser Dame mal ansehen, auch wenn sie vielleicht teilweise unter Fraktionszwang gearbeitet hat. Aber ich denke nicht, dass man...
Ich meine, du würdest von der Frau von den Leyen reden.
Nein.
Da habe ich ja nun Angst, dass ich noch eingezogen werde. Könnte ja sein, weil ich immer so frech zu ihr war.
Ja, vielleicht wirst du da ein bisschen Ordnung lernen, wäre ja auch nicht schlimm, oder?
Ja gut, Stiefel putzen und so, das wäre schon in Ordnung.
Bei ihr ja.
Bei der Frau von den Leyen,
Ich spreche hier aber von der bitte, Frau Vosshoff.
Du hast aber eben von der Pornosache, das war ja doch die von
und die Dame Vosshoff.
Ja, und die hat auch ein Gesetz darüber auch gemacht. Und dieses Gesetz wurde niemals angewandt und wurde dann heimlich still und leise wieder eingesagt. Es hat Millionen gekostet, so weit zu kommen, das überhaupt im Bundesanzeiger abzudrucken. Das war schon eine Frechheit.
Naja, gut. Ich meine, das Geld ist ja da, um solchen Unsinn zu machen. Wir zahlen ja nun genug Steuern und Ähnliches dafür und irgendwie muss es ja ausgegeben werden.
Aber hoffentlich holen die mich nicht wieder zur Bundeswehr.
Ja, würde mich eigentlich gar nicht stören, aber mich würde stören, wenn die Andrea Vosshoff dem Peter Schaar nachfolgen würde. Das wäre viel, viel schlimmer. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Sendungen gemacht. Aber bevor es dem Vergessen anheimfällt, möchte ich daran erinnern, dass der Heinz Schmitz auch noch ein Solo-Stückchen aufgenommen hat, welches wir hier hinten ransetzen möchten. Und das passt zu diesem Thema Vergessen. Es geht um die digitale Demenz. Naja, da ist es eigentlich gerade umgekehrt. Die möchte man ja gern haben. Aber wie es genau damit zusammenhängt und wie sich dieses Thema entwickelt, das soll der Heinz jetzt in seinem Beitrag erklären.
Da war sie wieder, lange nicht mehr gesehen und doch noch wiedererkannt. Ein schwarzes, ca. 20 cm großes Stück flexiblen Plastiks, mit Pappe umhüllt und mit zwei Löchern versehen. Eine gute alte Bekannte, die 8-Zoll-Floppy. Sie war die erste ihrer Art und wurde vom guten alten Vater Schugart entwickelt und war zu ihrer Zeit ein einfach zu transportierender Datenträger, der schneller war als die damals üblichen Magnetbänder. Speicherkapazitäten von bis zu sagenhaften 720 Kilobyte wurden erreicht. Aber wer hat heute schon noch ein 8-Zoll-Floppy-Laufwerk und welches Datenformat darf es bitte sein? Hier wäre vielleicht eine Adresse das Computermuseum in Boston oder das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Dort gibt es noch viele Totgeglaubten aus der EDV-Welt. Die Pyramiden der alten Ägypter sind Objekte, an denen sich die Wissenschaftler heute noch mehr als 3000 Jahre nach ihrer Erstehung ergötzen können. Die Hieroglyphen, die Keilschrift und wie auch immer die Zeugen der längst vergessenen untergegangenen Kulturen heißen, sind ein lohnendes Betätigungsfeld für die Forscher. In ein paar tausend Jahren, wenn die Archäologen beginnen, unsere Kultur auszugraben, haben sie es viel schwerer. Unser Hausmüll besteht nicht aus Schrifttafeln und Papiernotizen, sondern aus Datenträgern, unzerstörbarer Kunststoff mit Magnetpartikeln beschichtet. Die Information wird dem Urenkel Schliemanns trotz Lupe und Mikroskop verborgen bleiben. In der Vergangenheit hatte man nur sehr einfache Hilfsmittel der Datenspeicherung. Wände, Felsplatten, Papyrus und was es auch immer gab, wurde als Schmierzettel für aktuelle Notizen, Verlautbarungen und Kunstwerke genommen. Später, dank Papier- und Drucktechnik, konnten geistige Ergüsse schnell einer großen Leserschaft zur Kenntnis gebracht werden. Frühe Meisterwerke dieser Massenpublizistik sind Bibel und Koran. Mit unseren modernen Methoden sieht das leider ganz anders aus. Die Aufzeichnungen sind nicht mit den natürlichen Sinnen des Menschen zu erfassen. Wir haben das Aufzeichnungsmedium vom Lesegerät getrennt. Da die Information aber nur durch das Zusammenspiel beider Komponenten erfahrbar ist, ist der Inhalt unwiederbringlich verloren, sobald eine der Komponenten nicht mehr verfügbar ist. Die letzten, noch ohne Hilfsmittel zu entziffernden Massenspeicher der Datentechnik waren Lochstreifen und Lochkarte. Zur Not kann man mit den Hilfsmitteln aus dem Baumarkt auch noch eine Schallplatte abhören. Bei einer CD ist das schon aussichtslos. So ist auch die Arbeitsweise von Filmemacher Armin Maywald zu verstehen, der seine lehrreichen Filme für die Sendung mit der Maus seit jeher auf Film produziert. Auch die Bilder eines Films kann man zur Not mit Heimwerkermitteln wieder zum Leben erwecken. Wäre Armin Maywald schon in der Anfangsphase auf Video umgestiegen, hätte er heute unlesbare Magnetbänder in seinem zimmerhohen Regal liegen. Man denke nur an die tollen Errungenschaften der letzten Jahre, wie zum Beispiel Video 2000, Betamax, U-Matex und Ampex in der Videotechnik, Schallplatten, Tonträger, CPM-Disketten, 1/4 Zoll Banddisketten, C64 Datendisketten, Mainframe-Wechselplatten und so weiter. Sie sind dem Vergessen preisgegebene Datenträger, die man als funktionslosen Schmuck an die Wand hängen kann. Die schon zitierte 8-Zoll-Floppy ist kein Einzelfall. Die nächsten Kandidaten mit Verfallsdatum stehen schon fest. Die Kompaktkassette, die Floppy, die CD, die DVD, die MD-Medien, die SIP-Medien, die DAT-Kassetten, die Videodisc, die VHS-Kassette, die Papierfotos, der Schmalfilm, um nur einige Mitglieder der immer länger werdenden Warteschlange der Auslaufmodelle zu nennen. Was hilft da eine CD, die 1000 Jahre hält, wenn es dann keine CD-Laufwerke mehr gibt? Ob allerdings die Lösung von Scott McNeely, Ex-Chef des Ex-Server-Herstellers Sun, der Weisheit letzter Schluss ist, ist genauso zweifelhaft. Er vertrat immer die Ansicht, alle Informationen ins Internet zu stellen, damit sie dauerhaft erhalten bleiben. In der Praxis heißt es aber auch nur, dass sie auf Plattenspeichern in Servern in digitaler Form gespeichert werden. Wenn das Internet jedoch wegen Überfrachtung durch Viren, Spam-Mail und Hacker durch einen Nachfolger ersetzt werden soll, wer soll dann all das Wissen auf die neue Plattform heben und wer entscheidet dann, welche Information erhaltenswert ist und welche besser gelöscht wird? So wie die 8-Zoll-Floppy der Vergangenheit angehört, werden viele Datenspeicher folgen. Diese Geschichte hier steht auf Papier und ist somit mehrere hundert Jahre haltbar. Aber ob das dann noch jemand interessiert?
Also ich hoffe, dass gerade unsere Folge 400 der digitalen Demenz nicht unterliegen wird, sondern dass die lange bestehen wird und auch immer mal wieder herausgekramt und angehört wird, wie war es denn damals? Denn so ein kleines bisschen Zeitdokument ist es. Sind wir jetzt am Ende?
Jetzt haben wir unsere 400. Sendung doch fast zu Ende gebracht. Haben viel erzählt, viele Stories erzählt und hat sich ganz unterhaltsame Sachen gehabt.
Das hätte noch weitergehen können.
Es also muss ja, haben ja noch ein paar Mal, ihr habt ja jetzt nichts mehr zu tun. Ihr macht jetzt Feierabend und sagt, macht den Scheiß. Ja. Und ich habe dann den Kram am Bein, bis es dann irgendwo auf dem Server ist. Das wird also Nachtarbeit und Ähnliches werden. Ich denke...
Also Wir werden dich heben, Heinz und ich, wir packen dich beide an mit den Händen, wir gekreuzten Händen, und da sitzt du drauf, ja?
Ja, dann gibst du mir endlich mal das, was mir zusteht, Herr Back.
Und dann bringen wir dich ganz vorsichtig zum Server. Und dann bedienst du den.
Ja, heb mich auf den Schild.
Und wir verbeugen uns.
Mich auf den Schild und mach einen tiefen ja. Diener. Dann ist die Sache in Ordnung. Mhm.
Und dann sagen wir, mach's gut, arme Sau. Und gehen fröhlich von dannen.
Gut. Ja, wir lassen die Sache zu Ende kommen, bedanken uns aber auch noch bei unserem Thomas Ritter, unserem Shopbetreiber, der auch immer recht fleißig ist und mithilft, dass der Computerclub ein bisschen weiter bestehen kann, und würden uns freuen, wenn doch der eine oder andere mal sein Spendenbudget, wenn es verteilt wird, auch so ein bisschen in unsere Richtung laufen lässt. Das wäre eine ganz tolle Sache. Und dann würde ich sagen, lass uns langsam zum Schluss kommen. Was gibt's noch zu sagen? Jeder noch ein Wort?
Ich möchte mich bei allen, die uns zugehört haben, ganz, ganz herzlich bedanken.
Ja, das ist eine gute Idee, sagenhaft. Ich bedanke mich auch bei denen, die von 1 bis 400 so wunderbar mitgemacht haben. Auch die, die erst bei 399 angefangen haben, auch denen danke ich.
Tja. Da kann man mal sehen, wie tolerant doch der Herr Back ist. Ja, ich möchte mich natürlich anschließen, bedanke mich auch bei allen, die uns zugehört haben und verspreche euch allen, wir quälen euch auch nächstes Jahr weiter mit unseren Sendungen. Also, schönen Abend in die Runde und oder schönen Tag oder schöne Nacht oder wann auch immer Sie das hören, wann auch immer ihr euch das antut und dann bis zum nächsten Mal und tschüss und frohe und Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute und bleibt gesund und den Daumen hoch, klar. Und tschüss. Und
frohe Weihnachten
und tschüss.
Oh, halt. Moment mal. Da hatten wir ja noch etwas. Irgendeine ganz sensationelle Geschichte, die hätten wir bald wegen oder trotz dieser Demenz vergessen. Wir sollten noch mal kurz reinhören.
Wir schwitzen hier in der heißen Wüste Nevadas. Hier, gleich hinter den Bergen von Las Vegas, liegt das Fantasy Valley. Touristisch ist es nicht erschlossen, da ihm die Attraktivität von Valley of Fire oder Death Valley fehlt. Hier sitzt seit 7 Jahren die Firma Prall Technologies. Sie ist zurzeit noch absolut unbekannt, könnte aber bald zu einem der wichtigsten Unternehmen der Welt aufsteigen. In dem 17-Mann-Unternehmen wurde das Prallfeld entwickelt, das in vielen Bereichen unser Leben grundsätzlich verändern könnte. Bei dem Prallfeld handelt es sich um, wie der Name schon sagt, ein Kraftfeld. Es macht es Gegenständen schwer oder unmöglich, es zu durchdringen. Nach Aussage von Firmengründer McPhisto handelt es sich um ein Kraftfeld, das dem Gravitationsfeld ähnlich ist. Jedoch werden keine Körper angezogen, sondern abgestoßen. Unabhängig von der Masse des auftreffenden Objektes ist die Stärke des Pralleffektes ausschließlich von der Energie abhängig, die dem Prallfeld zugeführt wird. Der Durchbruch gelang vor 4 Jahren, als man es schaffte, die Massenstrahlung zu entschlüsseln. Zunächst wurde per Computersimulation ein Feldgenerator entworfen. Er detektiert die Massenstrahlung und reflektiert sie dann. Das Verfahren gleicht sehr vereinfacht der Reflexion des Lichts in einem Spiegel. Die Theorie, dass eine phasenverschobene Reflexion der Massenstrahlung einen abstoßenden Effekt hat, wurde dann schon mit den ersten Prototypen nachgewiesen. Zunächst zu Firmenboss McPhisto versuchte man die detektierte Strahlung, die ja von jedem Körper ausgeht, zu reproduzieren. Diese Versuche wurden aber wegen des zu hohen Energiebedarfs schnell wieder aufgegeben. Portable Systeme wären so nie zu realisieren gewesen. Durch Differenzanalysen und neu definierte Phasenkorrekturalgorithmen fanden die Tüftler das Verfahren, das sie reflektive Phasendrehung nennen. Jedes Objekt, das auf ein Prallfeld trifft, erzeugt damit sein eigenes Gegenfeld und stößt sich quasi selber ab. Energie ist nur nötig, um die Phasendrehung vorzunehmen und den Reflexionsverlust auszugleichen. Über die Steuerung des Reflexionsverlustes wird auch die Dichte des Prallfelds geregelt. Bei 100% Reflexion ist das Prallfeld undurchdringlich und bei 0% ist es nicht vorhanden. Bei Versuchen stellte man fest, dass ein 50% Feld die Aufprallenergie eines Körpers um nahezu 85% reduziert. Anders als bei mechanischen Auffangsystemen muss das Zielobjekt nicht die Aufprallenergie aufnehmen und absorbieren. Durch die Reflexion wird diese Energie zum Abbremsen des auftreffenden Objektes verwandt und dient damit zur Kraftabsorbierung. Heute ist man in der Lage, ein portables Prallfeld zu erzeugen, das zum Beispiel in einem Auto untergebracht werden kann. Hier sieht McPhisto auch die primäre Anwendung seines Verfahrens. Er will den Verkehr sicherer machen. Prallfeldgestützte Autos sind absolut sicher vor Unfällen. Allerdings kann es immer noch zu Kopfverletzungen kommen, wenn das Fahrzeug sich überschlägt und die Insassen nicht angeschnallt sind. Man will allerdings kein 100% Prallfeld einsetzen, sondern die Begrenzung bei ca. 70% vornehmen. Damit sind zwar Unfälle möglich, die aber ausschließlich Blechschäden erzeugen. Damit, so McPhisto, werden die Verkehrsteilnehmer nicht zu leichtsinnig und die Autowerkstätten behalten einen Teil ihrer Arbeit. Nachteilig ist zurzeit noch, dass das mobile Prallfeld MPF nicht absolut transparent ist. Man nimmt es von außen als leichten Schleier wahr. Im Feld hat man den Eindruck, dass man sich in einem leichten Nebel befindet. Die Ursache vermutet man in der Eigenmasse der Photonen, die beim Aufprall auf das Kraftfeld ebenfalls phasenverschoben reflektiert werden. Die Macher sind sicher, diesen für den Straßenverkehr nachteiligen Effekt noch vor der Markteinführung zu eliminieren. Zukünftig wollen die Entwickler sich auf den Personenschutz konzentrieren. Hier fehlen allerdings noch kleine leichte Energiequellen für so ein Personal Prallfeld PPF. Selbst wenn man auf die Absorbierung des Photoneneffektes verzichtet und die Felder in modischen Farben anbietet, braucht man immer noch etwas mehr Energie als für ein Handy. In Nevada, so McQuisto, ist die Versorgung kein Problem, weil man mit reichlich Sonne gesegnet ist. Aber in gemäßigten Regionen wie in Europa ist dieses Problem so einfach nicht zu lösen. Die Anwendung der PPF sieht der Firmenvordenker vor allem im Sicherheitsbereich. Die schusssichere Weste wird dann der Vergangenheit angehören. Straßenüberfälle und Vergewaltigungen sind dann nahezu unmöglich. Sorgen macht man sich allerdings um die Militärs. Sie könnten durch diesen Schutzmechanismus zu leichtsinnig werden. Die Hemmschwelle zu einem bewaffneten Konflikt könnte heruntergesetzt werden. Allerdings sind die Prallfelder gegen bakterielle und chemische Kampfstoffe sowieso unwirksam. In Nevada rechnet man mit den ersten Serienprodukten noch in dieser Dekade. Verhandlungen mit den Herstellern haben begonnen. Bis jetzt fehlen allerdings konkrete Ergebnisse. Der Versuch von Seiten der Geheimdienste, das Projekt geheim zu halten, wurde allerdings erfolgreich abgewehrt. McQuisto ist fest überzeugt, dass seine Prallfelder ebenso erfolgreich sein werden wie PCs, Tablets oder mobile Telefone. Ein heute nicht mehr zu eliminierender Bestandteil unseres Lebens.
Ja, und dann? Dann klingelte der Wecker und aus war der Traum.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.